Crop FM, Ausgabe Nummer 414. Wir schreiben den 10. Mai 2019. Mein Gast heute Abend ist Torge Salim Homolka und es geht um Sufismus und rationelle Theologie. Wie immer gibt es auch heute den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at, da spielt sich's ab. Und natürlich die Skype-Leitung ist offen, also ja, im Prinzip jederzeit, aber so eher in der zweiten Hälfte der Sendung freuen wir uns auf eure Fragen, auf die ich niemals kommen würde. Und zu dieser Sendung gibt es ein Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite aus. Alles auf dieser Seite ist im Prinzip gratis. Also im Prinzip, ja, es ist gratis. Cropfm.at, man kann sich gerne mailen, cropfm@mur.at. Diese Ausgabe und alle davor, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, landen in einem Archiv und sind dort abrufbar und können auch direkt verlinkt werden. Und ich bitte auch irgendwie darum und ich bitte auch darum, wirklich die Sendungen aus dem Archiv zu verlinken. Da gibt es dieses Verkettungssymbol und dann findet man da verschiedenste URLs. Gibt es eine für Social Media, einen, wenn man auf seiner Seite verlinken möchte und einen zum Einbetten des Players. Und bitte auch wirklich die Sendungen von der CropFM-Seite aus verlinken und nicht irgendwelche YouTube-Videos. Ich meine, es ist okay, kann man ruhig darauf laden, aber ja, von denen habe ich und sehe ich auch prinzipiell gar nichts. Und auf der Seite hat man natürlich auch die ganzen Zusatzinformationen und die Qualität ist auf jeden Fall besser, weil YouTube ja dann nochmal komprimiert. Ein Forum gibt es für diese Sendung, das wird von Unarmed und Wingman betrieben. Herzlichen Dank an die beiden Herren und es gibt auch wieder ein bisschen Traffic da in diesem Forum. Das Coverbild von Matthias Töpfer gestaltet, sehr schön wieder mal gelungen. Matthias Töpfer, der Illustrator der Sendung. Mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. Wem die Sendung gefällt, wie gesagt, weitersagen, verlinken etc. Und ganz oben auf der Startseite findet sich auch ein Spenden-Button, der Button mit dem orangen Herzen. Spenden kann man über PayPal als Überweisung oder über Bitcoins. Und ein ganz, ganz großes Danke an alle, die das schon getan haben. Crop FM ist 19, ja, die erste Sendung fand vor ziemlich genau 19 Jahren und einer Woche statt, in 5 Tagen. Am 5.5.2000 war es soweit, aufgrund der Aufregung habe ich aber völlig vergessen, damals den Aufnahmeknopf zu drücken, bin da erst am Ende der Sendung draufgekommen. Sehr peinlich, aber so ist es. Aber ich glaube, die war echt schlecht. Inzwischen kann ich es ein bisschen besser. Und die nächste Sendung, auch gleich als Hinweis, da haben wir wieder mal ein Lagerfeuer anzuzünden. Meine liebe Kollegin Sabine Zankolo wird mit mir vor dem Lagerfeuer Platz nehmen und ihr seid gefragt, anzurufen, in die Sendung zu skypen. Das ist sozusagen eine Open-Lines-Sendung und wir freuen uns wirklich schon sehr. Beim letzten Mal hat das schon super funktioniert, da waren total interessante Dinge dabei und am 24. Mai dann Lagerfeuer Nummer 2. Wir freuen uns auf euch. We'll be right back. einen Klartraum-Kongress gibt es jetzt auch, ich glaube 5 Tagen oder so, nein, in 8 Tagen. Am 18.05.2019 in Grumpendorf in Kärnten findet er statt. Vortragende sind unter anderem ein Jonathan Dielers, den kennen vielleicht manche aus der Trau deinen Augen nicht Ausgabe Nummer 8. Da hört man Jonathan Dielers und jetzt ist er auch auf diesem Klartraum-Kongress zu hören, neben einigen anderen. Details findet man auf www.hallotraum.at, www.hallotraum.at. Ein Kongress über das Klarträumen, also das ist, wenn man quasi im Traum sich des Träumens bewusst wird und dann bewusst agieren kann. Sehr spannendes Thema. Einfach mal in die Suche von Crop FM eingeben, rechts oben. Da findet man auch eine sehr ausführliche Sendung dazu, die, finde ich, sehr gut gelungen ist. 2008, glaube ich, war die. Und ja, jetzt ein Kongress zu diesem Thema. Ja, eine Studie sagt, dass Gotteserfahrungen mentale Gesundheit dauerhaft fördern. Auf Grenzwissenschaft aktuell ist das erschienen, es hätte nicht besser passen können. Ich zitiere, Baltimore, USA, Gotteserfahrungen, sei es nun spontan oder ausgelöst durch Psychedelika wie LSD oder Ayahuasca, haben positive und lang anhaltende Auswirkungen auf die mentale Gesundheit. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Religionspsychologen des angesehenen John Hopkins Hospitals in Baltimore. Sogar eine heilende Wirkung soll durch die Forschung nachgewiesen werden können. You should always stick to it. Ja, und alle hier vorgelesenen News findet man natürlich auf der Startseite von CropFM und noch vieles mehr, cropfm.at. Ja, und bei mir heute, ich habe einen Studiogast, das ist ganz wunderbar, Torge Salim Homolka ist mein Gast. Und herzlich willkommen.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf.
Freue mich sehr, dass du da bist. Sehr spannendes Thema. Ich selbst habe natürlich einen Bezug zum Islam. Mein Vater ist ja Moslem und ich hatte daher, bin ich immer wieder auch damit, sagen wir mal, konfrontiert geworden. Da werden wir vielleicht heute auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber es geht heute natürlich nicht so sehr um den Islam, als vielmehr um den Sufismus und die rationelle Theologie. Zwei Themen, mit denen du dich sehr intensiv auseinandergesetzt hast. Aber dennoch zu Beginn vielleicht, kannst du dich ein bisschen vorstellen?
Also, ja, gerne.
Deinen Namen habe ich jetzt schon genannt. Salim ist quasi dein angenommener Name. Du bist 2005 zum Islam konvertiert, ist das richtig?
Genau.
Kann man das sagen, konvertiert, weil du ja vorher gar kein Bekenntnis hattest?
Schwer zu sagen. Ja, also ich war vorher eigentlich bekenntnislos, ja, in dem Sinne, dass ich nur sozusagen im kulturchristlichen Kontext aufgewachsen bin und natürlich da Teil war, aber nicht getauft oder bewusst, sag ich mal, Christ.
Okay, das heißt aber in dem Fall, ja gut, sagen wir halt konvertiert, weil es ist auch schwierig, genau, irgendein anderes Wort zu finden. Du bist auch Physiker.
Ja, durchaus.
Vor allem, also beruflich.
Beruflich, auf jeden Fall. Natürlich, ganz klar war ein Interesse, die Naturwissenschaft und die zu studieren. Auf der einen Seite, weil es Spaß macht, ja, und auf der anderen Seite ganz klar, weil es auch natürlich einen Zusammenhang zwischen Naturwissenschaften und Theologie in dem Sinne gibt, wenn man ihn denn haben möchte, beziehungsweise wenn man es annehmen kann, ja. Das Wort Salim ist eigentlich ein angenommener Name, also damals, als ich konvertiert war, also mein Name ist natürlich Torge Molka, der klassische Geburtsname.
Ist aber auch kein sehr klassischer Name.
Also ja, Torge, eine Kombination, also es ist so.
Der erste Torge, den ich kenne. Ja,
ursprünglich aus Norddeutschland, und da gibt es diesen Namen, das ist ein schwedischer Name. Und der Nachname Homolka ist halt tschechisch, das kommt von der väterlichen Familienlinie, die ursprünglich halt aus der K&K-Monarchie Böhmischer Wald die Richtung kam und da hießen sie halt Homolka und meine Mutter hat den Namen angenommen und dementsprechend gab es diese lustige Kombination, ja.
Und du bist halt in die K&K-Monarchie quasi zurück?
Ja, irgendwie schon, ja, also ich bin jetzt wieder
in Wien,
ja. Also irgendwie hat es mich da dann, warum auch immer, wieder hierher gebracht und jetzt bin ich halt da, wo väterliche Linie ursprünglich herkommt, ja. Aber der Name Torge ist halt für viele, sage ich mal, Nicht-Europäer sehr schwer. Die haben mich dann immer irgendwie genannt, Tarek, Tokit, Tokit, und das ging alles nicht. Und darum habe ich gesagt, komm, lass uns einen Namen suchen, ja. Und dann haben sie halt einen Gelehrten gefragt, ja, sag mal, wie sollen wir ihn nennen? Und der hat dann gesagt, ja, nenn die mal Salim. Und das hat mir auch gefallen, der Name. Hat für mich gepasst, habe gesagt, ja, nimm mal das mal. Es steht nicht im Pass, ja, aber ich setze ihn ab und zu gern dazu. Sozusagen als Alias, ja.
Ja. Nur noch kurz zu deinem Leben als Physiker. Du hast auch einmal am berühmten DESY gearbeitet. Also das ist ein Teilchenbeschleuniger,
Synchrotron, ja.
Synchrotron.
Also, genau, neben meinem Studium war ich dort beschäftigt, also mehr im pädagogischen Bereich. Also ich habe jetzt nicht aktiv Teilchenphysik dort betrieben am Teilchenbeschleuniger selbst. Zu meiner Zeit wurde gerade der CERN gebaut, als ich noch studiert habe, ja, also der größere Teilchenbeschleuniger, wo es denn die Leute auch mehr hingetrieben hat, ja.
Ein bisschen größer ist er,
ja. Ja, ja. Aber das DESY gibt es nach wie vor und gab da auch sehr interessante Entwicklungen währenddessen. Man hat da so einen Superlaser gebaut, mit dem man vorhatte, sag ich mal, chemische Reaktionen auf molekularer Ebene zu filmen. Funktionierte das so, man hat jetzt eine Reaktion genommen, hat den Laser reingehauen, da hat man ein Bild gehabt, die Reaktion war dann natürlich kaputt, ne? So viel Energie wieder reingeht und dann hat man das ein paar tausend Mal gemacht und im besten Fall hat man dann daraus einen Film sozusagen erzeugen können. Also solche Sachen sind damals gelaufen. Und natürlich ist es spannend, wenn man dort arbeitet, wenn man kommt mit unglaublich vielen Physikern auch in Kontakt und in Austausch. Es ist von der Größe wie ein Dorf, ja, es ist ja relativ groß in Hamburg und ja, ein sehr spannendes Umfeld auf jeden Fall.
Und warum ich das erwähne, ist, du hast dich auch mit Burkhard Heim beschäftigt.
Ja, ich habe
ein wenig und dessen Massenspektrum, das er vorhergesagt hatte, wurde ja dort irgendwann in den 90ern, glaube ich, oder ich weiß nicht genau, wann das war.
Ich glaube 1982 haben zwei DESY-Physiker seine Theorie genommen und haben gesagt, so, wir programmieren das jetzt mal und schauen, was dabei theoretisch rauskommt. Und die experimentellen Ergebnisse haben sehr gut damit übereingestimmt. Ja.
Also besser als jede andere Vorhersage, die bisher, das ist zumindest mein Wissensstand, aus irgendwelchen quantenmechanischen Vorhersagen jetzt herausgekommen sind.
Das ist auch mein Wissensstand. Also es gibt ja auch so ein offizielles Statement heutzutage vom DESY, wo sie sich dazu, sag ich mal, äußern. Dem kann ich mich anschließen. Prinzipiell hervorragende Vorhersage, Problem zu kompliziert. Also man muss schon guter theoretischer Physiker sein, um sich da richtig reinzuarbeiten in die Theorie.
Das ist aber lustig, weil also die Quantenphysik ist jetzt nicht gerade einfach.
Ja? Nein, die ist nicht einfach, aber einfach her. Ja? Also der Burkhard Heim hat schon da ordentlich was vorgelegt.
Aber dafür kommt halt auch was Genaueres raus. Ne?
Ja, das Problem, was viele Physiker natürlich mit seiner Theorie haben, ist, dass er den vierdimensionalen Raum verlässt und noch zwei Zusatzdimensionen definiert,
ja,
die man experimentell jetzt schwer nachweisen kann. Ja.
That's the point.
Ja, und da streut man sich ein bisschen vor.
Es sind ja sogar 12 dann. Ne?
Aber in den weiteren. Also
kommt man dann in mystische Bereiche. Ne?
Also fürs Massenspektrum braucht er zum Glück nur 6. Ja? Ja. Das ist ja schon mal sehr gut. Aber für alles, was danach kommt, dann wird es ja noch mehr Dimensionen. Da streut man sich natürlich insbesondere als Experimentalphysiker. Also die Physiker sind so geteilt in Theoretiker und Experimentalphysiker. Und die Experimentalphysiker wollen natürlich was Konkretes irgendwie haben, ja, was Messbares, was Echtes. Und die Theoretiker beamen sich gern auch in theoretische Räume, die dann vielleicht gar nicht mehr real sind. Ja, also es gibt da so ein ganz lustiges Beispiel, was ich damals erlebt habe. Da hat man in Italien, glaube ich, da gab es eine Gruppe, die beschäftigt sich mit Neutrinos. Das sind diese speziellen Teilchen, die bei bestimmten Zerfällen entstehen. Und da haben sie dann gemessen, das ist schneller als das Licht. Ja, und dann war natürlich ein Aufschrei, ja, ging durch die Gemeinde.
Unlängst war
das. Ja, ja. Das ist gar nicht so lange, ich glaube, das war 2010 13 oder so. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welches Jahr, aber wir hatten glücklicherweise bei uns eine Dame, die hat in dieser Forschungsgruppe gearbeitet und hat uns dann auch ein paar Details dann immer schön erzählen können, wie es da jetzt gerade weitergeht. Und die Theoretiker haben dann, wie man sagt, jetzt ein bisschen Amok gelaufen. Wir haben schon mal richtig viele Theorien rausgekloppt. Wie kann man das erklären? Schneller als das Licht. Boah, spezielle Relativität zurück. Kompliziert. Am Ende kam raus, ein Kabel hatte einen Fehler und das Kabel, was den Fehler hatte, war ungefähr 30 Zentimeter nur lang. Und daher kam der Messfehler und es war nicht schneller als das Licht.
Damn it.
Ja. Eigentlich schade, auf der anderen Seite auch gut, ja, die Wertetheorie hat sich bestätigt, man braucht jetzt nicht jetzt große neue Konzepte, auf der anderen Seite auch immer ein bisschen schade, weil wenn was Neues kommt, ist es immer spannend, ja, in der Wissenschaft.
Ja, und die bewährte Theorie kann ja manche Dinge nicht erklären und braucht dann solche esoterischen Konstrukte, wie, sage ich jetzt einmal ganz frech, wie dunkle Materie und so, ne?
Genau, also...
Das finde ich interessant, also man sagt, Äther kann es nicht geben und so, da gibt es dann auch ewige Streitereien, ob das Michelson-Morley, glaube ich, heißt das Experiment jetzt erfolgreich war oder nicht. Das wäre immer demnächst übrigens mal anschauen. Und aber mit der dunklen Materie hat man dann nicht so viel Probleme. Okay, aber
ja, also,
hilft halt, weil es dann ausgeht in den Gleichungen wieder. Ne? Das ist ja ein Argument, verstehe ich ja auch.
Natürlich,
ne?
Wenn das dann, also man definiert Sachen, die man jetzt nicht konkret messen kann, aber irgendwie hilft das in der Mathematik dann manchmal ein bisschen.
Ja.
Und die Stringtheorie, also eigentlich die eine der momentan favorisierten Theorien für die Vereinheitlichung der Grundkräfte, ist auch mit 11 Dimensionen jetzt nicht unbedingt physikalisch super messbar.
Ja. Eine weniger als Heim, interessant.
Genau, eine weniger. Und da geht man davon aus, dass sie diese Zusatzdimension nur im ganz kleinen Bereich tatsächlich so aufgerollt irgendwie auf Fäden stattfinden sollen. Und das führt dazu, dass Energien, die diesen kleinen Bereich auflösen, um das nachweisen zu können, auf der Erde gar nicht erbracht werden könnten, ja, mit Teilchenbeschleunigung oder so. Und dann sagt man ja, super, eine Theorie, die man niemals nachweisen könnte, ja, zumindest bei heutigen Technikstand, ja, doof.
Ja, also was ich so mitbekomme, geht der Trend schon wieder ein bisschen weg, weil man hat bis jetzt keine einzige Vorhersage machen können, die, wie du eben jetzt auch gerade ausgeführt hast, nachweisbar wäre.
Das ist eben die Schwierigkeit,
und irgendwie, es gibt ja noch eine dritte Art von Physikern, nämlich die angewandten Physiker, und denen ist das alles völlig wurscht.
Ja.
Die wollen Dinge bauen, ne?
Genau.
Raumschiffe, Computer und so.
Genau.
Die fangen dann mit irgendwelchen Superstrings, die da in hypothetisierten 11 Dimensionen herumschwirren, wahrscheinlich noch weniger anders mit Heimscher Theorie. Aber okay. Das ist ja nicht unser Thema heute. Du bist zum Islam konvertiert, nachdem du dir... Warum eigentlich? Also warum hast du dich überhaupt... Du hast dann begonnen mit... War das nach deinem Studium oder schon
während? Nein, wesentlich früher. Also ich habe mich begonnen, für religiöse Themen zu interessieren. Da war ich 12 Jahre ungefähr, glaube ich.
Warum?
Es hat mich einfach gereizt. Also es kam über mich, ja.
Kein irgendwie Erlebnis oder irgendwie?
Kein Erlebnis, nein. Das war einfach so spontan in mir, dass ich jetzt gedacht habe, das interessiert mich mal, ich schaue mal nach. Ja,
das 12 ist ein interessantes Alter für das.
Ja, das ist häufig so. Da geht es bei manchen Leuten los, dass sie sich beschäftigen mit solchen Themen. Und ich habe dann halt Bücher gelesen, habe mal so geschaut, was gibt es vom Zen-Buddhismus, da gab es noch ein paar Bücher, die ich dann bekommen habe, die mich interessiert haben. Und dann war ich per Zufall in der Kirche, weil also in der evangelischen Kirche in Deutschland ist es so, da gibt es die Konfirmierung, wo dann die jungen Leute sozusagen zwischen 12 und 14 so eine Art Kirchenschulung durchlaufen und dann am Ende in die Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen werden.
Das haben wir Katholiken auch. Ja.
Genau.
Firmung nennen wir.
Firmung, genau, bei den Katholiken.
Und gefestigt, firmiert.
Und da machen viele Leute mit, weil es Geld gibt am Ende. Ja, kann man ordentlich absahen. Und darum machen das sehr viele. Und ich habe das nicht gemacht, hat mich auch nicht interessiert damals. Fand ich auch irgendwie heuchlerisch. Und war dann aber, weil ein Freund bei mir zu Besuch war, mit ihm in der Kirche. Und da, als ich dort war, ist auf einmal halt so ein Gefühl über mich gekommen, ja, dass das so irgendwie spannend ist, ja. Und in der Kirche, als ich dann das so saß, so, ja, schon interessant, was hier so erzählt wird und irgendwie so ein inneres Gefühl so von Frieden und so schön und super, da muss ich mich mit auseinandersetzen. Und dann bin ich unabhängig von meinem Freund ab und zu mal in die Kirche gegangen und habe angefangen auch in der Bibel zu lesen und fand das sehr spannend damals und habe halt geschaut, was wirklich drinsteht, weil die meisten Leute, sag mal, im Rahmen des Kulturchristentums kennen sich ja nicht wirklich aus mit den Inhalten der Bibel. Ist auch recht, recht großes Buch, ja, ist auch teilweise sehr schwer zu lesen, muss man sagen, ja. Auf jeden Fall war ich denn irgendwann doch kurz davor, mich taufen zu lassen, hatte auch sogar schon einen Termin ausgemacht mit dem Dorfpastor. Und dann kam 9/11, ja, der Anschlag vom World Trade Center. Und der war natürlich dann Top-Thema erstmal für ein paar Monate, glaube ich, in den Medien. Da ging es rauf und runter, 9/11 hin und her, tausendmal die Bilder gesehen. Und natürlich die Muslime, die das gemacht haben, die Selbstmordantäter, die Bösen, ja, das war dann ganz groß und überall im Spiegel und in der
Bild. Teilweise ja, also Entschuldigung, aber ja. 5 davon oder bis zu 7 haben ja noch gelebt nach dem Anschlag und haben sich dann gemeldet bei der BBC und meint, Entschuldigung, ich bin kein Selbstmordantäter.
Ja, sag mal, unabhängig davon, wie es wirklich war, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht so war, wie offiziell erzählt. Ist es natürlich damals so aber kommuniziert worden, ne? Und das war das Bild. Ja, dann ist das also das Bild des verrückten islamistischen Dschihadisten, der sich selbst in die Luft sprengt, um Menschen zu töten, um ins Paradies zu kommen, war dann so das Bild der Muslime, was vermittelt wurde. Und da habe ich gedacht, kann das sein? Es müsste ja doch ungefähr 1,2 Milliarden davon geben. Das ist irgendwie komisch. Ich schaue mal nach. Und dann bin ich von meinem Dorf nach Hamburg gefahren, habe mir da eine Koranübersetzung geholt, die ich übrigens da mit habe, die erste, den ich mal gekauft habe, und habe da drin gelesen, weil ich wissen wollte, ob das da irgendwie mit begründbar wäre. Ja, also ist Selbstmord, Terror oder sowas in der Art mit dem Koran begründbar oder nicht? Das war so meine Fragestellung. Habe gesagt, wenn ich das wissen möchte, muss ich selbst nachschauen. Ja. Und habe dann darin gelesen und ich habe das Buch aufgeschlagen, habe die erste Sure gelesen, habe gedacht, boah, das ist eine Offenbarung Gottes. So, das war mein erstes Gefühl, was ich hatte, und habe gedacht, oh, das passt für mich. Diesen Weg nehme ich und fertig. Ja, das war so das allererste. Ja, komplett aus dem Nichts habe ich mich von meinem Gefühl dafür entschieden. Alles andere, ja, das Verständnis und so weiter, das kam eigentlich eher später.
Aber da wusstest du ja noch gar nicht, ob da jetzt dann später nicht die Aufforderung zum Selbstmord
kommt. Richtig, das wusste ich nicht. Ich hab die erste Sure gelesen, die er fertig hat, die hat mich begeistert in dem Moment, ja, und innerlich war mir klar, das ist eine Offenbarung Gottes, und das finde ich super. Und bis ich konvertiert bin, hat es natürlich schon noch ein bisschen gedauert denn, aber das war so mein erster Eindruck, mein erstes Gefühl. Und ich habe ihn dann durchgelesen, zumindest die Übersetzung, und ich habe nichts in Richtung Terror oder Selbstmord da gefunden, eher das Gegenteil. Ja. Ja. Jetzt gibt's natürlich wahrscheinlich viele Hörer, wenn es denken, ja, wie kann das sein? Da gibt's auch diese Verse im Koran, die dazu aufrufen. Das Problem, was meist gemacht wird, ist, die werden aus dem Kontext gelöst. Ein Teil des Verses wird zitiert und der Gesamtkontext wird nicht betrachtet und dann kommt man zu falschen Schlussfolgerungen.
Ja. Ja. Gut, wie gesagt, es geht heute nicht so sehr.
Genau,
ich meine, Sufismus ist natürlich Teil des Islams und wahrscheinlich der wichtigste, weil die mystische Gotteserfahrung ist wahrscheinlich das Wichtigste in der Religion, auch wenn das nicht so scheint. Ne? Ich meine, daher natürlich müssen wir auch dieses Thema irgendwie behandeln. Und ich finde das äußerst interessant, aufgrund von 9/11 dann dem Islam beizutreten. Das ist das erste Mal, dass ich sowas gehört habe. Und das war auch, wie wir da gesprochen haben, da haben wir gedacht, okay, mit dem muss ich ja selber machen, weil das ist zumindest originell. Also
ich bin aber tatsächlich nicht der Einzige. Es war für einige Leute so ein Aufhänger, sich mit dem Thema zu beschäftigen, und sie haben halt am Ende was anderes gefunden, als sie vielleicht vermutet haben.
Ja. Als in den Medien kolportiert wird.
Genau, interessant.
Welche Überraschung.
Ja. Surprise, surprise. Und ich habe dann mich auch ein bisschen natürlich, wie kam das jetzt mit dem Selbstmord-Thema überhaupt? Ja, weil der Islam verbietet prinzipiell Selbstmord. Ja, das ist ganz fix, das ist verboten, das darf man nicht. Wie ist das denn im Islam hineingekommen oder hineingeschlittert? Und 1972 gab es in Palästina, ja, das Thema mit den Juden, den Palästinensern schon, das war dann noch ein bisschen konkreter. Und da gab es eine Partei, die hieß Volksfront für die Befreiung Palästinas. Mhm. Das war eine marxistische Gruppierung. Und die waren sehr verbandelt mit Nordkorea und Japan, also mit den marxistischen Gruppierungen aus Nordkorea und Japan.
Interessant.
Und der erste Selbstmordanschlag, der dort auf arabischem Boden verursacht oder durchgeführt wurde, war durch 3 Japaner der japanischen Roten Armee.
Okay.
Und
dort hat es ja große Tradition, ne?
Bei denen hat es Tradition, ja, diese Samurai-Geschichte mit Selbstmord ist ehrenvoller als vom Feind getötet werden. Und über diese marxistische Palästinensergruppe ist das dann auch 1974 zum ersten Mal durchgeführt worden und, sag ich mal, rezipiert zum ersten Mal von tatsächlich muslimischen Gruppen war es so in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahre, da ging es los, dass die diese Sache übernommen haben, ja, und sag ich mal, die fanatischen Gruppierungen, die ja primär gegen andere Muslime kämpfen, jetzt diesen Selbstmord Tätigkeit selbst ausgeführt haben und dafür eine hanebüchene Herleitung aus den religiösen Texten genommen haben. Und halt auch dann so Sachen proklamiert haben, wie wer das tut, der käme ins Paradies und so weiter und so fort. Und das geben die Texte aber nicht her. Sie haben es natürlich irgendwie versucht zu begründen und sie haben es übernommen als Methode. Ja.
Jemand hat da jetzt Sure 8, 39 zitiert. Okay. Keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt sowas aus dem Zusammenhang gerissenes, aber kämpft gegen die Ungläubigen, bis es keine Verfolgung mehr gibt und der Glaube an Allah allein vorherrscht.
Mhm. Also prinzipiell, es gibt im Koran viele Verse, die zum Thema Auseinandersetzung mit anderen Menschen
also
ja,
schon
stehen. Ja.
Ist das richtig korrekt zitiert, möchte ich jetzt als erstes.
Das mag in der Übersetzung so drinstehen, aber natürlich, wenn man den Koran als Gesamtkontext sieht, ja, also vielleicht räumen wir das Feld von hinten auf, ja. Also ja. Es gibt in der islamischen Religion ist es so, man hat vier Hauptquellen, ja, um überhaupt zu einer Aussage zu kommen, was korrekt wäre oder nicht. Diese vier Hauptquellen sind einmal der Koran selbst, ja. Dann haben wir die Aussagen des Propheten Mohammed, das sind
du hast eine sehr schöne arabische Aussprache. Also ja, du kannst das Mohammed, das können Deutsche überhaupt nicht sonst. Gratuliere.
Ich hab sehr Glück gehabt, als ich konvertiert bin, hatte ich einen sehr guten Lehrer, der mir das vorhin beigebracht hat.
Natürlich, wollte
ich
das nicht unterbrechen.
Und diese Aussagen sind nicht einheitlich zu bewerten, sondern da gibt es ein relativ großes Bewertungsspektrum. Es gibt Aussagen, die sind von großen Gruppen überliefert worden. Das wären die stärksten. Die sind in der Aussagekraft genauso wie der Koran. Und dann gibt es viele Hadithe, die sind Einzelüberlieferungen. Und die sind dann nicht ganz so stark in ihrer Wertigkeit und werden anders betrachtet in der Auslegung, wie man denn zu einem islamischen Gesetzesentwurf oder eine Gesetzesaussage käme. Dann gibt es noch den Qiyas, das ist der Analogieschluss. Ja, in den Aussagen des Propheten und in dem Koran sind nicht alle Einzelheiten des Lebens dargelegt, aber Grundprinzipien sind dargelegt. Und mit Hilfe des Analogieschlusses und der Grundprinzipien kommt man dann zu Aussagen auch zu Themen, die jetzt nicht im Detail so dargelegt wurden, aber die einen Zusammenhang haben und wo man dann was sagen kann. Ein kleines, leichtes Beispiel: im Koran ist der Wein verboten. Ja, Wein ist jetzt nicht Alkohol erwähnt, sondern es ist Wein erwähnt. Und jetzt haben die Gelehrten gesagt, okay, Wein, warum ist es verboten? Wegen dem Alkohol und dem Rausch, des Rauscheffektes. Und deswegen wäre jetzt zum Beispiel auch Met verboten oder Bier und so weiter und so fort, weil der gleiche Effekt wie beim Wein eintritt. Das wäre ein klassischer Analogieschluss. Und dann gibt es noch die Übereinstimmung der Mudschdet-Gelehrten. Mudschdet, kurze Erklärung, das ist die höchste Stufe, sag ich mal, die ein Gelehrter erreichen kann. Das bedeutet, er hat in allen Bereichen der islamischen Wissenschaft einen sehr hohen Stand, um in der Lage zu sein, selbst Ableitungen zu machen aus Koran und den Aussagen des Propheten und dann zu eigenen Schlüssen zu kommen. Und diese Gesamtzusammenhänge von Koran, Aussagen, Qiyas und Mudschdet Übereinstimmung führt dazu, dass es nicht eine Aussage zu vielen Themen gibt, sondern sehr viele. Und so hat sich relativ früh in der islamischen Geschichte verschiedene Rechtsauffassungen gebildet, ja, die sich dann in den großen Rechtsschulen niedergeschlagen haben. Und heutzutage gibt es noch vier davon. Das sind die Schafiiten, Malikiten, Hanbaliten und Hanafiten. Früher gab es ja wesentlich mehr. Ja, einige sind ausgestorben im Laufe der Zeit, weil sie einfach nicht von genug Leuten überliefert wurden und weitergeführt wurden in der Logik und in der Pragmatik. Zum Beispiel die von Aisha, der Frau des Propheten, da gab es auch eine Rechtsschule und so weiter und so fort. Und wie dem auch sei, wenn man jetzt dieses Gesamtkonstrukt auf einmal hat, ja, es gibt viele verschiedene Aussagen zu vielen Themen, viele Herleitungsmöglichkeiten und man nimmt einen Vers und sagt, so ist das, dann sagen alle, naja, der sieht so, der sieht so, der sieht so. Da gibt es viele Aussagen.
Ja gut, aber da ist ja eindeutig dieser Aufruf zum Kampf.
Genau, der Aufruf zum Kampf ist aber an Bedingungen geknüpft. Ja, und die Bedingungen zum Aufruf an Kampf sind zum Beispiel, dass man selbst angegriffen wird oder dass es eine Notwendigkeit gibt zu kämpfen, weil wir sonst angegriffen würden von anderen und so weiter.
Das ist ja
und
nicht dehnbare.
Es ist dehnbar und das ist auch das Problem, ja, weil die Grundlagen von der gesamten Scharia sind der Schutz des Lebens, des Besitzes, des Glaubens, in dem Sinne, dass die eine Wahrheit jetzt nicht komplett verloren gehen würde. Und der Schutz der Familie und der Schutz, eine Sache habe ich jetzt vergessen, der Schutz der Familie, des Lebens und der Gesundheit, genau, der körperlichen Unversehrtheit. Ja, und da darauf aufbauend sind dann die anderen Sachen zu betrachten. Und wenn man jetzt einen Aufruf zum Kampf hat, ist das normalerweise mit körperlicher Versehrtheit verbunden und dementsprechend nicht so einfach, dass man das macht. Ja, das, da muss schon sehr, sehr viele Zusammenhänge, ein Fixpoint finden, damit überhaupt ein Dschihad oder sowas passiert. Ja.
Und dieser Märtyrertod, ist der jetzt auch nicht aus der...
Der Märtyrertod ist im Koran erwähnt, also das ist das der Schahid, ja, der eigentlich der Bezeugende, ja, der seinen Glauben bezeugt dadurch, dass er, sage ich mal, sogar bereit ist zum Schutz der Umma, also der muslimischen Gemeinschaft oder der Gerechtigkeit etc. sein Leben zu lassen. Ja, und der hat natürlich einen hohen Stellenwert und in der Überlieferung des Islams ist ihm auch das Paradies versprochen. Aber es ist nicht jeder, der im Dschihad jetzt kämpft, ein Schahid gleich, ja. Weil manche Leute gehen da nicht hin, weil sie jetzt irgendwie einen gerechtfertigten Grund haben, sondern manche Leute haben ganz andere Absichten dabei. Die gehen dahin, weil sie auf Beute hoffen oder weil sie hoffen, dass sie sich irgendwie in ihrer gesellschaftlichen Struktur eine höhere Position erkämpfen, etc. pp. Also das wären dann keine Schuhada, ja.
Okay, also das Ganze ist natürlich komplex, vielschichtig und so weiter, ist mir natürlich völlig klar. Und ich glaube, da wird es immer wieder, ja, da ist ja die nächste Sure. Und wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt, dann schüret die Bande.
Ja, genau, darauf habe ich gewartet. Das ist immer der Klassiker. Dieser. Ja. Und wenn man da die Nächsten und die davor im Zusammenhang liest, dann sieht man, dass da dann auch steht, und wenn sie zum Frieden geneigt sind, dann seid auch ihr zum Frieden geneigt, weil ich Allah liebt nicht, dass Ungerechtigkeit auf der Erde verübt wird. Und damit hat sich das dann eigentlich auch erklärt, ja.
Okay, also, ja.
Und interessanterweise, der Krieg zur Zeit der Lebzeit des Propheten war die Ausnahmesituation, ja. Das war jetzt nicht das, was man wollte. Ja, man wollte auch damals in Frieden leben, dass keine kriegerische Auseinandersetzung haben. Und der große Sieg im Koran war tatsächlich der Friedensschluss von Aqaba, wo der Prophet mit den Mekkanern einen Friedensschluss gemacht hat. Und sehr viele Zugeständnisse ihnen sogar gegeben hat, wo seine Gefährten damals auch komplett dagegen waren, wo gesagt haben, wie kann das sein, du gibst ihnen so viel Zugeständnisse, obwohl wir schon so weit gekommen sind. Er sagt, nein, das ist besser. Und dieser Friedensschluss hat auch das Ganze sehr weit gebracht, ja.
Mhm. Wobei natürlich auf der anderen Seite, also Mohammed hat ja die Stämme vereint, hat diese kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Stämmen beendet, ja. Und aber dadurch natürlich auch das nach außen richten können und so natürlich schon auch irgendwo eine expansive Politik betrieben, aber
wenn man das genau betrachtet, muss man wirklich in die Geschichte im Detail einsteigen. Ja. Der Prophet selbst hat auf der arabischen Halbinsel für Einigung und Einigkeit gesorgt.
Also Saudi-Arabien, die Emirate, Jemen,
und, Oman auch, also diese Gegend.
Das war Jemen, alles, das, was sich dort abspielt, wir werden ein bisschen noch über die Wahhabiten sprechen, ja. Das ist grauenhaft.
Das ist wahr, also es ist schrecklich.
Absolut grauenhaft.
Die Einigkeit der arabischen Stämme und der Insel, also der Halbinsel, war durch ihn erreicht worden. Es war jetzt nicht unbedingt politisches Ziel, das ist dabei zustande gekommen. Und die expansive Politik seiner Nachfolger, also der vier gerechtgeleiteten Kalifen, hat sich primär gegen die beiden Großmächte der Region gerichtet, nämlich das Oströmische Reich und Persien, die natürlich jetzt eine Gefahr gewittert haben und wahrscheinlich recht schnell zum Gegenschlag ausholen wollten, um das gleich im Keim zu ersticken. Und da sind sie halt darauf eingestiegen, haben sie sich damit auseinandergesetzt und relativ schnell das Persische Reich besiegt. Und mit dem Oströmischen Reich gab es häufiger dann noch danach Auseinandersetzungen. Also Byzanz gab es ja, bis die Türken es erobert haben.
Ja, du lebst in Wien, ne?
Also ja, genau.
Die sind belagert worden bis zum Gehtnichtmehr.
Ja. Und viele dieser Auseinandersetzungen wurden durch Verträge ohne Krieg durchgeführt. Ja. Also zum Beispiel Jerusalem wurde von Omar ibn Khattab, das war der zweite rechtgeleitete Kalif, ohne Krieg erobert, mit Vertragsschluss. Und so ist das bei vielen Städten gewesen. Also es war jetzt nicht so, dass das ein Gemetzel war. Es gab ein paar Schlachten und dann war das Thema eigentlich erledigt. Ja. Über Jahrhunderte, ja.
Ja, gut, okay. Wollen wir es auch irgendwo jetzt dabei belassen? Ja. Ich meine, es gibt natürlich, man kann natürlich jetzt auch sich anschauen, was die katholische Kirche in Südamerika aufgeführt hat und sonst wo und bei den Kreuzzügen und so weiter. Also es ist jetzt beileibe nicht so, dass das Christentum nicht mindestens so kämpferisch ist. Also ich würde jetzt gar kein Ranking da machen, aber
ist immer schwer, ja.
Es ist halt die christlich-westliche Gesellschaft ist halt jetzt irgendwie am Drücker, ne? Und das, was man dann natürlich dann auch sieht an Reaktionen aus dem Nahen Osten, das ist natürlich auch ein gutes Stück Verzweiflung. Und wenn man so wie ich seine halbe Familie im Irak hatte irgendwann, die sind inzwischen praktisch alle weg aus Bagdad. Dann hat man, und wenn man das in den 90ern mitbekommen hat, was da abgegangen ist unter Bush und so weiter, und dann unter Bush 2 wieder, da sind über 1 Million Leute umgebracht worden, davon wird nicht gesprochen und so weiter. Also, ich meine, da muss man wirklich die ganze Geschichte sehen, und aber natürlich, wir Sri Lanka ist gerade eben passiert, ja. Was eine Bluttat, eine Sinnlosigkeit ist, die, wo man sich wirklich an den Kopf greift. Kurz danach aber diese Einzeltat von diesem Herrn in Christchurch, ne,
in Neuseeland,
ne, die, ich meine, wollen wir jetzt nicht da anfangen zu zählen, wie viele Opfer, weil, ich meine, das ist, die mindestens, der hat das auch noch mitgefilmt. Also, ich meine, ich sage mal so, das ist alles Schwachsinn. Ja,
ja,
genau. Man kann sich darauf einigen und hat jetzt eigentlich mit dem Kern dieser Religionen nichts zu tun.
Nein,
und wir wollen uns eben mit diesem Kern eher beschäftigen. Zum Sufismus kommend, ja, natürlich muss sich der Sufismus auch irgendwie ständig vom orthodoxen Islam irgendwo abgrenzen, oder? Ich meine, jetzt gibt es da die Wahhabiten, ne? Das ist diese Gruppe, die also in Saudi-Arabien vor allem sehr stark ist und die...
Die das Geld haben auf jeden Fall, ja.
Die das Geld haben, die gerade einen Massenmord im Jemen veranstalten. Es gibt ja dann den Split leider, wie bei den Christen, zwischen den Sunniten und den Schiiten. Ja? Also der Iran ist ja vor allem schiitisch, der Irak lustigerweise auch mehrheitlich schiitisch. Ja. Aber die Sunniten hatten da halt lange das Ding. Und Saudi-Arabien möchte halt jetzt quasi die Vorherrschaft im Nahen Osten und ist da irgendwie aufgestellt gegen den Iran. Schwachsinn alles zusammen natürlich. Der Iran natürlich ist der Lieblingsfeind jetzt der USA auch. Also ich meine, wenn man dann den John Bolton, der ja auch schon im Irakkrieg federführend war. Also
ja.
Das ist ein Kerlchen, also den kann ich sowas von nicht ausstehen, das ist unglaublich.
Der große Krebstreiber im Hintergrund.
Also, dass es so eine Figur überhaupt wirklich gibt, also das ist eine Negativ-Comic-Figur bis zum Geld nicht mehr, und ich verharmlose das jetzt, aber ich meine, das ist unglaublich, dieser Mensch. Und jetzt natürlich, er ruft seit 10 Jahren dazu auf, dass der Iran gefälligst jetzt bombardiert werden soll. Ne? Und das muss man da jetzt auch sehen. Ja? Und dann versteht man nicht verzeihbar, aber dann versteht man vielleicht besser, warum diese Verzweiflungsakte, meiner Selbstmordanschlag ist ein Verzweiflungsakt, wenn sich jemand aber durch ein paar Moscheen mit Maschinengewehr arbeitet und sich dann ergibt oder Polizei, ist das eigentlich ein bisschen feig, muss ich auch sagen, im Vergleich dazu, aber
Also ich glaube, also wie gesagt, der Selbstmordanschlag ist das klassische Beispiel einer schlechten Erneuerung in den Islam.
Ja.
Und wie gesagt, sehr jung. Und Verzweiflung, ja, jein. Ich glaube auch einfach ein Stück weit Dummheit, ja.
Auf jeden Fall, ne? Sonst machst du was ja nicht, ne?
Und
sonst glaubst du ja diese Geschichten nicht.
Also, wohl auf der anderen Seite auch die Indoktrinierungsmaßnahmen oder die Indoktrinierbarkeit von Menschen ist unglaublich, auch wenn sie scheinbar klug sind. Sind sie da manchmal nicht gegen gewappnet, ja. Und im Rahmen von dieser ganzen ISIS-Geschichte sind auch viele Akademiker da tatsächlich runtergegangen und haben sich diesen fanatischen Leuten angeschlossen und zum Teil halt auch sowas wie Selbstmordanschläge gemacht. Ja, da gab es immer so eine Suizidgruppe, ja, die ist immer vorgelaufen, hat sich dann in die Luft gesprengt, die anderen haben hinten geschossen.
Die Assassinen muss man da ja auch nennen, ne?
Ja, die Assassinen, Splittergruppe, ja, eine ganz kleine Sekte war es eigentlich damals, im Mittelalter, zur Zeit der Kreuzzüge, gibt es ja, ja dieses berühmte Spiel, ja, Assassin's Creed, wo es so ein bisschen dargestellt wird, natürlich nicht historisch korrekt, aber...
Also es stimmt nicht ganz, dass es erst in den 70er Jahren passiert ist, also es gab auch schon Muslime, die sich davor...
Wobei die eigentlich sich gar nicht selbst zu dem Islam gezählt haben, ne? Das war mir so eine Sondergruppe, ja.
Na,
und
gut.
Und da damals wurden sie auch genau deswegen verdammt, weil sie ihre Mission sozusagen so durchgeführt haben, dass sie am Ende selbst dabei immer gestorben sind. Und
das verstößt eigentlich gegen die Scharia. Ne?
Genau, also ganz klare Aussage zum Thema Selbstmord, Anschlag und Terrorismus, das ist im Islam absolut haram, da sind sich die Gelehrten absolut einig. Da gibt es halt die paar Ausnahmen, aber das sind Leute, die man eigentlich nicht als Gelehrte betrachtet.
Ja, okay, dann sind aber die Gelehrten in Saudi-Arabien sind da nicht dabei, ne?
Das sind halt die Ausnahmen.
Mhm. Sie haben und viele und die haben viel Macht und viel Geld.
Das sind nicht so viele, aber die haben das Geld.
Ja, ja. Okay.
Und die haben, also wer das Geld hat, der hat dann häufig die propagandistische Oberheit. Ah, und okay. Was die, also Saudi-Arabien hat sehr viel Propagandamaterial in alle möglichen Länder geschickt und hat dadurch auch viel Einfluss gewonnen. Ja, hätten die das Geld nicht, wäre der wahhabistische Strömungszweig des Islams schon längst wahrscheinlich vergessen worden. Aber durch das Geld, was sie haben, haben sie das auf der ganzen Welt verbreitet, dieses Gedankengut. Und viele Gelehrte trauen sich teilweise auch nicht dagegen zu sprechen, weil sie bedroht werden von Fanatikern zum einen.
Ja, man sieht ja, was mit Abtrünnigen passiert. Wie hieß nochmal schnell? Khashoggi, ne?
Ja, also zum Beispiel.
Unglaublich.
Ne? Dabei hat er noch nicht mal was Religiöses angesprochen.
Der wird einfach in die Botschaft eingeladen und kommt da in Stücken raus.
Ja, also ich meine, das ist ja unglaublich. Also wie gesagt, das ist wirklich kein Spiel auch für die Gelehrtenspanner, die jetzt nicht hier in Europa leben, sondern die irgendwo in den arabischen Ländern leben. Weil dort auch die Sicherheit nicht so gegeben ist wie hier, ja. Wenn du zum Beispiel dort dich wirklich positionierst und sagst, pass auf, das ist falsch, das ist nicht richtig, wer sowas tut, ist mindestens ein großer Sünder und ein Irregeleiteter, dann bist du ganz schnell unter Morddrohung und die machen ernst, ja. Also es gab einen Gelehrten.
Offensichtlich, ja.
Der ist bekannt in Libanon. Den haben sie in den 90ern einfach mit Maschinengewehr beim Drive-By abgeknallt, weil er sich dagegen ausgesprochen hat. Und das war ein guter Gelehrter, aber ja. Und da haben einige natürlich dann schon Bammel, sich zu positionieren, was man versteht, ja. Weil da bist du recht schnell tot. Also.
Braucht der Islam eine Aufklärung?
Nein.
Warum nicht?
Ganz klar nein. Die Aufklärung ist im Endeffekt eine philosophische Entwicklung aus der Renaissance in Europa gewesen, ja. Und Europa ist sehr speziell für das Thema, weil wir haben hier mehrere Schismen, sagen wir in Europa, ja. Und wenn man in dieser Kultur aufwächst, hast du das natürlich komplett mit drin, ja. Glauben und Wissen wird getrennt, ja. Das ist auch semantisch komplett getrennt worden. Und wir haben ja wirklich das Problem in Europa, dass man Wissenschaft und Glauben in eine sich gegenseitig bekämpfende Position gebracht hat. Ja, das heißt, wenn du Wissenschaftler bist, dann ist es sehr schwer, als Gläubiger dich selbst zu definieren, weil halt die Glaubensinhalte häufig der Ratio widersprechen. Und die katholische Kirche, sage ich mal, als Obermachthaber in Europa im Mittelalter und auch danach noch, war durchaus nicht immer positiv für rationalistische Strömungen zu haben, ja. Und die Aufklärung hat es halt so weit getrieben, dass sie auch religiöse Themen rational hinterfragt hat. Und das hat der katholischen Kirche damals gar nicht gepasst. Und das war das, was die Aufklärung im Endeffekt war. Ja, man hat gesagt, okay, wir gehen weg von der Unmündigkeit, die wir haben, indem wir nur das machen, was die uns sagen, denken selbst über Sachen nach und kommen dann zu Schlussfolgerungen. Und dieses Vorgehen war damals in Europa neu.
Und absolut notwendig.
Absolut notwendig, aber es war nicht im islamischen Kulturraum neu. Es war auch nicht in der Antike neu gewesen, weil es gab Philosophen in der Antike, die genau das gemacht haben. Ja.
Und die genau was jetzt gemacht haben?
Rational nachdenken, also das, was die Aufklärung okay, ja. fordert. Ja.
Ja, ja.
Aus der eigenen Unmündigkeit rausgehen, sich selbst Gedanken machen und dann daraus Schlussfolgerungen ziehen und daraus dann auch Praxis ableiten. Ja. Und der Islam als Religion hat natürlich viele Ströme, wie wir schon erwähnt haben, aber die ersten Muslime und die ersten Strömungen des Islams waren rational denkende Leute und die hatten auch nichts gegen Rationalität. Die haben dementsprechend genauso gedacht und gehandelt, wie ein aufklärischer Geist das tun würde. Und dementsprechend braucht der Islam keine Aufklärung, aber heutzutage ist diese Geisteshaltung der Menschen von damals großteils in Vergessenheit geraten und nicht mehr in der Mehrheit der Muslime so da. Und darum wirkt es so, als wenn der Islam eine Aufklärung bräuchte, weil heutzutage viele Muslime irrational sind in ihrem Handeln und ihrem Denken, weil sie das alte Wissen nicht mehr haben und die alten Herangehensweisen vergessen haben, ja, aus verschiedensten Gründen, ja, von der Kolonisierung über interne Querelen, über halt die Macht von Strömungen, die eben gerade nicht rational denken wollen und auch das ablehnen, wie halt der Wahhabismus zum Beispiel.
Das heißt, vielleicht in ein paar Jahrzehnten braucht der Islam dann eine Aufklärung, um da wieder zurückzufinden?
Also vielleicht eine Rückbesinnung auf alte Prinzipien, ja.
Oder vielleicht
die halt aufklärisch
schon. Ich meine,
jetzt ja. Also je schneller, desto besser, ja. Weil das hilft ja nur dabei, auch Probleme, die jetzt akut sind in islamischen Ländern, zu lösen.
Aber dann braucht der Islam keine Aufklärung.
Eine Aufklärung in dem Sinne?
Seine eigene also Art von Aufklärung.
Seine eigene Art von Aufklärung, ja.
Also das heißt, nur um das zusammenzufassen, was du...
Vielleicht nicht der Islam, sondern die Muslime, ja. Das ist vielleicht besser definiert.
Okay, das ist für viele schwer zu trennen, aber das heißt, der Islam hat nie die Wissenschaft quasi
abgelehnt.
Genau. Das war immer integriert und ist es bis heute.
Ja.
Aber dennoch gibt es eben in den letzten Jahrzehnten oder eigentlich, also kann man sagen, so im Ersten, Zweiten Weltkrieg ging das auch irgendwie los, mehr und teilweise natürlich auch, gab es da natürlich auch Beeinflussung und, aber okay, wir wollen jetzt keine irgendwelchen Theorien aufstellen, aber der Islam hat also nie diese Trennung gemacht, nur ist die Irrationalität oder Arrationalität, wie du jetzt sagst, ist mehr und mehr in die Köpfe der Gläubigen.
Ja, es hat damit zu tun,
dass
religiöse Wissen im Islam ist ein sehr hoher Stellenwert, ja, und auch das weltliche Wissen, beides wird sehr hoch geachtet und war jahrhundertelang sehr stark praktiziert. Also es gab sehr viele Gelehrte in islamischen Ländern im Sinne von Universalgelehrten. Ja, das heißt, die haben auf der einen Seite die religiösen Wissenschaften gelernt, die Rechtswissenschaften gelernt, die ein Teil der religiösen Wissenschaften waren, aber auch in der Methodik, also die Rechtswissenschaften, der Rechtsschulen in der Methodik hatten viele rationale Prinzipien drin. Ja, insbesondere die hanafitische Schule hat sehr viel Rationalität mit integriert in ihrer Rechtsfindung. Und Chemie, beziehungsweise damals halt mehr noch Alchemie, Physik, physikalische Themen, mechanische Sachen und solche Sachen, also das war alles integriert. Da gab es viele Leute, die auf der einen Seite religiöse Gelehrte waren, auf der anderen Seite auch intensive weltliche Gelehrte, ja, von Philosophie über Mathematik, Naturwissenschaften etc. alles dabei. Berühmtes Beispiel im Sinne der Frühchemie bzw. Alchemie ist Ibn Jabir, der in Europa bekannt ist als der Geber, ja, der sehr viele Traktate oder Schriften über Chemie und Alchemie geschrieben hat, ja, und als Naturwissenschaftler bekannt war. Andere Naturwissenschaftler gab es, die berühmt wurden. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Es gab einen sehr berühmten islamischen Gelehrten und auch Naturwissenschaftler im 10. Jahrhundert, der sich mit Licht und Lichtbrechung beschäftigt hat und zu dem Schluss kam, dass nicht das Auge Licht auf die Welt wirft und wir deswegen was sehen, sondern das Licht ins Auge fällt und wir deswegen was sehen. Das war seine sozusagen Erkenntnis und er hat die erste Kamera Obscura gebaut. Ja, also schon tatsächlich sowas wie Fotografie im Urstadium betrieben.
Na gut, das ist, man muss natürlich erwähnen, dass die westliche Kultur nicht das wäre, hätte sie nicht sehr, sehr viel Wissen durch auch die Eroberungsfeldzüge der Muslime erlangt.
Ja, ne? Also angefangen hat das dieses ganze...
Also die Mathematik und so weiter.
Die Muslime haben massiv Übersetzungen betrieben, und zwar unter dem Kalifen Ma'mun, ungefähr im 8. Jahrhundert war das. Der hat nämlich Aristoteles im Traum gesehen und der hat ihn sozusagen inspiriert, jetzt die gesamte antike Wissenschaftsmöglichkeit, die es damals oder das Wissenschaftsspektrum, was er irgendwie finden konnte auf der Welt, zu bringen und zu übersetzen ins Arabische und weiterzuentwickeln. Ja, das war so sein Ziel und das hat er auch gemacht. Man hat die Papierherstellung damals industrialisiert und riesige Bibliotheken gegründet. In Bagdad damals, das war sozusagen das Haus der Weisheit, hieß das damals, und das war größer als die Bibliothek von Alexandria und die Bücher waren noch wesentlich dicker. Ja? Und da wurde sehr viel antikes Wissen von China bis Griechenland, alles, was man so finden konnte, hat man gesammelt, übersetzt und das ging weiter. Ja? Das hat man ausgedehnt. Es wurden Bibliotheken auch in anderen islamischen Ländern damals gegründet, wie Andalusien, in Granada und so. Da hat man große Bibliotheken hingestampft und natürlich heutzutage verbreitet sich Information viel schneller. Damals war es auch aufwendiger, sowas zu machen. Und wenn jemand ein Buch haben wollte, dann ist er in die Bibliothek gegangen und durfte das ganze Buch abschreiben und dann seine Abschrift mitnehmen. Ja, also hat lang gedauert, bis man so ein Buch bekommen hat. Und heutzutage geht's leichter. Aber
ein wenig.
Ja, ist auch gut. Ja, aber damals war es halt aufwendiger, aber trotzdem ans gemacht und hat daran auch weitergearbeitet, das weiterentwickelt. Und der Westen und auch, sag ich mal, die westliche Entwicklung hat da groß von profitiert. Natürlich haben wir es dann noch weitergetrieben im Westen, das muss man ganz klar so sehen. Klar. Ja. Die Muslime haben, sag ich mal, durch den Mongolensturm eine große Bremsung erfahren. Ja? Mhm. Also bis zum Mongolsturm ging das sehr gut, das ist so die goldene Zeit des Islams. Dann kamen die Mongolen, haben Bagdad zerstört, haben auch ungefähr 1 Million Menschen circa, man weiß nicht genau wie viele, aber man schätzt zwischen 500.000 und 1 Million Menschen getötet, einfach mal so arg beschlachtet und so große Schädelpyramiden dann so gemacht. Und die ganzen Bibliotheken haben sie auch zerstört. Ja? Da heißt es, der Euphrat war schwarz vor der Tinte der Bücher. Ja? Und diese Wissensvernichtung und auch die Vernichtung der Landwirtschaft und Infrastruktur des Zweistromlandes hat denn natürlich diese Entwicklung massiv gebremst. Da wäre erstmal Schluss, ja. Da wurden die ziemlich zurückkatapultiert. Und das Osmanische Reich hat dann da ein bisschen mit weitergemacht, aber die haben irgendwann, ungefähr im 1500, eine Trennung eingeführt, dass die religiösen Wissenschaften von den weltlichen getrennt wurden in der Lehre. Und dementsprechend die religiösen Gelehrten nicht mehr gleichzeitig auch weltliche Gelehrte waren. Das hat dann auch eine gewisse Bremsung reingebracht. Ja.
Jetzt will ich zum Sufismus kommend. Ibn Arabi ist ja da auch war ja ein Mystiker, ne?
Oh ja,
eine wichtige der Figur.
Ja.
Imam Ghazali. Und in deinem ersten Mail, das du mir geschrieben hast, das wirklich bei mir ein paar Augenbrauen hochgezogen hat, stand auch Ibn Arabi, Imam Ghazali und warum der Islam heute fast tot ist.
Ja, wie gesagt, die eine Seite ist, was wir schon erwähnt hatten, dass das islamische Wissen einfach in Vergessenheit geraten ist und eine Reaufklärung sozusagen der Muslime dringend notwendig wäre und auch eine Implementierung der allen Wissenschaften. Auf der anderen Seite.
Das heißt, es ist schon wichtig, so etwas wie eine Aufklärung zu machen, aber das ist nicht institutionell, sondern das ist eher quasi in den Köpfen der Leute, das wieder reinzubringen, das eigentlich die Lehre sagt. Ne?
Genau, also.
Also nicht diese Trennung zu machen,
erst
weil die Trennung ist da, beziehungsweise es ist eigentlich im Islam eine Koexistenz zwischen dem Rationellen und, ja, das ist ja nicht irrational, das Göttliche, sondern das ist eben eine andere Art der Weltwahrnehmung oder
ne? Genau, diese Trennung wurde nie gemacht und die Aufklärung in Europa war ja was ganz Neues, ja. Und für die Muslime wäre es sozusagen was Neues, nicht in dem Sinne, dass es noch nie da war, sondern dass es schon mal da war und eigentlich nochmal neu aufgefrischt werden muss.
Ja.
Es gibt auch ein interessantes Buch, das ist jetzt vor kurzem erschienen auf Deutsch, das heißt, warum der Mittlere Osten oder der Islam kein Mittelalter hatte. Ja, das Mittelalter als klassische Zeit oder Epoche des Irrationalismus ist sozusagen, ja, wo die Menschen halt wirklich einfach diese philosophischen Denkweisen nicht hatten, nicht durften, nicht konnten, gab es so im Orient nicht, ja, gab es in der islamischen Welt nicht, gab es in Indien nicht, gab es in vielen Bereichen nicht. Das ist eigentlich eine europäische Geschichte. Und wir tendieren natürlich dazu, die gesamte Welt aus unserer europäischen Sicht zu interpretieren und die geschichtlichen Phasen Europas auf die ganze Welt zu packen. Ja, und sagen, die hatten alle Mittelalter, das war alles genauso wie hier, inquisitorische Maßnahmen und nur eine Richtung, nur eine Schule, nur ein wahrer Gedanke. Und das war eben einfach nicht so, ja. Diese hierarchische Struktur des Christentums in der katholischen Kirche ist eigentlich etwas eher Einmaliges, ja. Wenn man sich den Buddhismus anschaut, also große Teile des Buddhismus, die sind nicht so strukturiert. Der Islam ist nicht so strukturiert. Der Hinduismus ist nicht so strukturiert. Das ist wesentlich offener. Ja? Da gibt es nicht eine Hierarchie, die vorsagt, was man zu denken hat, was man zu glauben hat, was Wahrheit ist, sondern da gibt es viele Strömungen, die sich austauschen und die denken. Ja? Ja.
Mittelalter des Islams findet gerade statt.
Könnte man so sehen, ja.
Aber zurück zu Ibn Arabi, Imam Ghazali und
ja,
warum der Islam heute praktisch tot ist. Das ist eine ziemlich starke Aussage, ne, für einen Moslem.
Also sag ich mal, natürlich gibt es viele Muslime und der Islam ist auch noch vorhanden, aber halt nicht mehr so wie damals in dem Sinne. Der Sufismus wird heutzutage häufig so ein bisschen als sektiererische Strömung des Islams gern dargestellt von gewissen selbst sektierischen Richtung, war aber über Jahrhunderte einfach absolut integrierter Bestandteil, weil es einfach den mystischen Aspekt des Islams abdeckt. Es gibt da so einen gern zitierten Hadith des Propheten, also eine Aussage des Propheten, die so ein bisschen das Spektrum darstellt, ja, was man so im Islam hat. Da in der Narration ist es so, dass der Engel Gabriel in der Gestalt eines Menschen zum Propheten und seinen Gefährten kam und sich dann zum Propheten gesetzt hat und ihn gefragt hat, was ist Islam? Und da sagt der Prophet, das ist, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed sein Prophet ist und betest und fastest und die Hadsch machst und dieser Kerl gibst.
Und du fastest übrigens gerade, ne?
Genau.
Deshalb müssen wir um 8.20 Uhr dann vielleicht eine kurze Pause machen. Das können wir dann noch kurz erklären.
Und diese erste Aussage, was ist Islam, das umfasst eigentlich das ganze weltliche Spektrum und die äußeren Wissenschaften. Und da ordnet man gern die Leute ein, die aus kulturellen Gründen Muslime sind, die noch nicht wirklich, sag ich mal, die Tiefen des Glaubens rational selbst nachvollzogen haben, sondern einfach Muslime sind, weil sie als Muslime geboren wurden und in dieser Kultur groß werden und das auch machen. Auch fällt da rein die gesamte Herleitung von der islamischen Rechtsauffassung und so weiter. Und dann gibt es die nächste Frage, da hat er gefragt, was ist denn der Glaube? Und dann sagt der Prophet, ja, das ist, dass du glaubst an Allah und an die Engel und an die himmlischen Bücher, an die Propheten, an den jüngsten Tag des Gerichtes und die Vorherbestimmung.
Und da sprechen wir jetzt von denselben Engeln, wie auch in der Kirche verehrt werden.
Genau, es ist, der Islam sieht sich nicht als was Neues, sondern es ist die Prophetentradition, die wir kennen, ja, also von Adam bis Jesus, die davor war. Mohammed ist einfach nur der nächste, beziehungsweise auch letzte Prophet gewesen. Und man sieht sich da gar nicht irgendwie außen vor, sondern man sieht sich genau in dieser Tradition. Und diese zweite Frage nach dem Glauben, da sagt man, das ist jetzt der rationale Aspekt des Islams, wo man sagt, diese Themen des Glaubens sind die Sachen, wenn man das nachvollzieht oder versteht, dann muss man auch den Verstand mit benutzen, intensiver und über die Welt nachdenken und all solche Themen. Und dann kommt man zu einer rationalen Erkenntnis, die dann eine Stufe höher ist als das rein äußerliche Nachmachen und Mitmachen der Religion. Nämlich jetzt hat man selbst verstanden, warum die Dinge so sind, wie man sie glaubt oder annimmt, weil man jetzt die Rationalität dahinter kennt, die logische Herleitung. Ja.
Das heißt, man glaubt dann nicht mehr, man weiß dann eigentlich, ne? Kann man sagen, oder?
Man hat logisch nachvollzogen, warum man das glaubt. Ja. Und viele Dinge, also das Wissen und Glauben, wird im Islam auch nicht so unterschieden. Man sagt, Glauben ist einfach nur die Annahme dessen, was man weiß. Ja. Und Wissen ist das, was man halt als Information aufnehmen kann oder herleiten kann. Ja.
Was man auch argumentieren kann.
Was man auch argumentieren kann. Und der nächste Schritt wäre dann, dass der Engel fragte, und was ist Ihsan, also was ist so die höchste Perfektion des Glaubens? Und da sagt der Prophet sinngemäß, das ist, dass du an Allah glaubst und ihn anbetest, als wenn du ihn sehen würdest, auch wenn du ihn nicht siehst. Oder die zweite Stufe darunter, dass du ihn so anbetest und an ihn glaubst und dabei weißt, dass er dich sieht die ganze Zeit. Ja, und das ist jetzt, da sagt man, dieser Aspekt des Islams wäre denn der mystische Aspekt, wo diese ganzen Themen des Sufismus reinspielen und wo man dann nochmal eine Stufe höher kommt, ja, von der Rationalität zur eigenen Erfahrung. Die Sufis sagen da gerne, das Schmecken. Ja. Es gibt das Wissen des Hörens, das wäre das Erste, dann gibt es das Wissen des Sehens, das wäre das Zweite und das Wissen des Schmeckens, das wäre das Letzte, wo man selbst Erfahrung macht, die es dir dann unmissverständlich zeigen, wie es ist, wo du noch gar nicht mehr irgendwelche rationalen Einwände brauchst, ja, weil du es dann selbst erfahren hast.
Also diese Samadhi-Erlebnisse, das wäre dann das Schmecken.
Das wäre das Schmecken, ja. Genau.
Das ist ein super Wort. Das und, ist ein super Bild auch.
Ja, ja, das benutzt man gern. Man kann einen Honig sehen, man kann davon hören, es gibt ein Gebräu, das ist Honig, das ist voll süß, voll lecker, die Bienen machen das und man kann es am Ende auch schmecken. Und erst wenn du es schmeckst, weißt du, was Honig ist. Ja. Und da hat man sich dran orientiert im Sufismus an diesen schönen Bildern. Und dann gibt es einen vierten Aspekt des Islams, da wurde der Prophet nach den Zeichen des jüngsten Tages gefragt und wann der jüngste Tag passieren wird. Und wann er passieren wird, hat er gesagt, das weiß nicht ich und auch nicht der fragt. Und die Zeichen sind, und er hatte einige Zeichen genannt für den jüngsten Tag, dass nämlich die Herren, dass die Sklaven die eigenen Herren gebären wird und dass die barfüßigen, ungebildeten Schäfer riesige Hochhäuser bauen werden. Das sind zwei Zeichen, die er da erwähnt hat. Und dieser vierte Aspekt ist dann der Aspekt der Eschatologie, also der Endzeit oder der Zeit an sich, in der man sich befindet, die man anhand der Zeichen dann erkennen kann, ja, wie weit man schon zum Tag des jüngsten Gerichtes rangeschritten ist. Und das ist ein wirklich großes Thema und eigentlich auch sehr spannend, weil es gibt unzählige Zeichen, die der Prophet den Sahabern oder seinen Gefährten erzählt hat und erwähnt hat und sehr, sehr viele davon sind schon eingetreten und man kann heutzutage ganz schön sehen, so, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert und kann sich das dann ganz gut anschauen. Und dementsprechend wäre das jetzt sozusagen die zeitliche Komponente. Die einen sind die räumlichen Komponenten, wo man halt immer weiter nach oben steigt. Und das andere wäre das zeitliche, wo man dann sich einordnet und ungefähr weiß, in welcher Zeit man sich befindet und wie man sich da denn am besten verhält. Auch bezüglich der Rechtsauffassung, alles was davor ist, dass man das zeitlich in richtigen Kontext packt. Ja? Weil führende Gelehrte heutzutage sagen zum Beispiel, und das ist sehr interessant, dass sie dieser Auffassung sind, weil viele Hardliner würden denen jetzt voll widersprechen. Die sagen, die Körperstrafen des Islams, ja, die sind heute nicht anzuwenden. Also Auspeitschen bei öffentlicher Unzucht oder solche Geschichten, das ist heute wieder in keinem muslimischen Ländern mehr anzuwenden, weil einfach die Gesellschaft so ist, dass diese Strafen keinen Sinn machen.
In Saudi-Arabien wären Menschen, die sich irgendwie halt, ich glaube einfach nur das Königshaus beleidigt haben, öffentlich gekreuzigt.
Ja, das machen die, damit keiner je wagt, das Königshaus zu beleidigen. Also das ist, wenn du in Saudi-Arabien bist, kannst du viel machen, aber du darfst niemals Königshaus irgendwie kritisieren oder anfeiern.
Was ja jetzt.
Das ist sehr dumm, das sollte man nicht tun, wenn man da ist. Ja.
Aber unglaublich, was die da
das ist
und auch argumentieren natürlich mit ihrem Glauben. Ne?
Ja, aber es ist absolut. Also Saudi-Arabien ist ein sehr spezieller Fall und nicht wirklich argumentierbar, wenn man es genau weiß.
Ich weiß, Kinder öfter dort übrigens. Ja. Mein Vater hat dort gearbeitet. Ich kann mich erinnern, meine Mutter ist völlig ausgezuckt, weil, nur so eine kurze Anekdote, wir fahren da auf der Auto, sie durfte natürlich nicht Auto fahren, jetzt die große Erneuerung von MBS ist, man darf's. Und uns hat ein Elfjähriger in einem Rolls-Royce überholt.
Ja.
Mit 140 Sachen, mit seinen drei erwachsenen Schwestern im Fond. Und also als meine Mutter das gesehen hat, die ist ausgezuckt. Die hat sich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Ne? Also
ja, ich kann es verstehen. Ich hab ein, zwei Monate auch in Saudi-Arabien arbeiten verbracht.
Also ich war in Dahran, soweit ich mich
was ich da erlebt habe. Also es ist ein spannendes Land, ja. Und das, was das Königshaus macht, das ist nicht unbedingt, was die Bevölkerung macht oder denkt. Die Bevölkerung ist ja wieder was ganz anderes. Und viele Leute, die ich von da kenne, die sagen, du kannst wirklich sehr frei leben, solange du einfach aus der Politik dich raushältst, komplett.
Ja, das ist aber nicht frei.
Genau, das ist nicht frei, in dem Sinne, wie wir es verstehen, auf jeden Fall. Aber Saudi-Arabien ist wirklich ein sehr, sehr spezieller Fall. Auch wie man da mit Muslimen umgeht, die jetzt aus fremden Ländern angeworben werden, verarbeitet.
Wie geht man da eigentlich mit Sufis um?
Die mag man da nicht gerne. Also es gibt welche. Ja, einige, es gibt sogar einen, den ich ganz mal kennengelernt habe von dort. Aber also in Mekka und Medina geht's noch, ja, weil da einfach so viele Menschen von aller Herren Länder hinkommen zum Pilgern, dass man sich dort nicht ganz so viel rausnimmt. Aber prinzipiell lehnt man den Sufismus da sehr ab. Also der Wahhabismus sagt, das ist eine irregeleitete Auslegung des Islams. Und dementsprechend sind das eigentlich Ungläubige und die wollen wir nicht haben. Das geht gar nicht. So ist eine der Aussagen dort. Natürlich wird das häufig ein bisschen verschönert, denn das sagt man nicht so direkt, aber eigentlich ist es das, was man meint.
Okay.
Und in den Pilgerstätten nimmt man sich da ein bisschen zurück, weil natürlich viele Muslime mit sufischem Hintergrund da hinkommen und kann man sich jetzt nicht so viel rausnehmen, weil das sind einfach die Leute, die da zum Pilgern kommen. Aber insbesondere in Medina gibt es immer auch so Wächter, ja, also von der Religionspolizei, die sehr darauf achten, dass man jetzt nicht das macht, was die Sufis tun. Ja, wenn man dann mit so einer Gebetskette rumläuft, das ist immer schon ungern gesehen.
Wirklich? Den Sip-Hub?
Genau, da
sagen die. Der ist schon nicht gern
gesehen. Ja, also, mach mal weg, das ist eine schlechte Neuerung und sowas. Ja, also.
Das ist bei uns der Rosenkranz, ne?
Genau,
das ist,
genau.
Interessante.
Das ist, also, das will man gar nicht, da sagen wir, das ist nichts Islamisches. Das ist
eigentlich eine Meditationshilfe.
Genau, das ist eine Meditationshilfe, die ganz früh schon im Islam, also in der ersten Generation schon eingeführt wurde. Sogar Sahaba haben es gemacht. Die haben einfach einen Schnur mit Knoten genommen. Und der Prophet hat halt häufig mit den Fingern das gemacht, aber ist ja wurscht, das Prinzip ist das gleiche. Aber die sehen das als Erneuerung, das geht gar nicht, was soll das und so. Und ich selber saß in der Moschee des Propheten, ich saß da, hatte das in der Hand, wollte mir eine Ruhe haben. Da kommt so ein Student aus Deutschland, der da in der Universität in Saudi-Arabien studiert hat und wollte mir dann groß und breit erklären, warum das eine ganz schlechte Sache ist, dass ich da jetzt sitze mit dieser Suppe und hat dann angefangen mit mir zu diskutieren. Da habe ich gesagt, komm, dann bin ich weggegangen, hatte ich keine Lust, wenn man da ist, will man eigentlich was anderes machen, als jetzt mit irgendjemandem so blöde Diskussion führen, ob das jetzt geht oder nicht. Ja. Aber in dem Bereich sind die da sehr hart und wollen das gar nicht sehen. Und auch, sag ich mal, die Liebe zum Propheten oder der Ausdruck der Liebe zum Propheten wird da ungern gesehen. Ja. Also man darf zwar zum Grab gehen, aber jetzt anfassen und so, das geht gar nicht. Und wie es eigentlich dem Weg der Muslime entspricht, dass wenn man beim Propheten steht, dass man Dua macht, während man zu ihm schaut, ja, das interpretieren den gleich als Anbetung des Propheten. Dabei ist es eigentlich so wie es überliefert wurde, der Weg, wie man es macht, ja. Man betet ja nicht den Propheten an, sondern man steht nur in diese Richtung, ja. all diese Sachen, da wird dann gleich auf die Hände gehauen oder die Leute werden verscheucht. Und so. Da sind sie ein bisschen hart. In Mekka ist das nicht ganz so krass, weil es einfach zu viele Leute sind. Ja. In Medina wird das dann ein bisschen rigoroser gemacht, aber ist auch weniger geworden. Also weil viele Regierungen aus anderen Ländern haben sich beschwert irgendwann auch, dass die Leute da dann doch zu sehr tyrannisiert wurden ja, von den Religionswächtern da. Und dann haben sie es ein bisschen runtergefahren. Aber es ist immer noch da, wenn man dort ist. Man wird da schon belästigt in seiner Religionspraxis, einfach aus deren harter Sicht, ja.
Zurück zu Ibn Arabi
ja.
Und warum der Islam heute tot ist. Das, das möchte mich jetzt mal interessieren, warum du das genau. glaubst.
Also, wie gesagt, diese Einführung mit der Aussage des Propheten und diesen vier Stufen des Islams ist so, dass die dritte Stufe, also die mystische Stufe, heutzutage von ganz wenigen Leuten noch konkret praktiziert wird und gemacht wird. Die zweite Stufe wird von ein bisschen mehr Leuten praktiziert, aber auch von wenigen. Und in der dritten Stufe gibt es viele Leute, die versuchen das zu machen, machen es aber falsch. Und die vierte Stufe mit den Zeichen des jüngsten Gerichtes, da haben viele gar keine Ahnung von. Und wenn diese vier Aspekte, die eigentlich die Religion ausmachen, von vielen Leuten gar nicht mehr nachvollzogen werden können oder praktiziert werden, dann muss man davon ausgehen, dass da nicht mehr viel übrig ist. Bei vielen Leuten vom Islam, ja.
Okay.
Natürlich, der Islam an sich ist noch da, weil es noch genug Leute gibt, in Summe, die das schon noch machen, ja, aber auf die 1,2 Milliarden Muslime, die es offiziell gibt, rübergelegt, machen das sehr wenige noch.
Das heißt offiziell, glaubst du, es gibt mehr oder weniger?
Ja, ich glaube einfach nur, dass man da nicht genau gezählt hat. Okay. Ein bisschen passt schon, ja.
Das heißt, Stufe 3 und 4, Mystik und dann die Endzeit.
Ja.
Also das ist ein starkes Thema im Sufismus jetzt. Also im Islam sagst du nicht mehr so. Deshalb ist er eigentlich dieser orthodoxe Islam, wie er jetzt vor allem jetzt da betrieben wird, hat er gar nichts mehr so viel mit dieser mit der originären Lehre zu tun. Und diese beiden Stufen finde ich auch jetzt sehr interessant. Also du hast doch geschrieben,
hochspannend.
Er setzt sich vor allem mit den Djinns auseinander.
Ja.
Und da hatte ich also immer wieder Mails von Hörern, hey, warum machst du eigentlich nie was über Djinns? Du bist doch, also du hast doch irgendwie,
ja.
Wie gesagt, mein Vater ist eben Moslem, aber ich kenne niemanden, der sich da wirklich auskennt damit. Das auch,
ist auch schwer.
Also auch meine Verwandten jetzt, also ich habe mit denen öfter über Djinns gesprochen, die haben gesagt, ja, das kann schon sein, dass das irgendwie mit diesen sogenannten Außerirdischen zu tun hat und dasselbe ist, aber die wollten da gar nicht so viel damit zu tun haben. Das war eher ja. so ein bisschen Haram alles und ja.
Also das Thema Djinn ist hochspannend, ja, da kann man Stunden drüber sprechen. Weil es so einfach aus der Erfahrung der Leute kommt, ja. Und wenn man jetzt diese Auflistung hat, der Glaube an Gott, an die Engel und die Propheten und so, beim Glauben an die Engel kommt natürlich auch der Glaube an die Djinn. Ja, das ist damit ganz eng verknüpft. Der Islam geht davon aus, dass es neben den Menschen noch zwei weitere Spezies gibt mit Verstand, ja. Es gibt die Tiere, da sagt man, ja, die sind jetzt minder verstandesbegabt, wenn überhaupt, ja. Aber nicht so, dass man sagt, da ist ja wirklich Ratio oder so. Auch wenn Affen ein bisschen Bildchen malen können. Ich sage immer, der beste Beweis, dass Tiere keinen Verstand haben, ist, dass sie sich nicht gegen ihre Kidnapper auflehnen, ja. Weil wenn sie einen Verstand hätten, wäre das das Erste, was man tun sollte, ja.
Jetzt gibt es einen Affen, der kann Instagram bedienen. Also
das, ja.
Das ist wirklich jetzt am Handy.
Das ist super. Mein zweijähriger Sohn konnte das auch. Aber ja, ich will das nicht sagen, dass er jetzt einen ausgeprägten Verstand hat in dem Sinne. Aber wie dem auch sei, die Geschichte mit den Djinn und den Engeln ist dahingehend spannend, dass man sagt, okay, die Engel als Lichtwesen sind sehr speziell beschrieben. Ja, man sagt, das sind die meisten von allen Wesen, die es gibt in der Schöpfung, sind die Engel. Und die wurden nach einer Auffassung alle auf einmal erschaffen, ja, in einem Schritt. Und nach einer anderen Auffassung kommen auch noch neue dazu. Ja, da kommen wir dann zum Thema rationelle Theologie, da kann man das nochmal ein bisschen genau besprechen. Auf jeden Fall ist das eine Spezies von Wesen, die Gott ergeben ist und machen, was Gott ihnen befiehlt und bestimmte Aufgaben in der Schöpfung haben. Ja, sehr spezifische. Je nachdem, welcher Engel es jetzt ist und so weiter. Und aber halt nicht für uns sichtbar, sondern in einer anderen Sphäre weilend, ja. Aber sie können sich sichtbar machen, sie können eine physikalische Form annehmen und man kann dann mit ihnen kommunizieren, interagieren, sie berühren alles Mögliche, ja. Sie sind als geschlechtslos beschrieben, als niemals schlafen, niemals essen, niemals trinkend und, wie gesagt, als gottergebende Wesen. Die Djinn hingegen sind ähnlich wie die Menschen, nur halt unsichtbar, ja. Bei den Djinn gibt es die Möglichkeit, dass sie sich gegen die Gebote Gottes oder gegen die Ordnung der Schöpfung auflehnen und ihr eigenes Ding machen und irgendwelche schlechten Dinge auch tun. Und der berühmteste Djinn ist Iblis, ja, der Teufel, Satan. Und die islamische Narration dieser Geschichte ist ein bisschen anders als die im Christentum oder im Judentum, wie wir das kennen. Da geht man davon aus, dass Iblis ursprünglich ein frommer, gläubiger Dschinn war, der Gott gedient hat und der sich gegen die bösen Dschinns hier auf der Welt eingesetzt hat. Bevor die Menschen existierten, ist man davon ausgegangen, dass die Welt auch von Dschinn bevölkert war, primär. Und da gab es viele, die waren halt nicht so gut drauf und haben auch viel Unsinn gemacht. Und er hat sich gegen die aufgelehnt oder hat gegen die gekämpft, hat versucht, die Ordnung wiederherzustellen und ist dadurch durch seine guten Taten immer weiter aufgestiegen, bis er in der Gemeinschaft der Engel aufgenommen wurde. Und dann kam die Zeit, dass der erste Mensch erschaffen werden sollte. Und das geschah nicht im Paradies des Jenseits, sondern in einem Garten, irgendwo in den höheren Sphären, wo genau, weiß man nicht. Und dort wurde dann Adam, der erste Mensch, erschaffen. Und er wurde halt aus Wasser und Erde geformt, sein Körper. Und Iblis hat das gesehen und hat gedacht, oh weia, das wird ein besonderes Geschöpf, und hat Neid verspürt in seinem Herzen. Weil eigentlich war seine Hoffnung, dass er zum Propheten der Dschinn werden würde oder dass er der Herrscher der Erde werden würde. Und in diese Richtung ging seine Hoffnung. Und dann kam jetzt aber dieser Adam auf einmal, der da erschaffen wurde, hat sich schon geahnt, oh, das wird was Besonderes.
Das klingt, also dieser Dschinn klingt sehr nach Luzifer in der christlichen...
Genau, das ist also das, was man im Christentum als Luzifer bezeichnet.
Okay.
Und er hat dann halt gesehen, wie Adam erschaffen wurde, dann wurde Adam lebendig, die Seele ist hineingekommen, das Wasser und Erde wurde zu Fleisch und Blut, wobei man hier noch erwähnen muss, dass er natürlich aus all vier Elementen erschaffen wurde, Adam. Wasser und Erde war das Vornehmliche, aber die Worte, die im Koran erwähnt sind, deuten darauf hin, dass natürlich der Lehm heiß war, das Feuer auch ein Teil der Schöpfung war und auch der Lehm denn durch die Trocknung und Luft beinhaltet hat und damit alle vier Elemente zusammengekommen sind, wobei Wasser und Erde die Vorherrschenden waren, was auch in der Eigenart der Menschen so zu sehen ist. Und die Dschinn wurden aus rauchlosem Feuer erschaffen und dementsprechend der Feueraspekt ist bei denen vorherrschend. Ja.
Plasmawesen.
Sozusagen, ja. Wobei hier mit dem Feuer natürlich auch dieses philosophische Feuer gemeint ist, wie die vier philosophischen Elemente. Und dann war Adam lebendig und Gott hat den Engeln und auch dem Teufel, der darunter war, damals noch ein Gläubiger, befohlen, sich jetzt vor Adam niederzuwerfen. Als Zeichen der Anerkennung dieser besonderen Schöpfung. Also nicht anbeten oder so, sondern nur als Zeichen der Anerkennung. Und das haben alle gemacht, außer halt Iblis. Er hat gesagt, nee, ich bin besser, den hast du nämlich nur aus Wasser und Erde erschaffen, mich aber aus Feuer. Warum soll ich mich jetzt vor dem niederwerfen? Und da gab es eine Diskussion, so eine kurze, und Iblis hat gesagt, nö, ich werde dir zeigen, Gott, dass der schlechter ist als ich, und ich werde seine Nachkommen alle so irre führen, und die sollen alle mit mir denn in die Hölle kommen, wenn das so sein soll.
Und was war die Hölle da?
Die Hölle war in dem Sinne jetzt die Bestrafung für die, die sich gegen die Ordnung der Schöpfung auflehnen, sozusagen gegen das Gebot Gottes, als Ort der Strafe. Und der Satan, also damals halt Iblis, hat dann angenommen, dass er diesen Weg geht. Er hat das als richtig empfunden, weil er ja besser war als Adam, das so zu tun, hat sich gegen Gott aufgelehnt, hat gesagt, ja, ich gehe das ein, aber ich werde noch zusätzlich so viele von Adam, sein Nachkommen, mit da reinziehen und mit vom Weg abbringen, wie mir möglich ist. Ja. Und also sein Plan. Und das Interessante ist, diese Sache war eigentlich ein Test für ihn. Ja, ob er wirklich reif gewesen wäre, der Prophet der Dschinn zu werden oder der Anführer der Dschinn auf der Erde. Und den hat er nicht bestanden, ja, bei diesem Test. Und Adam hat auch einen Test bekommen, nämlich die Sache mit der Frucht. Ja, er durfte in diesem Garten leben mit Eva und so weiter, und aber diese eine Frucht durfte er nicht essen. Und Iblis war halt noch im Garten und hat die ganze Zeit versucht, ihn halt dazu zu bringen, doch diese Frucht zu essen. Hat es dann am Ende auch geschafft. Adam hat davon gegessen. Und jetzt ist aber der große Unterschied. Adam hat am Ende gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid, ich war dumm. Ja, ich bitte um Vergebung, und Gott hat ihm vergeben, damit war das Thema erledigt. Und diese Eigenschaft, seinen Fehler zu erkennen und sich selbst zu verbessern, war genau der Test, warum Adam der Khalifa, also der Führer auf der Erde war und nicht Iblis.
Aber er wurde ja trotzdem bestraft, ne? Das Ganze mit den unter Schmerzen Kinder gebären und.
Das gibt's so nicht. Ja, also diese Idee, dass das eine Strafe ist, ist im Islam nicht gesehen. Es ist so, dass von Anfang an.
Also nicht Adam, Eva musste unter Schmerzen.
Genau. Aber die Idee, dass die Erde eigentlich ein Ort der Verbannung ist, ja, die gibt's im Islam nicht, weil die Idee der Schaffung Adams war, dass er auf der Erde Khalifa sein würde, ja. Das heißt, er wurde von Anfang an erschaffen, damit er eine Zeit auf der Erde lebt und nicht jetzt. Da im Paradies bleiben sollte, ja. Das war nur ein Test, um zu schauen, ob er reif ist, und er hat den bestanden, ja. Und er wurde dann auch zum ersten Propheten, das bedeutet, er hat dann also die Offenbarung Gottes auf der Erde bekommen und Wissenschaften, all diese Sachen.
Also wir sind ja nicht auf der Erde als Strafe, sondern eigentlich als Belohnung.
Als Aufgabe, ja. Es ist sozusagen.
Die Aufgabe?
Die Aufgabe ist, dass der Mensch die Khalifa hier auf der Erde führt, also dass er der Stellvertreter Gottes sozusagen ist, beziehungsweise dass er sich verwirklicht, ja. Und dafür muss man halt auf die Erde, weil um das zu verwirklichen, muss man in den Test kommen, ja, muss man in die Versuchung gebracht werden, sonst kann man diese Sache nicht entwickeln. Ja? Man muss ja halt sozusagen auf einen anderen Ort kommen, wo es gut und schlecht gibt, damit man sich daran entwickeln kann. Das ist die Idee. Und natürlich gibt es eine Hilfestellung. Ja, es ist die Offenbarung und die Rechtleitung Gottes, die der Mensch bekommt auf der Erde, damit er diesen Weg auch finden kann. Aber die Idee ist, dass man sich als Khalife sozusagen würdig erweist, ja, diese hohe Stufe erreicht, was in der Mystizität beschrieben wird. Und dann am Ende nach seinem Tod dafür in schöne Zustände der Belohnung kommt. Ja.
Ist mit Erde jetzt nur dieser eine Planet gemeint, oder
damit ist,
können da auch andere Planeten in diesem Universum gemeint sein, die halt zufällig Leben hervorbringen können oder unter Support, also
unterstützen? Gemeint ist alles, was unter dem ersten Himmel ist, in dem Sinne, weil es gibt also in der islamischen Kosmologie die Idee, dass das Universum, was wir sehen können, das ist das, was alles unter dem ersten Himmel ist. Es gibt 7 Himmel und der Kosmos ist.
Wie in der Veda.
Genau, das ist, also da gibt es sehr viel Übereinstimmung, auch bei der Kabbala des Judentums, da können wir vielleicht noch kurz drüber reden, wo da die Übereinstimmungen sind. Es ist so, in der Kosmik ist tatsächlich das, der unterste Raum, den es sozusagen gibt, ist diese Erde, dieser Kosmos unter dem ersten Himmel, und da gibt es nicht nur eine Erde, sondern mehrere Erden, ja, im Koran ist erwähnt, und er hat 7 Himmel erschaffen, von der Erde ebenso viele. Es gibt einige, die sagen, es sind genau 7 Erden, die in diesem Kosmos existieren, andere sagen, es sind viele. Und was auf diesen anderen Erden ist oder so, das ist spekulativ. Aber manche gehen davon aus, dass die Dschinn zum Beispiel in der Lage sind, auch auf diese anderen Erden zu kommen. Und wenn man jetzt auf das Thema, was du gerne in deinen Sendungen besprichst, Alien Abduction und so weiter eingeht, da gibt es natürlich klassische Übereinstimmung, ja. Der Dschinn ist jetzt nicht dieser Aladdin aus der Wunderlampe-Geschichte, sondern das ist halt, wie gesagt, ein nicht physisches Wesen, was aber physische Gestalt annehmen kann.
Entschuldigung, was ist interessant, ja. Weil in Aladdin aus der Wunderlampe wird der Dschinn ja als ein sehr positives Wesen dargestellt.
Ja,
ist das bewusste Irreführung?
Oder? Nein, der Dschinn, es gibt bei den Dschinn alles Mögliche, die ganze Bandbreite. Es gibt christliche Dschinn, muslimische Dschinn, böse Teufel-Dschinn und auch verschiedene Arten, ja. Es ist, wie man sagt.
Es sind einfach feinstoffliche Plasmawesen.
Oder sind feinstoffliche Wesen, ja, und es gibt auch verschiedene Arten, ja, das wird dann definiert in der, sag ich mal, Artenvielfalt der Dschinn, und interessanterweise, wenn man jetzt den Bogen zum Alien Abduction spannen möchte, einer der Dschinn heißt Ifrit, ja, und sprachtechnisch ist sein Äquivalent im Persischen Peri, daraus wurde dann im Indogermanischen Feri, Fee. Ja, und das Feenphänomen oder die Feenentführung haben viele Übereinstimmungen mit dem Entführungsphänomen der Aliens, und so schließt sich da der Kreis, weil genau das diese Art von Dschinn wäre, theoretisch. Mhm. Ja, und wenn man jetzt, also es gibt natürlich viele Erfahrungen von Menschen, die von Dschinn entführt wurden, und das läuft dann ebenso ab wie bei Aliens, die werden irgendwo hingebracht, ja, und dann werden sie da untersucht.
Die werden von Dschinns untersucht?
Ja.
Warum?
Man weiß nicht genau warum, also es gibt eine Geschichte sogar, im Hadith erwähnt, ja, wo ein Mann
von Was Jin, ist der Hadith?
Die Aussage des Propheten, ja, wo es über einen Mann ging, der von Jin entführt wurde, in deren Hauptstadt gebracht wurde.
Wo oder, ist die? Entschuldigung.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die ist, wenn ich das wüsste, ja. Okay. In deren Hauptstadt gebracht wurde, dort untersucht wurde, wie er zurückkam und dann davon erzählt hat, und die Leute haben gesagt, was erzählst du denn da, ja? Was ist das denn
das für eine Story? Das kennen wir doch irgendwo,
genau. Und Es gab auch Sahaba des Propheten, die wurden von Dschinn getötet. Ja, also es gab einen, der hat in ein Erdloch gepinkelt und ist auf einmal tot umgefallen, weil ein Dschinn ihn erschossen hat. Weil das
erschossen?
Erdloch, ja, weil das Erdloch hat in sein Reich geführt. Er hat sozusagen an seine Tür gepinkelt oder in seine Tür gepinkelt. Und das, da hat er sich so von angegriffen gefühlt, dieser Dschinn, dass er diesen Mann getötet hat.
Das Erdloch hat in sein Reich geführt. Leben die unterirdisch?
Es gibt welche, die leben unter der Erde. Es gibt welche, die leben in der Luft.
Auch jetzt
auf
noch.
Dem Wasser. Ja, ja, auch jetzt.
Weil es ist ja interessant, weil mit Heinrich Kusch bespreche ich ja immer wieder die Unterwelt und die Unterwelten.
Ja.
Und das greift da jetzt direkt ineinander, ne?
Genau, also es gibt, wie gesagt, weil aufgrund der Vielfalt der Dschinn gibt es natürlich auch die unterschiedlichen Lebensräume und einige sind halt unter der Erde. Darum ist es tatsächlich in der Scharia so, dass es als Verhass gilt, in Erdlöcher zu pinkeln, weil man nicht weiß, ob da Tiere oder Dschinn drin leben, die dann schaden könnten, ja.
Okay,
also sehr,
pinkel
sehr, sehr
niemals
spannend.
In die Höhle,
ja.
Sonst kommst du in die Hölle.
Es kann auch sein, dass eine Schlange drin lebt, die dich dann beißt. Ne?
Sehr, sehr sensibles Körperteilchen sogar.
Ja, genau. Will man nicht, dass da reingebissen wird. Auf jeden Fall. Gibt es denn auch die Möglichkeit, der Dschinn physikalische Gestalt anzunehmen? Und da gibt es dann natürlich die meisten Geschichten, ja, in der muslimischen Community, wer nicht alle schon was mit Dschinn erlebt hat und wo nicht schon ein Dschinn eine Gestalt angenommen hat und wie schrecklich die nicht aussah und so weiter und so fort, weil für gewöhnlich geht man davon aus, wenn ein Dschinn eine Gestalt annimmt, eine physikalische, kann er das nicht perfekt machen, sondern macht Fehler oder das wird fehlerhaft, sagen wir, transformiert. Und da gibt es dann irgendwelche Unebenheiten. Die Augen gehen so zu wie bei Reptilien oder er hat ein unglaublich langes Gesicht oder er sieht halt komisch aus. Ja. Manche Dschinn nehmen auch gerne die Gestalt von Schlangen an oder von Hunden, schwarzen Hunden mit roten Augen.
Reptiloide, so, ne, die sogenannten, die berühmten. Das ist ja,
könnte sein.
Das passt, ne? Ja, wie die Faust aufs Auge.
Also es gibt Übereinstimmung, aber natürlich, man müsste da wirklich genau forschen, sag ich mal, um wirklich richtig reinschauen in das Thema, um genau zu sagen, was da jetzt wirklich übereinstimmt und wo es vielleicht doch noch Unterschiede gibt, ja.
Haben Dschinns Technologie, haben die Fluggeräte, wird sowas beschrieben?
Ja, man geht davon aus, dass, also Technologie weiß ich nicht, aber man geht davon aus, dass sie sich sehr schnell bewegen können. Es gibt diese berühmte Geschichte von Salomon, der in seiner Runde saß. Und Salomon als König wird im Koran beschrieben als sehr mächtig, als einer der mächtigsten Herrscher, der jemals auf der Welt gelebt hat, weil er nicht nur eine Armee von Menschen hatte, sondern auch von Dschinnen.
Okay.
Und einer dieser Dschinnen, ein Ifrit, ein sehr starker, hat dann eine Aufgabe von ihm übernehmen wollen. Er hat gesagt, wer bringt mir den Thron von der Königin von Saba? Und das war ein sehr großer Thron. Und dieser Dschinn hat gesagt, ich bringe dir diesen Thron innerhalb der Zeit dieser Sitzung, also ratzfatz. Und da hat er gesagt, wer kann es mir schneller bringen? Und ein Mann, der Wissen über das Buch hatte, hat gesagt, ich bringe dir deinen Augenblick. Hat was gemacht, was genau weiß man nicht, aber auf jeden Fall vielleicht ein Dua, ein Bittgebet. Auf jeden Fall war instantan dann der Thron dort. Und als die Königin von Saba angekommen ist, hat sie natürlich gewundert, was meint mein Thron hier? Ne? Und hat dann die Herrschaft von Salomon anerkannt, ist seine Frau geworden und dann wie Geschichte weiterging. Aber wie hätte der Dschinn das gemacht? Möglicherweise mit Technologie, ja. Ist die Vermutung nahezulegen, dass die Dschinn über gewisse Technologien verfügen und dass sie tatsächlich teilweise auch die Menschen dazu inspiriert haben, Technologie anzuwenden oder zu entwickeln, ja. Also
der Funke des Prometheus.
Zum Beispiel, ja. Oder was ich in dem Bereich ganz spannend finde, ist eigentlich dieses ganze Thema Thule-Gesellschaft damals im NS-Reich, wo man offensichtlich Kontakt zu irgendwelchen feinstofflichen Wesen hat, die höchstwahrscheinlich Dschinn waren und dann von denen Inspiration für Technologie bekommen hat. Aber wie genau, also es gibt viele Geschichten, viel Information noch in dem Bereich, aber es ist eng verknüpft mit einem Bereich, der im Islam verboten ist, nicht mit der schwarzen Magie. Und da genau herauszubekommen, was jetzt noch okay ist und was schon im Bereich von negativer Beeinflussung geht oder so, das ist dann immer so ein bisschen so eine feinfühlige Sache und darum wagen sich viele gar nicht an das Thema ran.
Und du bist erlöst, es ist jetzt 20.20 Uhr. Man muss jetzt sagen, du hast seit der Früh keinen Schluck Wasser, nichts zu dir genommen, ja?
Ja, genau.
Also wie sieht dein Tagesablauf jetzt aus? Wir befinden uns jetzt gerade im
Ramadan.
Im Ramadan, genau. Ja, genau. Also der Eid ist dann das Ende des Ramadans im Juni. Also 28 Tage ist zu fasten und da ist es verboten, irgendetwas zu sich zu nehmen, sobald die Sonne aufgeht und erst wieder, nachdem sie unter...
Also wie sieht dein Tag aus? Mit Beginn der Morgendämmerung, ja, beginnt man mit dem Fasten. Davor isst man dann natürlich auch und trinkt da ausreichend. Dann fastet man bis zum Sonnenuntergang, dann isst und trinkt man wieder und so geht das den ganzen Monat. man darf halt nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen, kein Geschlechtsverkehr. Diese Sachen sind während des Tages nicht erlaubt und danach wieder. Und das ist halt ein jährliches Ritual und meistens einer der schönsten Monate, weil wirklich die Muslime auch immer alle inspiriert sind. Ja, und ich habe gerade gestern festgestellt, bei uns in der Gegend, da gibt es so einige türkische Cafés, wo sie mal Karten spielen den ganzen Abend und nichts Gescheites machen. Und es ist jetzt leer, weil alle irgendwie mit ihren Familien was machen oder in der Moschee sind und irgendwas Gutes zur Gesellschaft beitragen, statt nämlich Karten zu spielen. Und ja, das ist ein sehr schöner Monat. Das ist der Monat der Freigebigkeit, ja, wo man sich um die armen Leute kümmert. Und ein sehr, sehr positiver Monat.
Sollen wir jetzt eine kurze Pause machen, damit du da ein bisschen was zu dir nehmen
kannst? Ganz knapp, 5 Minuten, kurz trinken.
Dann würde ich sagen...
Kein kleines Schmankerl im Mund und dann kann es auch schon weitergehen.
Dann machen wir das und also du wirst jetzt keinen Gin zu dir nehmen.
Nein.
Sondern Wasser und halt deine Jause, die du mitgebracht hast und wir kommen dann gleich wieder und dann geht es erst so richtig los. I get a little bit higher. I get a little bit pale, and I fall a little bit asleep then. I wake up and I'll be high again. No one cares about it. Fall a little bit deeper, and I become a little creep, and I may appear a little brighter, but I am so pale, and I say. I'm So, das war jetzt die Jause. Sehr gut. Datteln. Ich liebe Datteln.
Köstlich.
Genau, ich habe ganz vergessen, dich zu fragen. Danke für die Erinnerung. Du bist natürlich dafür damit einverstanden, dass deine Bio, dein Bild, deine E-Mail-Adresse alles online erscheint und diese Sendung nachher im Archiv ist und dort bleibt.
Ja.
Ja, wunderbar. Gilt sicher auch mittendrin. Wir waren bei den Djinn. Wir sprechen über den Sufismus. Und Djinns spielen da offenbar eine wichtige Rolle. Ist natürlich, ich finde es wirklich sehr interessant, dass, also das wusste ich jetzt nicht, dass diese Erfahrungsberichte, die also offenbar auch Teil des Islam, des Koran sind, oder?
Kommen die es auch? Gibt einen Hadith, ja. Ja. Also mehrere im Hadith, ja.
Also dass die derartig ähnlich sind zu dem, was wir in der letzten Sendung uns zur Brust genommen haben und geviewt haben. Wir nennen das halt jetzt aufklärerisch Außerirdische. Es müssten aber dann in dem Fall wohl eher Überirdische sein, ne?
Es ist, wie gesagt, ein Thema, wo es auch verschiedene Meinungen gibt, aber halt einige gehen davon aus, dass Djinn durchaus auch auf den anderen Erden leben. Und dementsprechend wären es Außerirdische, ja, weil sie halt woanders normalerweise leben.
Wobei man sich ja nicht ganz einig ist, wo diese anderen Erden existieren. Also könnten diese anderen Erden ja auch überirdisch sein, weil sie in einem anderen Himmel sind.
Nein, sie sind schon in diesem Kosmos drin, ja. Aber ob es jetzt dieses Universum ist, ein Paralleluniversum ist, räumlich unter der Erde oder über, das ist halt offen, ja. Da gibt es verschiedenste Meinungen, wie sich das kosmologisch gestaltet, ja. Es gibt da spannende Themen in dem Bereich, aber sie sind sehr weitführend und teilweise auch schwierig zu beantworten, weil natürlich die Empirie da immer nicht ganz so einfach ist und die Meinungen teilweise auch stark divergieren. Ja, und da muss man natürlich, müsste man wirklich einmal genau reinschauen und auch wirklich die Quellen auswerten, um da wirklich zu konkreten Aussagen zu kommen. Was aber tatsächlich mit den Djinn praktisch gemacht wird, ist viel. Ja, es gibt auf dem einen Bereich gibt es die negativen Djinn, die in der Zauberei benutzt werden von Leuten, die jetzt nicht unbedingt Gutes im Schilde führen. Und dann gibt es Djinn, die auch im positiven Bereich benutzt werden, insbesondere halt von bestimmten Sufi-Shirs, die jetzt mit muslimischen Djinns zum Beispiel korrespondieren. Oder halt auch das Klassische, ein Djinn hat einen Menschen besetzt oder umsetzt und ein Shir kommt und hilft dem Menschen, diesen Djinn wieder loszuwerden. Das ist so das Klassische, ja. Jemand ist besessen, es wird auf ihm gelesen, es wird was ihm gemacht. Besessenheit vorbei, Djinn weg. Was übrigens bis hin zum Töten der Djinn gehen kann und dann auch für den Exorzisten negative Konsequenzen hat, weil Djinns haben Familien und dann kann es tatsächlich auch so zu Racheakten kommen. Ja, das sind,
also es gibt Exorzismus auch im Islam?
Ganz klassisch, ja.
Okay.
Also sogar sehr verbreitet, ja.
In der Bevölkerung. Kommunikation zwischen den vatikanischen Exorzisten, die es ja bis heute gibt,
ja,
und den muslimischen?
Ich meine, das wüsste ich nicht, aber also das ist, wie gesagt, nicht
hierarchisch organisiert. Die stehen ja auf derselben Seite, ne?
Theoretisch, ja. Also so ein Exorzismus, ich habe ab und zu mal was mitbekommen oder auch erlebt, wie das so abläuft. Das ist schon wie in so einem Film, ne? Da passieren schon Sachen, ne? Also wer den Film Exorzist gesehen hat, das ist nicht weit hergeholt, dass das tatsächlich so ausschaut, dass auch paranormale Gegenstände, paranormale Sachen dann passieren, dass die Lampen auf einmal im ganzen Raum in die Luft fliegen und Bilder durch die Gegend schwirren und so weiter, während der Exorzismus an der Person stattfindet und so. Also da passieren teilweise echt orge Sachen und das ist auch nicht immer einfach. Also manche Exorzismen gehen schnell, manche dauern mehrere Tage. Ne?
Ja, also manche gehen schief.
Manche gehen funktionieren auch nicht. Also es gibt auch tatsächlich Sachen, da sagt der Schicht, ich krieg die nicht raus. Du musst zu einem Stärkeren oder einem Besseren gehen, der da mehr Erfahrung hat, der das besser kann, der den dann rausholt. Ja.
Es gibt unglaublich, ja.
Da wirklich, das Thema, da gibt es spannende, lustige, gruselige Geschichten. Ja. Und das ist natürlich auch ein beliebtes Thema abends, wenn man dann zusammensitzt, einmal drüber zu reden, was hast du erlebt, was hat der erlebt. Ne? Und dann viele haben was erlebt in dem Bereich. Es ist wirklich in der Bevölkerung, unter den Muslimen und natürlich auch die Nicht-Muslimen sehr verbreitet solche Sachen. Ich habe einmal eine Geschichte erlebt, da war eine Frau, das war keine Muslimin, die war von Djinn umsessen, irgendwas war. Und die hat sich überhaupt nicht zurechtfinden können. Und ein Kollege ist zufälligerweise da angekommen und hatte gerade Wasser aus der Quelle Mekka mit Samsam dabei, wo Koran drauf gelesen wurde. Und das war aber nur in einer normalen Aldi-Flasche, also Hofer-Flasche, verpackt. Also man hat nicht sehen können, dass das irgendein anderes Wasser ist. Und die ist ausgeflippt, als er mit dem Wasser in den Raum gekommen ist. Die ist komplett durchgedreht und dann hat er, was ist denn mit der los? Ja, die geht schon seit ein paar Tagen unrund, hat er gesagt. Und dann am Ende hat sie halt das Wasser getrunken und dann war vorbei. Aber es war sehr interessant, ja, weil das komplett out of the box kam sozusagen. Ja.
Du bist der Physiker, der erstaunlich offen ist solchen Dingen gegenüber. Also auch diesen nicht physischen Dingen, unter Anführungszeichen jetzt. Wenn man diese Trennung jetzt in dieser Härte überhaupt machen will und das überhaupt sinnvoll ist. Und jemand fragt den Gast mal, was er aus physikalischer Sicht zu den paranormalen Phänomenen sagt.
Also ich glaube, als Physiker hat man sich sehr eingeschränkt in den letzten Jahrhunderten. Man hat tatsächlich ein klassischerweise materialistisches Weltbild gehabt, wo man davon ausgeht, dass der Geist nur ein Nebenprodukt der Materie ist. Das ist so der Klassiker der Materialisten. Und,
was ich für einen ausgesprochenen Blödsinn heute.
Ja.
Also wirklich. Es hat nichts mit Religion zu tun, diese Einsicht.
Nein, es lässt sich nicht halten. Naturwissenschaftlich heutzutage, würde ich sagen, lässt diese Sichtweise sich absolut nicht mehr halten und kann nicht weiter eigentlich getragen werden. Ist aber natürlich tief drin, ja, tief sitzendes Paradigma, was in die Menschen drin ist. Und das lässt sich jetzt nicht ganz so schnell wieder wegkriegen, aber es ist definitiv aus naturwissenschaftlicher Sicht falsch. Meiner Ansicht nach, ja. Andere werden das vielleicht anders sehen, aber ich habe durchaus berechtigte Gründe, das so anzunehmen. Und man hat.
Da kommen wir jetzt auch zur rationellen genau, Theologie dann
hin. Das wäre der Shift darüber. Und wenn man sich die Welt anschaut, da gibt es so viele Dinge, die einfach außerhalb dessen sind, was die Naturwissenschaft beschreibt, dass es relativ einfältig ist, sich jetzt nur auf das zu beschränken und sagen, das ist eine Gesamtbeschreibung der Welt und alles andere auszublenden oder versuchen als psychische Störung oder dergleichen wegzuschieben, was es eben in der Mannigfaltigkeit einfach gar nicht sein kann. Ja? Man hat sich natürlich gern bedient mit dieser ganzen Geschichte, dass alles was psychisch ist und das ist alles nicht echt und dementsprechend brauche ich das nicht anschauen, weil Psyche ist ja nur eine Folge von Materie, darum gebe ich dir jetzt ein Medikament und fertig, ja?
Nee.
Hilft für gewöhnlich nicht, insbesondere in Fällen von Besessenheit, ja? Da hilft das nicht, denn der ist jetzt bei der geschlossenen Anstalt, wird ruhig gestellt, aber der trotzdem am Abdrehen die ganze Zeit, ja? Also da gab's, ich sage das deswegen, weil es durchaus Fälle gibt in psychiatrischen Kliniken, wo man, sag mal, zu 95% davon ausgehen muss, dass der besessen ist, der da eigentlich gerade drin sitzt, eine bestimmte Person, und der wird einfach nur mit Medikamenten ruhig gestellt, aber der wird nie heil und nie gesund dadurch, ja.
Eine Frage auch, die sich mir stellt, gab es den Sufismus denn eigentlich schon vor dem Islam oder ist er erst mit dem Islam zu dem geworden, was er ist?
Der Sufismus als Begriff
nicht. Was sind die Wurzeln quasi?
Genau, ja. Der Sufismus als Begriff nicht. Die Mystik ja, ja, weil natürlich der Islam nicht was Neues ist, sondern auch in der mosianischen Tradition oder auch in der Offenbarung von Jesus gab es klassische mystische Aspekte. Und genau solche Leute in deren Gemeinschaften, wie wir heutzutage sagen würden, das sind Sufis. Ja, das gab es in allen Gemeinschaften aller Propheten von Adam bis heute und dementsprechend ist es nichts Neues, sondern seit Anbeginn der Menschheit da.
Also eigentlich ist der Sufismus jener Stamm, aus dem eigentlich die Religionen hinauswachsen. Alle paar tausend Jahre.
Das ist eine interessante Aussage. Eigentlich ist der Sufismus jener Stamm aus dem.
Also die Mystik eigentlich. Ne?
Die Mystik. Sagen wir, die Offenbarung oder das Prophetentum als höchster Ausdruck der Mystik, wenn man das so sieht, dann ja. Also, weil die höchste Stufe des Mystikers ist ja der Prophet im Sinne. Derjenige, der direkte Offenbarung Gottes bekommt, ist die höchste Stufe, die noch über der Heiligkeit oder der Belaya, wie man es auch immer beschreiben mag, steht und dementsprechend die höchste Form des Sufismus wäre. Ja, kann man so sagen. Lapidar, natürlich begrifflich nicht ganz sauber, aber du weißt, was ich meine.
Ja. Dämonenflüsterer nennt sich eine Person im Chat, die sagt, ich bin besessen, das ist kein Witz. Was würdest du jetzt, nehmen wir mal, jemand hat wirklich, glaubt ja wirklich, dass er besessen ist.
Wenn jemand wirklich besessen, also glaubt,
jemand
besessen
glaubt das, sein, ja,
er geht davon
was
aus.
Was macht er? Was würdest du dem raten?
Wenn er, also sagen wir mal, wenn er zu einem muslimischen Exorzisten käme, würde man erstmal testen, ob er wirklich besessen ist. Da gibt es bestimmte Mittel, wie man das macht. Zum Beispiel, man liest etwas ganz leise, dass er nicht merkt, was es ist, was man liest. Und man liest erst was nicht vom Koran. Und wenn er dann schon anfängt, so rumzuspinnen, dann ist es höchstwahrscheinlich was Psychisches, was er sich einbildet. Wenn er aber da ganz entspannt bleibt und nur an den Stellen, wo man wirklich was aus dem Koran erwähnt, auf einmal merkwürdige Reaktion zeigt, obwohl er es nicht hören kann, muss man davon ausgehen, dass er höchstwahrscheinlich mehr hat als eine psychische Störung.
Ja, klar, ist sehr rationell. Ne?
Weiterhin kann man sagen, wenn die Person Symptome zeigt, die sich nicht normal erklären lassen, wie zum Beispiel, dass Menschen auf einmal Sprachen perfekt sprechen, die sie niemals gelernt haben und die sie auch nicht können und die erstaunlich alt sind in der Art, wie sie gesprochen wird, dann kann man höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass das jetzt nicht die Person ist, die redet, sondern ein anderes Wesen, was sich ihres Körpers bedient. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man ungefähr dahin kommen kann, ob es sich um eine psychische Störung handelt, etwas Individuelles oder ob tatsächlich vielleicht ein anderes Wesen mit beteiligt ist oder halt ein negativer Zauber oder irgendwas in der Richtung. Ja.
Agatha steht auch eine interessante Frage. Und wo würde der Gast Channeling einordnen?
Channeling?
Das ist eine temporäre Besessenheit irgendwo, teilweise, je nachdem, wie es betrieben wird. Ne?
Also wenn es über das hinausgeht, was man als aktive Imagination oder so bezeichnen möchte, wo Leute sich vielleicht nur einbilden, dass sie Kontakt mit anderen Wesen haben, dann würde ich sagen, dass es tatsächlich in die Richtung geht, dass man einen Kontakt mit den Djinn aufbaut. Das muss nicht unbedingt eine Besessenheit sein. Es kann auch ein normaler Austausch sein. Und so etwas ist, sagen wir, im islamischen Kulturraum gibt es das sehr viel, ja, dass Leute sowas machen. Das heißt dann nicht Channeling, sondern es ist dann halt unter dem Begriff Sihr oder Ruhayani oder so, gibt es verschiedene Begriffe, ne, wenn man das einordnet. Und was halt nicht gemacht wurde und weswegen viele Leute sich schwer tun mit dem Begriff Magie zum Beispiel, ist, dass man die ausklabüstert hat oder selten wurde unter den Gelehrten ausklabüstert, was jetzt eigentlich schlecht ist in diesem Bereich. Und was okay ist in dem Bereich und was gut wäre in dem Bereich. Ja, da hat man sich nie so ganz genau festgelegt. Es gibt auch verschiedenste Auffassungen, was überhaupt möglich ist unter den Gelehrten. Aber die Erfahrung zeigt, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Und nur wenige Gelehrte haben da wirklich genaue Statements zu abgegeben. Aber im Volk wird sehr viel betrieben. Und da muss man immer genau schauen, was da so abgeht. Also es gibt unglaublich viele Leute, die in dem Bereich was machen und häufig leider auch negativ. Das berühmteste oder das meist angewendete negative Beispiel von Kontakt mit Djinn oder Zauberei ist natürlich, dass die Leute versuchen, Ehen zu zerstören. Ja, das ist so der Klassiker. Mhm. Ehen werden immer gerne kaputt gemacht, ja, aus verschiedensten Gründen in dem Kulturreich und das ist wirklich, das kommt einem häufigsten vor, dass Leute auf einmal negative Symptome haben, die absolut unerklärlich sind, aufgrund ihrer Eheverbindung, wo dann irgendjemand in der Familie nicht damit einverstanden ist und dann zu einem Zauberer geht und sagt, hier, mach mal was, oder zu jemandem, der mit ihnen arbeitet und so weiter. Und dann passieren auf einmal erstaunliche Dinge, oder die Frau dreht durch, oder der Mann dreht durch, je nachdem, wer betroffen ist, oder es tauchen irgendwelche Gegenstände in der Wohnung aus, die eklig sind und merkwürdig sind, oder die Wohnung fängt an zu stinken und der Gestank geht einfach nicht mehr weg. Gibt's verschiedenste Sachen. Und dann sagt man schon, okay, das ist jetzt höchstwahrscheinlich im Bereich des Übernatürlichen einzuordnen und hat nichts mit der Psyche oder mit der normalen Ehekrise, die auftauchen kann, zu tun.
Und das bringst du wirklich in Einklang mit deinem Weltbild als Physiker. Das finde ich faszinierend. Beziehungsweise, ja. Das ist wahrscheinlich sehr schwierig, über solche Dinge dann mit Mitphysikern zu sprechen.
Oder? Ja, natürlich, aber das liegt
nicht daran. Unmöglich.
Weil das Problem ist natürlich, dass dieser Bereich nicht so systematisch erfasst wurde wie der materielle Bereich von der Physik.
Ja.
Und nicht beschrieben werden kann so schön.
Ja, ja, außer Leute wie Burkhard Heim etc.
Möglicherweise, ja.
Oder, ich sage jetzt mal ganz frech, händeringende Versuche wie die Superstring-Theorie, die vielleicht irgendwann einmal auch solche Dinge anpacken könnte, wenn jemals irgendwas
ja
nachprüfbar ist. Also Themen des Sufismus, also quasi die höchste Ebene eigentlich im Sufismus, im Islam, sind eigentlich die Zeichen der Apokalypse. Das ist die vierte Stufe. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist die zeitliche Stufe. Die höchste Stufe ist der Ihsan. Und im zeitlichen Verlauf muss man das Ganze einkontextieren. Ja?
Und was ist Ihsan?
Ihsan ist diese Stufe der höchste spirituellen Entwicklung. Ja.
Also diese Einheit mit Gott quasi.
Das heißt also, ja, wo man, also nicht Einheit in dem Sinne, dass man eins und dasselbe wird, sondern Nähe eigentlich, ja, Gottes Nähe ist jetzt damit gemeint, also die höchste Form der Gottesnähe. Und die folgt sozusagen auf den davorliegenden Stufen, das baut aufeinander auf. Und diese Zeichen der Apokalypse laufen, sagen wir mal, wenn man das auf einen Graphen aufteilt, das diese drei Stufen sind auf der Y-Achse und die Zeichen der Apokalypse auf der X-Achse. So können wir das ja sehen.
Und da sprechen wir wirklich von derselben Apokalypse wie eben das Johannes.
Nee, die ist ein bisschen anders.
Die Johannes, also, ich glaube, der Johannes war es ja. Der
genau. Das.
Also eigentlich war es ja jemand, der viel später gelebt hat und ja, auch Johannes hieß. Hat mir jetzt die Sabine letztens einmal mich da aufgeklärt und das dann niedergeschrieben hat. Und aber Johannes...
Es heißt halt Johannes. Die Apokalypse ist Johannes. Ne? Ja, es ist nicht jetzt der,
ist nicht der
Freund
der,
von Jesus, der das gemacht hat, sondern es ist wer anders. Aber
es ist Johannes der Täufer, ne, war der Freund von Jesus, ne, oder? Oder war das jetzt wieder?
Johannes der Täufer war sein Cousin.
Ah, ja, okay.
Auch ein Prophet, der vorher war. Aber
okay, das sieht man also, bibelfest, ja, ich bin. Gut. Wir sprechen nicht unbedingt von derselben Apokalypse.
Nein, weil die Apokalypse des Johannes ist, sag ich mal, sehr bilderreich, sehr, sag ich mal, wahrscheinlich eher symbolisch.
Hollywood vorwegnehmen.
Ja, genau. Und die Apokalypse, die in der prophetischen Tradition beschrieben wird, ist eigentlich sehr klar weltlich. Ja? Es gibt viele Zeichen. Die Zeichen werden eingeteilt in klein, große Zeichen. Die großen Zeichen sind auf 10 begrenzt und die kleinen Zeichen sind sehr, sehr zahlreich. Und die haben sich halt im Laufe der Geschichte ereignet. Das Spektrum ist so weit, dass man eigentlich eine ganze eigene Sinn dazu theoretisch machen könnte, aber um das kurz zu fassen.
Ja, also du machst mich gerade sehr neugierig.
Von den kleinen Zeichen gibt es zum Beispiel, da gibt es immer ein paar pragmatische Beispiele, die man gut erfassen kann. Gibt es eine Aussage, wo der Prophet sagt, der Tag des jüngsten Gerichtes sinngemäß wird nicht kommen, bevor nicht der Schuh zu demjenigen spricht, der ihn anhat. Und
dieses, Smart Shoes?
Ja, genau. Das muss man überlegen, das hat er im 6. Jahrhundert gesagt, in der arabischen Wüste, ja. Und die Leute haben natürlich sich gewundert, ja, wie soll das gehen? Und es gibt interessante Interpretationen der Gelehrten in der Vorzeit, wo sowas technologisch noch nicht denkbar war, wie sie sich das ausgemalt haben.
Okay.
Was aber natürlich nicht zugetroffen ist, aber es ist sehr lustig, wenn man das denn sieht. Und heutzutage sieht man.
Wie hat man sich das ausgemalt?
Ja, metaphysisch, nicht technisch. Also, okay, dass man gedacht hat, dass irgendwelche Wesen reingehen oder irgendwie so und die werden dann beherrscht. Ganz merkwürdige halt Interpretationen, die aus der Zeit logisch sind oder denkbar wären. Aber heutzutage halt ganz klar, okay, das ist halt technisch. Ja, fertig. Das Ding spricht, weil das eine Verbindung mit Bluetooth mit mir, mit dem Handy hat und so weiter und so fort. Ja. Und
wobei, ich habe noch nie von einem sprechenden Schuh gehört, aber vielleicht war das auch gemeint, so dass alltägliche Gegenstände mit dir sprechen, keine Ahnung.
Ja, also es gab tatsächlich mal, ich glaube in den 90er Jahren, einen Schuh, der entwickelt wurde, der wirklich so mit Mikrofon geredet hat. Und, aber
gut, der war noch nicht smart. Ne?
Der war noch nicht smart, aber da kam halt Ton raus. Ne? Ja. Und ein anderes Beispiel, was ich halt sehr interessant fand, was ich schon erwähnt habe, ist mit den Hochhäusern, die gebaut werden. Und es gibt ein Hadith, da heißt es sinngemäß, wo der Prophet sagt, die Hochhäuser von Mekka werden so hoch werden wie die Berge hier. Und das hat er gesagt, dass da Häuser von vielleicht 2 Stockwerken maximal gestanden sind. Und heutzutage gibt es tatsächlich ein Hochhaus, was so hoch ist wie die Berge mit 600 Meter, der Clock Tower. Und das entspricht ungefähr der Höhe der umliegenden Berge. Die sind vielleicht noch einen Tick höher.
Aber warum hat man das denn dann gebaut, wenn man doch weiß, dass man...
Warum die das gebaut haben, weil die Geld machen wollen und damit man da ganz viele Menschen unterbringen kann. Ja. Und weil das auch notwendig ist. Ja. Wenn heutzutage ist man viele Menschen pilgern und man muss einfach was machen, infrastrukturtechnisch. Ja. Also es ist auch nicht schlecht jetzt unbedingt.
Ja, nein, das war nicht ernst.
Ja.
Aber das heißt, der Sufismus sieht die Endzeit, das ist ja dieses geflügelte Wort, in unserer Zeit jetzt. Also wir leben jetzt in der Endzeit.
Gute Aussage, die das so ein bisschen deutlich macht. Da hat der Prophet den Zeigefinger und Mittelfinger hochgenommen und hat gesagt, von unten des Fingers bis zur Spitze vom Zeigefinger, das ist von Adam bis mir. Und von unten bis zur Spitze des Mittelfingers, das ist von Adam bis zum Tag des jüngsten Gerichtes. Und das dazwischen ist sozusagen das, was noch von der Zeit bleibt. Und die Zeichen, weil keiner genau weiß, wann der Tag des jüngsten Gerichtes kommt, sind halt einfach da, damit man ungefähr einschätzen kann, wie dicht es schon ist. Und wir können sagen, okay, es kann sein, dass es noch 2-3 Jahrhunderte dauert. Man weiß es nicht. Viele Zeichen sind schon eingetroffen, die allermeisten von den kleinen. Aber es fehlen noch ein paar. Und die großen Zeichen sind auch noch nicht eingetroffen.
Was wäre ein großes Zeichen?
Die großen Zeichen ist zum Beispiel die Rückkehr von Jesus aus dem Himmel auf die Erde.
Also der Sufismus und der Islam glaubt auch an die Wiederkunft Christi.
Genau, das ist übereinstimmt, ja, mit dem
nicht die Wiederkunft Mohammeds?
Nein.
Interessant.
Der Mohammed,
also der kommt nicht wieder.
Ist gestorben, der kommt nicht wieder, nein.
Okay.
Der ist in seinem Grab und der
also
man hat aber neben dem Grab des Propheten Platz gelassen, weil er gesagt hat, Isa wird wiederkommen. Er wird 40 Jahre leben.
Isa ist
Jesus. Isa ist arabische Form. Isa, genau, ist die arabische Form von Jesus. Der wird wiederkommen.
Und Aisha hieß seine Frau.
Aisha,
genau, okay, genau. In deren Arme
sind gestorben. Okay, ja. Und er wird wiederkommen, 40 Jahre leben und er neben dem Propheten beerdigt werden. Und darum hat man da Platz gelassen, ja. Und ein anderes großes Zeichen ist die Ankunft des Antichristen. Wobei der Antichrist nicht so gesehen wird wie in der Johannes-Offenbarung, sondern ein bisschen anders beschrieben ist. Es ist tatsächlich ein Mensch, der wird kommen. Man weiß, er hat ein Glubschauge und ein normales Auge. Er ist nicht so hübsch. Er ist also der Einäugige, ja. Die Symbolik des einen Auges vielleicht in der Hinsicht, aber es wird als Einäugige beschrieben. Und wenn er kommen wird, wird er erst behaupten, ein Heiliger zu sein. Dann wird er behaupten, ein Prophet zu sein. Und zuletzt wird er behaupten, er ist Gott. Und er wird dann sozusagen Wunderzeichen vollbringen, die aber jetzt nicht in dem Sinne Wunder sind, aber halt besondere Sachen. Er wird zum Himmel sagen, es soll regnen, es regnet. Und er wird die Pflanze aus der Erde herausbringen, in kürzester Zeit und solche Geschichten. Und das wird zu einer Zeit sein, worauf der Erde große Trockenheit herrschen wird. Und da das noch nicht passiert ist, diese große Trockenheit überall auf der Erde, weiß man, dass es noch nicht ganz so dicht ist, ja, dass der kommt. Weil man sagt, seine Ankunft wird das erste der großen Zeichen.
Und wie lange dauert das Ganze, diese ganze Endzeit dann?
Bis es so, dann also sobald die großen Zeichen anfangen, geht es dann recht schnell. Aha. Ja, das sind nicht mehr Jahrhunderte, sondern eher Jahrzehnte. Aber bis dahin dauert es natürlich lang. Wir sind jetzt 1400 Jahre und es wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Was man aber weiß und was auch interessant beschrieben ist, dass dieser Dajjal, also der Antichrist heißt im Arabischen Dajjal, der einäugige Betrüger, der wird auf einem Er wird beschrieben, dass er auf einen Esel reitet, der riesengroße Ohren hat und durch die Luft fliegt. Also, wenn man sich überlegt, wie machst du einem Beduin aus dem 6. Jahrhundert klar, was ein Flugzeug ist, ja, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das die beste Beschreibung wäre, wie man das versteht, was ein Flugzeug ist.
Ja. Und
er wird zu jedem großen Ort der Erde kommen, dieser Dajjal, und wird die Leute da sozusagen zu seinem Weg rufen und halt die Menschen töten, die das nicht wollen und halt richtig Trouble machen. Außer Mekka und Medina, da kommt er nicht rein. Und da gibt's ein Hadith, da heißt es, dass der Dajjal auf einem Berg vor Medina steht und zu seinen Anhängern sagen wird, schaut dort, dieser weiße Palast, das ist der weiße Palast von Ahmed. Und dieser Berg, der wurde beschrieben und da ist jetzt ein Schloss gebaut worden von den Saudis, da ist ein Schloss drauf. Und man weiß, das ist der Jabal Dajjal, also der Berg von Dajjal. Und die Moschee damals war einfacher Lehmbau und heutzutage ist das ein riesiger weißer Palast. Mhm. Also soll jetzt auch noch vergrößert werden, ist eh schon riesig, aber soll noch größer gebaut werden. Und interessante Übereinstimmungen sind das, ja. Aber vielleicht lassen wir das Thema jetzt, weil das kommen von 100 ins 1000. Es ist sehr spannend, ja, aber es ist sehr umfangreich auch, ja.
Vielleicht hat man darüber wirklich mal ein eigenes Gespräch für das. Fände interessant. Du sagst, wir leben in einer spirituellen Blase, vor allem in dieser sogenannten alternativen Szene, die aber sich ja inzwischen schon völlig zerlegt hat, finde ich. Also wenn der Islam so quasi am Ende ist, dann ist die alternative Szene nach dem Ende. Eines muss ich immer noch fragen zur Apokalypse. Was passiert dann am Ende?
Am Ende?
Ja.
Also das Ende der Apokalypse, also der Anfang, also die Apokalypse im Sinne dieser Endzeit, das Ende ist, dass die Welt, der gesamte Kosmos zerstört wird. Die sieben Himmel inklusive des Universums werden komplett vernichtet. Alles stirbt. Und 40 Jahre nachdem das passiert ist, wird das wieder auferweckt, das Leben. Und es wird die Abrechnung geschehen, wo sozusagen jedes Unrecht ausgeglichen wird, was jemals stattgefunden hat.
Okay.
Auch zwischen Tieren. Ja, also wenn ein Schaf ein anderes Schaf gestoßen hat, dann hat das den Stoß nicht zurückgegeben. An diesem Tag werden die so ausgeglichen, dass das Schaf den Stoß zurückgibt und dann hat sich das, ja.
Gott, das ist ja eine Riesenprozedur dann.
Ja, es soll auch 50.000 Jahre dauern, dieser Tag. So.
Okay.
Ja.
Wow. Wenn jetzt irgendjemand Fragen hat, die ich jetzt im Chat übersehe, die Skype-Leitung ist offen. Also bitte ruft an. Wir sind gespannt. Auf der Startseite findet sich da dieser Knopf, also einfach, wenn man auf das Crop FM links oben klickt, dann kommt man auf die Startseite praktischerweise und dort dann relativ weit oben ein bisschen rechts findet man das typisch blaue Skype-Zeichen. Man muss Skype installiert haben, in Zukunft werde ich da vielleicht was einbauen, wo das auch dann rein übers Web geht, aber da dann draufklicken, dann geht der Client auf, der fragt dann nochmal nach, dann muss man OK klicken und dann klingelt es aber schon bei mir. Also nicht schrecken. Und idealerweise dann bitte aber vorher den Player ausschalten oder auf jeden Fall vorher den Player ausschalten und idealerweise einen Skype-Testanruf machen. Das findet man in den Einstellungen, ein bisschen runterscrollen bei Audio und Video und dann kann man so einen Test machen, damit man auch sicher ist, dass das Mikro geht und so, aber ja. Also spirituelle Blase, wir befinden uns nach deiner Schau in einer solchen und der Sufismus habe aber das Wesentliche herausgearbeitet. Was ist das Wesentliche da jetzt?
Das Wesentliche. Das Wesentliche, also Spiritualität ist ja ein sehr, sehr weites Thema und es gibt da verschiedenste Ausprägungen und Richtungen, aber worum geht es eigentlich? Ja, was ist das Ziel? Wenn man jetzt Imam Rosali einmal hernimmt, dass man den auch einmal zitieren könnte, ist es so, dass er davon ausgeht, dass der Mensch aus verschiedensten Aspekten besteht und jeder Aspekt eigentlich zu seinem Glück strebt. Ja, und das Glück des Auges ist das schöne Bild anschauen oder eine schöne Landschaft anschauen. Das Glück des Ohres wäre jetzt eine schöne Musik oder eine schöne Melodie hören. Das Glück des Bauches ist ein leckeres Essen und so weiter und so fort. Aber all diese Eigenschaften sind nur Teilaspekte und nicht die Essenz selbst. Und das höchste Glück der Essenz selbst ist die Erkenntnis des Höchsten. Und das ist die Quintessenz. Also das habe ich so oft das Wort Essenz benutzt, aber was ich meine ist, das eigentliche Wesen des Menschen, ja, dass dieses eigentliche, innerste Wesen des Menschen seine tiefste Wahrheit erkennt und darüber hinaus den Gott erkennt, wäre sein größtes Glück, weil seine Natur dies Erkennen ist. Und das Glück immer im Wesen der Natur der Dinge liegt. Und darum ist das der Weg, der dahin führt, sozusagen die Ausarbeitung, worum es eigentlich in der Spiritualität geht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verkompliziert erklärt, aber ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine.
Du hast auch geschrieben, Sufismus und die mystische Verbindung im Sinne von Erleuchtung und Gotteserkenntnis. Davon sprechen wir jetzt, oder?
Genau, also wenn man sich auf den Weg machen möchte.
Das wunderbare Wort Erleuchtung.
Ne? Erleuchtung.
Also, was heißt das
eigentlich? Oh ja, also vielleicht räume ich das Feld von hinten auf, weil es ist sehr groß und ich versuche es runterzubrechen, damit man es jetzt auch gut versteht. Der erste Schritt ist, wie wir schon erwähnten, die rationale Erkenntnis. Und über die rationale Erkenntnis hinausgehend gäbe es denn noch die mystische Erkenntnis. Und die mystische Erkenntnis arbeitet mit der Essenz des Menschen, mit seinem eigentlichen tiefsten Selbst, um es so zu formulieren, damit jeder weiß, was ich meine. Und der Weg dieser Erkenntnis kann im besten Fall zur Erleuchtung führen oder zum Erwachen, wie man es auch benennen möchte. Die Sufis sagen dazu Fana, das Verlöschen. Ja. Und wenn man diesen Zustand von Ferner erreicht, kehrt man notwendigerweise auch wieder in die Welt zurück, aber ist dadurch ein Veränderter, ja, weil man etwas ganz Fundamentales erkannt hat. Und die höchste Erfahrung dieses Glücks wäre dann im Jenseits, wenn man, nachdem man sein eigenes wahres Wesen erkannt hat, dann auch Gott schauen darf. Und das ist der Weg des Sufismus, der dahin führen soll. Diese beiden Sachen, ja, die Ferner in dieser Welt und Gott schauen im Jenseits. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der dahin führt, ist die Reinigung des Charakters. Mhm. Und das ist worüber die meisten so viel schreiben, wie man den Charakter reinigt, die Defizite des Charakters, die Krankheiten des Herzens und so weiter und so fort im spirituellen Sinne. Und dann darauf aufbauend gibt es ja noch diese höhere Erkenntnis von Fana und Baqa. Also Fana, das Verlöschen, und Baqa, das Wiedererkennen in die Welt. Und da schauen Gottes im Jenseits.
Du sagst auch, diese Also du sprichst auch eine inhaltliche Übereinstimmung von sufischer Praxis wie Passana-Meditation. Ja. Muss man kurz erklären, was das ist. Und Meister Eckharts wirkliches Problem.
Genau.
Also das würde mich besonders interessieren, aber...
Okay, wenn man jetzt vielleicht nochmal kurz zurückkehrt zum rationalen Theologie und von da dann weitergeht.
Da kommen wir dann vor allem auch hin jetzt dann.
Genau, es ist so, in der islamischen Geschichte gab es recht früh, eigentlich gleich unter den Gefährten schon, die Methode, dass man den Glauben über den Verstand erklärt hat, also über die Ratio. Dass man gesagt hat, das und das und das sind die logischen Notwendigkeiten dafür, dass man an Gott glaubt und dass er existiert und dass er die und die Eigenschaften hat. Und das und das und das sind die notwendigen Argumente dafür, dass der Prophet auch wirklich ein Prophet ist und nicht ein Hochstapler. Und daraus folgt dann der Rest. Weil wenn diese beiden Sachen belegt sind oder wären, dann ist der Rest selbsterklärend. Was natürlich nicht geht, das ist der klassische Zirkelschluss, ja. Der Islam ist wahr, weil der Koran sagt, dass der Islam wahr ist. Ja, das ist ein Zirkelschluss, ein logischer, der geht nicht. Ja, das ist sinnfrei. Und
der wird auch nicht akzeptiert.
Der wird absolut nicht akzeptiert, ja, weil so kann man nicht argumentieren. Das geht einfach nicht. Und ist auch nicht zielführend. Darum hat man, insbesondere wenn man mit Nicht-Muslimen gesprochen hat, sich auf die Logik berufen. Und Imam Ali zum Beispiel, der vierte rechtgeleitete Kalif, hat zum Beispiel mit Juden einen ganz normalen rationalen Diskurs geführt. Der hat jetzt nicht gesagt, ja, im Koran steht das und das, sondern die haben auf Basis von logischen Argumenten gesprochen. Und diese Logik oder dieser logische Weg, der hat sich dann auch fortgesetzt in der islamischen Geschichte. Und insbesondere aufgrund von einer Frage wird es auch die Wissenschaft von Kalam genannt. Kalam heißt das Sprechen, weil es ging da um die Fragestellung, ob das Sprechen Gottes, also der Koran, erschaffen ist oder unerschaffen ist. Und da hat man logisch hin und her debattiert und halt über die Logik dann eine Antwort gefunden. Und darum heißt es die Wissenschaft von Kalam, also vom Sprechen Gottes. Und da gibt es mehrere Schulen. Zwei große Schulen sind bis heute aktiv. Das ist die Schule von Imam Ash'ari und Imam Maturidi, die halt ganz logisch und auf der Basis von Ratio den Glauben herleiten. Und da gibt es jetzt verschiedene Beweisamer für Gott, ja, also die logische Herleitung für die Existenz Gottes. Und da können wir vielleicht anfangen und von da dann zur Vipassana und so weiter gehen, weil das hat einen Zusammenhang. Gott wird so logisch hergeleitet, dass man sagt, okay, wenn wir uns die Welt anschauen und wie sie ist, wie wir sie wahrnehmen, dann ist es unlogisch davon auszugehen, dass ein Stuhl von selbst entsteht. So hat man damals argumentiert, das kann man dann auch mit der Wissenschaft noch ein bisschen genauer verstehen, aber wenn man sagt, ein Stuhl kann nicht von selbst entstehen, ist es ebenso unsinnig zu sagen, ein Haus entsteht von selbst oder ein Mensch entsteht von selbst oder das ganze Universum ist einfach von selbst entstanden. Und dementsprechend hat man gesagt, wenn das nicht sein kann, dass so etwas Einfaches entsteht, kann es auch nicht sein, dass so etwas Großes von selbst entsteht. Also muss es etwas geben, was das ins Dasein gebracht hat. So, das war der ganz einfache Weg dieser Geschichte. Wenn man das ein bisschen genauer betrachtet, ist es so, ein fundamentales Gesetz der Welt ist die Kausalität. Die ist überall, auch in der Quantenphysik. Überall ist Kausalität. Es gibt immer Ursache und Wirkung. Und Ursache und Wirkung ist in einem zeitlichen Kontext. Die Wirkung und die Ursache sind immer zeitlich zu sehen. Eins ist vor dem anderen oder es gibt auch Retrokausalität, aber trotzdem lässt sich eine kausale Schleife ziehen. Und aufgrund dieser Erkenntnis kommt man dann zu der Frage, okay, wenn diese kausale Kette da ist, gibt es irgendwo eine Erstursache? Sagt man, ja, gibt es. Dann kann man die kausale Kette zurückverfolgen. Irgendwo gibt es eine Erstursache. Und diese Erstursache ist nicht mehr durch die Kausalität erklärbar. Ja, die ist aber da. Und dass sie da ist, weist darauf hin, dass es etwas Nicht-Kausales gibt, was diese Erstursache ins Dasein gebracht haben muss. Wenn man sagt, und das ist der klassische Fehler von dem aristotelischen Gottesbeweis, es gibt eine kausale Kette, es gibt eine erste Sache ist Gott, das ist falsch. Ja, weil das ist nicht zu Ende gedacht. Weil dann kann ich sagen, ja, wieso ist denn Gott die erste Sache? Ja, wer hat denn die erste Sache gemacht? Das ist einfach ein willkürlicher Abbruch einer kausalen Kette. Das ist nicht konsistent. Notwendigerweise muss man sagen, dass die erste Sache selbst nicht kausal ins Dasein gebracht wurde, sondern von einer höheren Ebene. Nicht im Sinne von Dimension oder so, sondern von einer höheren Ebene, von einer nicht-kausalen Ebene. Und das ist eine Notwendigkeit, die einfach die Logik fordert. Und das haben wir einmal im zeitlichen Bereich. Wenn ich sage, okay, ich schaue jetzt die Vergangenheit an, dann komme ich zu einem Punkt, wo ich sage, okay, da ist das erste Leben auf einmal da. Dann komme ich zu einem Punkt, da ist das Universum auf einmal da. Urknalltheorie, ganz klassisch. Und da muss ich sagen, okay, hier endet eine kausale Kette. Hier gibt es eine erste Sache. Ob es jetzt Singularität ist oder so, diese Details sind ja irrelevant. Es gibt auf jeden Fall einen Punkt, wo das auf einmal ins Dasein getreten ist. Und hier endet der Materialismus und ich muss darüber hinausgehen.
Entschuldigung, ich muss da kurz einhaken. Also die Erstursache ist ja eigentlich der Urknall. Das ist ja eigentlich so dieser mystische Anfang des Universums, der auch von der Wissenschaft so akzeptiert wird. Das heißt, vor dem Urknall gab es nichts, nämlich gar nichts, nicht mal den Raum. Und dann plötzlich ist alles entstanden. Das ist ja eigentlich die allererste.
Das ist die allererste Sache. Und denke, es war ganz viele andere erste Sachen, die im Raum, also im Rahmen der Zeit dann auf einmal aufgetreten sind, ja. Und zum Beispiel.
Den Rest kann man vielleicht durch Evolution erklären, aber.
Das erste Leben zum Beispiel ist auch eine erste Sache, die man nicht mehr materiell erklären kann. Weil die.
Keine Ahnung.
Die Gesetze der Thermodynamik, das Bilden von komplexen Sachen wie einer ersten Zelle, eigentlich verbieten. Rein wahrscheinlichkeitstheoretisch, ja.
Und da sind wir jetzt eigentlich schon voll in der rationellen Theologie drinnen.
Genau.
Ja.
Und wichtig ist aber, und da haben viele Gottesbeweise einen eklatanten Fehler gemacht, dass sie die Kausalität nicht abstrahiert haben oder sagen wir transzendiert haben. Weil wenn ich das nicht mache, dann ist das nicht schlüssig. Wenn ich sage, Gott ist die erste Sache und ist selbst kausal, dann geht das alles den Bach runter. Und da ist der große Kritikpunkt auch von den Atheisten.
Was bedeutet das? Das
ist für es ist so, in der westlichen christlichen Theologie wird Gott häufig mit kausalen Eigenschaften beschrieben. Und darum ist der Gottesbeweis im christlichen Kontext häufig genau da angegriffen worden. Ja, wenn ich sage, das und das und das und das ist eine Ursache und dann irgendwann habe ich die erste Ursache und das ist Gott, dann sagst du, ja, okay, aber das ist ja immer noch kausal, das Ganze. Das ist ja eine kausale Kette und am Anfang ist halt eine erste Sache und du sagst, das ist Gott, aber das ist ja trotzdem nicht abstrahiert aus dem Gesetzen der Kausalität heraus. Und das darf man nicht machen, weil diese erste Sache wäre dann erklärungslos innerhalb des kausalen Gesamtkontextes und das geht nicht. Das ist eine logische Unzulässigkeit. Und genau da ist der große Kritikpunkt. Weil das Problem ist halt, und das ist meist Eckarts Problem, der hat das nämlich erkannt, dass das nicht geht und hat deswegen einen Unterschied zwischen Gott und Gottheit gemacht. Die Gottheit ist das Unkausale und dann diese ganze Trinitätsgeschichte und so, das beschreibt er dann als Gott, wo es denn halt eigentlich ein
Geschöpf ist. Gottheit ist das Kausale, oder?
Die Gottheit ist das Unkausale darüber, was er erschaffen hat.
Okay.
Und das, was er darunter beschreibt als Gott, das ist diese Geschichte der Trinität, Vater, Sohn und diese ganzen Sachen, die dann einfach genauso beschrieben werden wie andere Geschöpfe, theoretisch auch als kausale Wesen, die kausal handeln im Rahmen von Raum und Zeit. Und das ist halt nicht mehr wirklich Gott. Und das ist sein Problem, weil er das trennt. Und das war auch das große Problem mit ihm und seiner Häresie und so. Weil das Problem an der Geschichte, wenn ich etwas als Gott beschreibt, was aber kausal ist und sagt, das ist der Schöpfer dieses kausalen Zusammenhangs, ist, dass es logisch nicht ganz aufgeht, ja? Weil es wiederum selbst kausal bedingt ist, das Ganze.
Ja, das heißt, wenn ich sage, Gott ist quasi die erste Kausalität, die erste Ursache, dann kann ich einfach fragen, ja, aber wenn das auch wieder nur ein weiteres Glied der Kausalitätskette ist, warum bricht die dort willkürlich ab?
Genau.
Das verstehe ich. Aber wie löst man das jetzt auf? Das habe ich noch nicht verstanden.
Die Auflösung ist, dass Gott außerhalb von Ursache und Wirkung steht, weil er auch der Schöpfer dieses Prinzips ist, selbst darüber ist, also nicht kausal beschrieben werden kann, nicht räumlich beschrieben werden kann, nicht zeitlich beschrieben werden kann, aber mit einer Eigenschaft beschrieben werden muss, die etwas Kausales oder eine Schöpfung ins Dasein bringen kann, aber selbst nicht Kausales. Das heißt, da bricht dann unser Verständnis ab, ja, weil das etwas ist, was wir nicht nachvollziehen können, weil wir einfach kausale Wesen sind und nur das verstehen. Aber die Notwendigkeit, dass überhaupt eine erste Sache da ist, weist darauf hin, dass darüber etwas ist, was nicht kausal ist, was das ins Dasein gebracht hat.
Okay.
Weil es kann sonst die erste Sache nicht geben, ja. Aber man kann es nicht mehr kausal beschreiben, weil sobald man muss darüber hinausgehen, man muss das transzendieren, das Kausale. Sonst macht es keinen logischen Sinn.
Du erklärst es dann auch, also du hast ja auch ein Buch, ein Buch übersetzt, und zwar die Glaubenslehre von Abu Ja'far al-Tahawi.
Genau, das ist ein kleines Büchlein.
Eine deutliche Erläuterung des muslimischen Glaubens durch einen Gelehrten der ersten Generation. Leider nicht mehr verfügbar, die deutsche Übersetzung.
Ja, schade.
Auf Amazon, sonst hätte ich es so verlinkt. Okay. Ja, ich habe es verlinkt, aber auf Amazon gibt es nicht mehr.
Ja.
Ob es auf dieser Seite noch da ist, ich glaube, es ist da.
Es kann sein. Wir haben da mal so eine großen Druck gemacht, aber halt nur zum Selbstkostenpreis. Mhm. Und das ist halt ein Buch, das hat aber, es enthält noch keine logische Herleitung, aber es enthält eine Beschreibung der Grundlagen. Und dieses Buch ist deswegen wichtig, weil es eigentlich eines der berühmtesten ist in der islamischen Geschichte zu diesem Thema und insbesondere halt die fanatischen Aussagen widerlegt. Ja, weil die Fanatik argumentieren häufig mit dem Gelehrten der ersten Jahrhunderte und das ist einer von diesen Gelehrten und der widerspricht in vielen wesentlichen Aspekten den Aussagen der Radikalen. Und die Idee war einfach, dass man solche Literatur verbreitet, um halt den Leuten zu helfen, nicht in die Fänge der Radikalen zu kommen.
Ja. Sehr gut.
Und aber nochmal zurück zu dem Gedanken der Kausalität. Das eine ist die Schleife in die Vergangenheit. Das andere ist der Weg ins Kleine. Das heißt, wir haben einmal eine erste Sache in der Vergangenheit als Urknall bezeichnet. Wenn wir jetzt aber in das Kleine gehen, also in den mikroskopischen Bereich und submikroskopischen Bereich und so weiter, dann kommen wir auch zu einer Fragestellung, die mit Kausalität zusammenhängt, nämlich was ist die fundamentale Wechselwirkung?
Genau, du sprichst auch von der Urwechselwirkung.
Genau. Damit etwas passiert, muss es ja zu einer Wechselwirkung kommen. Ja, also wenn jetzt ein Gegenstand bewegt wird, dann muss irgendetwas mit diesem Gegenstand wechselwirken, damit er sich bewegt. Und das ist eigentlich auch der Bereich der Physik, wo man sich momentan am meisten Gedanken macht. Welche Wechselwirkung gibt es prinzipiell? Da hat man jetzt vier Wechselwirkungen herausgearbeitet, die fundamental sind: Gravitation, schwache und starke Kernkraft und die elektromagnetische Wechselwirkung. Und jetzt hat man halt im Bereich Stringtheorie und so weiter versucht, diese auch nochmal in einem kleinen Bereich zusammenzufassen, wo man glaubt, dass diese vier Wechselwirkungen in eine fundamentale Wechselwirkung zusammenfließen. Und jetzt ist aber die Frage, wo ist das Ende? Und diese letzte fundamentale Wechselwirkung ist eine Erstursache. Weil von da beginnt dann wieder alles, ja, nach oben hin, ins Große. Und die lässt sich auch wieder nicht in sich selbst erklären. Und da braucht man auch wieder etwas Unkausales, was diese Wechselwirkung überhaupt erst möglich macht, ja. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, da muss es offensichtlich einen Schöpfer geben, der nicht nur am Anfang alles erschafft hat, sondern in jedem minimalsten Moment, den es überhaupt gibt, immer wieder alles hervorbringt und erschafft. Und das entspricht der islamischen Sichtweise, ja.
Also die Auflösung, ich sehe da nämlich ziemlich interessante Parallelen zur Big Toe von Tom Campbell, einer meiner Lieblingsthemen im Moment. Nämlich, was du eigentlich sagst, ist, dass die Erstursache quasi nicht Teil der Raumzeit ist.
Genau.
Die liegt außerhalb. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man den nicht hier sucht und auch nicht sagt, das ist jetzt irgendeine Wesenheit, die hier ist, weil das gibt eben diesen Widerspruch, weil wo kommt denn dann die wieder her? Und
genau.
Sondern wir sind hier quasi, was aber auch heißt, dass wir in einem Subbereich der Gesamtheit dessen, was ist, existieren.
Ja.
Und dass Gott in einem, oder wie immer man das jetzt nennen möchte, ihn oder sie oder es nennen möchte, existiert außerhalb von dem, was wir überhaupt wahrnehmen und verstehen können.
Ja, sozusagen. Also das Interessante ist genau, was du sagst mit er, sie, es und so, wo man schon in Schwierigkeiten gerät, weil diese Bezeichnungen dann natürlich nicht mehr zutreffend sind, weil es sind nur Bezeichnungen der Raumzeit, also der Schöpfung.
Ja.
Thomas Kempel sagt, nennt es die PME, glaube ich, ja, die
PMR, ja. PMR, also du bist vertraut mit seiner
Theorie. Ja, der hat ja ein Kapitel im ersten Buch, wo es genau darum geht, Beginn
der Welt. Ja, der mystische Beginn, ja.
Und man kommt nicht drum rum. Jede logische Kette führt dahin, dass es ihn gibt, den mystischen Beginn. Aber viele tun sich halt schwer, das zu akzeptieren. Das ist eine andere Frage, ne? Aber logisch gesehen gibt es den. Und man kann ihn nicht innerhalb des PMI erklären, sondern man muss darüber hinausgehen. Und Man muss halt auch aus der Kausalität ausbrechen. Das ist das Wesentliche. Und wenn es jetzt aber so ist, dass nicht nur am Anfang dieser Schöpfungsimpuls steht, sondern auch in jedem kleinsten Mikromoment, der die Wechselwirkung macht, kommen wir zu dem Punkt, dass man sagt, okay, dann gibt es offensichtlich eine Möglichkeit, Gott nahe zu kommen, weil er in jedem Mikromoment erschafft, ja. Und das ist jetzt die rationale Erkenntnis. Aber wie kann man das schmecken, ja, wie die Sufis sagen? Wie kann man dahin kommen, dass man das schmeckt? Und das ist eine ganz andere Fragestellung, wo man dann auch andere Sachen, andere Methoden benutzen muss. Ja, mit dem Ratio komme ich nur bis zur Erkenntnis. Ich kann das verstehen, das muss so sein, das ist logisch, dass es so ist. Aber ich komme nicht darüber hinaus. Ja, ich komme nur bis zum Wissen des Sehens. Ich sehe, dass es so ist. Aber ich möchte ja noch weitergehen. Ich möchte das noch mehr verifizieren können. Und Imam Razali hatte einmal, bevor er den Weg des Sufis genommen hat, hatte er eine Krise gehabt, eine spirituelle Krise, wo er nämlich darauf gekommen ist, dass er verstanden hat, dass der Verstand des Menschen sozusagen die Sinnesfeld transzendiert und die Fehler, die man mit Hilfe seiner Sinneswahrnehmung macht, korrigieren kann. Ja, wenn ich zum Beispiel eine optische Täuschung sehe, kann ich die mit Hilfe des Verstandes auflösen. Und dann komme ich darauf an, es war eine optische Täuschung. Und dann hat er die Frage gestellt, was passiert denn, wenn es tatsächlich über den Verstand noch was gibt, was den Verstand transzendiert und vielleicht Schlussfolgerung des Verstandes für falsch erweist. Und das hat ihn in eine unglaubliche Krise gestürzt, weil er halt sein Weltbild auf einmal massiv angezweifelt hat, weil er gedacht hat, es könnte was geben, was den Verstand nochmal korrigiert, ja. Und ich hab das nicht, ja. Ist natürlich doof, ja. Und auf dem Weg des Sufis hat er dann Auflösung dazu gefunden, was das ist. Es ist nämlich halt das Wissen des Schmeckens, ja. Das ist das, was den Verstand nochmal transzendieren kann und mögliche Fehler des Verstandes korrigiert.
Also mystische Erfahrung.
Mystische Erfahrung, genau. Aber nicht irgendwie so, lila Wolke oder so, sondern schon im Rahmen dessen, was auch die Ratio dann sagt. Also man darf die nicht ausschließen, denn, und das ist das Problem der spirituellen Blase, da schieben wir die Ratio weg, im klassischen Schisma des europäischen Menschen, ja, Glauben und Wissen, der böse Verstand und das Ego, bla bla bla. Und das ist ein großer Fehler, das darf man nicht tun, ja, weil das muss integriert werden und nicht rausgeschoben werden. Nur so kann das, was danach kommt, auch sinnvoll angegliedert werden. Ja.
Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du da ansprichst, und das ist einer, der eben von Tom Campbell unter anderem aufgegriffen wird. Ne?
Unbedingt, ja, das ist nämlich der große Fehler, den viele machen. Ja. Man darf absolut den Verstand niemals weg beiseite lassen, weil das ist ein wesentlicher Mithelfer, ja, auf dem Weg, ja.
Man darf sich aber ebenso wenig darauf beschränken.
Genau.
Weil damit allein kommt man nicht
zum Ziel. Da kommst du bis diesen Punkt, wo wir jetzt gerade sind.
Ja. Da kommt man genau bis zur Erstwirkung und wo die dann herkommt, da steht man dann an. Ne?
Genau.
Weil der Verstand nur das erfassen kann, was sich in der Raumzeit, in der Physical Matter Reality, wie es Tom Campbell sieht. Und dann muss man eben das Weltbild erweitern und eine Wirklichkeit postulieren eigentlich, die kann man dann überprüfen durch logisches Schlussfolgern, die außerhalb des Wahrnehmbaren steht, außerhalb unseres Regelwerks, außerhalb, wenn man so will, dieser Simulation. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, wenn man diese Metapher
verwendet, ist ja nur, auf jeden Fall, ja.
Ja. Und dann löst sich das alles auf, ne? Weil dann plötzlich der Urknall ist nichts mehr Mystisches, der Urknall ist, die Simulation startet. Ne? Man tippt was in die Konsole und sagt Enter. Ne? Jetzt, es war nicht so, aber das ist ein Modell.
Genau, ganz als Modell, richtig. Und genau das ist nämlich auch ein ganz wichtiger logischer Schluss, den man treffen muss, weil nur dadurch komme ich weiter. Ja? Wenn ich mich nur auf den Materialismus beschränke, hake ich an, weil der Materialismus erklärt gar nichts im Endeffekt. Ein weiterer, und das ist auch der letzte Bereich im rationalen Exkurs, ist die, weil das da auch sehr deutlich wird, nämlich mit Leben, ja. Leben und komplexe Organismen. Alles, was wir aus der Physik kennen, ist so diametral gegen Leben gerichtet, dass die Existenz von Leben darauf hinweist, dass es einen unkausalen, übergeordneten Schöpfer geben muss, der das instantan in die Welt gesetzt hat, ja. Weil, warum, ja? Ein ganz einfaches Beispiel. Ich nehme ein Becken. In diesem Becken gibt es 1000 Punkte. Also 1000, sagen wir, Quader. Und eine vereinfachte Zelle hat 1000 Bestandteile. Und damit aus diesen 1000 Bestandteilen eine Zelle wird, muss nur jeder dieser Bestandteile gleichzeitig in einem Quader von diesen 1000 möglichen Quadern zusammenkommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer dieser Bestandteile in diesem einen Quader ist, ist 1 zu 1000. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei gleichzeitig drin sind, ist 1 durch 1000 hoch 2. Und so potenziert sich das. Am Ende habe ich 1 durch 1000 hoch 1000. Das ist eine Zahl, die ist unglaublich gewaltig, ja. Und selbst wenn ich sage, jede Nanosekunde gibt es einen neuen Zustand und das ist stabil und ich lasse es laufen und auf jedem möglichen Planeten im ganzen Kosmos, mehrere Trillionen, passiert das, reicht die Zeit des Universums bei weitem nicht, damit das jemals zustande kommt, dieser Zustand, wo tausend auf einmal gleichzeitig drin sind. Und das ist ganz vereinfacht. Eine Zelle ist viel komplexer und das Meer ist viel größer und damit sagt die Wahrscheinlichkeitstheorie, das geht einfach nicht, ja.
Ja, dem muss ich aber insofern was entgegenhalten, weil der Fehler, der Denkfehler, der da gemacht wird, meiner Meinung nach, ist, dass man sagt, ja, die ganze Zelle kommt als ganzes Plupp auf ins einmal, Leben. Ja. Aber das tut sie nicht.
Genau.
Sondern da gibt es ganz viele Zwischenschritte und Zwischenschritte. Ne? Weil bei Campbell zum Beispiel ist ja die Evolution durchaus die Triebfeder, um ja. das Ganze hier zu schaffen. Und in dem Fall glaube ich eben auch, dass die Zelle eben wieder aus anderen Bestandteilen bestand und irgendwann sind eben zwei Dinge zusammengekommen, die haben was Komplexeres geformt, das ist dann nochmal passiert und nochmal. Ja. Und irgendwann sind dann diese beiden komplexeren Dinge zusammengekommen.
Da war noch was Komplexeres und so.
Ja, aber das ist
das
ja was,
das, also, ja, das ist
und dann schaut die Wahrscheinlichkeit ja schon anders aus.
Genau, aber die Wahrscheinlichkeit wird eigentlich besser, weil dieses Komplexe, ja, das ist eine Sache, die wird, sobald es komplexer wird, in Teilschritten, wird es immer wieder instabil. Hätte ich damit einmal gefordert, dass das wieder zerfällt. Ja.
Also wenn sich dieses etwas Komplexere nicht bald, ja gut, aber das kann man von der Zelle dann auch sagen, die zerfällt ja dann auch nicht.
Tut sie auch.
Ja,
aber das ist ja der Tod, das ist ja unser Problem. Die Thermodynamik tötet uns alle.
Ja.
Darum müssen wir sterben eines Tages. Ja, weil das ist tatsächlich Thermodynamik in Real Life, ja, ist, dass die Zelle, also sobald eine Zelle da ist, da gibt es ja diese Zellteilung und so weiter. Und diese Prozesse sind aufgrund der Thermodynamik nicht immer hundertprozentig. Und dann altern wir und irgendwann ist das so schlecht, dass wir auseinanderfallen und sterben müssen. Und auch, dass wir essen und trinken und so weiter, ist ein Prozess, der dazu führt, dass überhaupt Thermodynamik entgegengewirkt wird. Aber da kann man natürlich drüber diskutieren und auch ins Detail gehen. Aber wenn man sich auch alles ausrechnet, auf jeden Fall, dass so etwas passiert, also entgegen der natürlichen Gesetzen, die wir kennen, ja, fordert dieser Prozess der Evolution, fordert ein Eingreifen außerhalb des PMA.
PMR,
ja.
Außerhalb der, sagen wir Raumzeit.
Weil genau, außerhalb der Raumzeit. Ja, also das ist rein physikalisch ist das erfordert. Und
was erfordert das?
Also, dass die Tatsache, dass sich ein so komplexes Wesen wie eine einfache Einzelle bildet, fordert ein Eingreifen außerhalb der natürlichen Gesetze, die wir momentan haben. Das heißt, es müssen neue Ursachen da sein, die das hervorbringen, weil es also die Thermodynamik das verbietet, ja, dass sowas passiert. Zumindest extrem, extrem unwahrscheinlich macht. Zusätzlich dazu.
Also anders gesagt, wenn man jetzt ein Wahrscheinlichkeitsmodell aufbauen würde, und da kann man sich jetzt auch schon sehr lange streiten, wie das aussieht.
Genau, ja.
Aber egal welches, es würde dann eine durchschnittlich, ich meine, es kann immer zufällig passieren. Das ist ja das.
Das ist ja Wahrscheinlichkeit, genau.
Die ja, sagt, ja, aber es kann dann trotzdem passieren. Ist das, das ist ja, und da wird es dann wirklich schwierig. Aber wenn man sagt, die durchschnittliche Zeit, die sich aus diesen Wahrscheinlichkeiten ergibt, ist dann um ein Vielfaches länger als die vermutete, als das vermutete Alter des Universums. Und
um ein viel, viel, Vielfaches.
Um ein viel, viel, Vielfaches. Und das ist jetzt dein Argument, warum du sagst, deshalb muss da irgendwo von außerhalb der Raumzeit ein Eingriff passiert sein.
Genau.
Aber natürlich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es viele, viele parallele Wirklichkeiten gibt.
Je größer du die machst, je kleiner wird die Wahrscheinlichkeit. Das ist klar, ja.
Ja, genau. Und dann leben wir halt in dieser, in der es zufällig passiert ist.
Das ist das anthropologische Argument. Ja,
das anthropozentrische.
Genau, anthropozentrische.
Ja, also
auf jeden Fall das Argument, das sagt, nur weil, also die Tatsache, dass wir hier sind, sagt, dass das die Wahrscheinlichkeit, wo es geklappt hat. Ja?
Wo wir sind, ist vorn.
Genau.
Aber dem kann man wenig entgegensetzen, finde ich.
Die kann man zumindest das entgegensetzen, dass es ein Postulat ist, was mit Unendlichkeiten arbeitet. Und sobald du mit Unendlichkeiten arbeitest, ist alles möglich. In der Unendlichkeit hat ein Affe alle Werke von Shakespeare aufgetippt, ja.
Ja.
Aber Unendlichkeiten sind theoretisch und nicht echt, ja.
Ja.
Das ist das Problem dieses Arguments. Ja, natürlich ist es ist stichhaltig, solange ich erlaube, dass es Unendlichkeiten tatsächlich gibt, die ich aber nicht nachweisen kann und nicht wissen kann, dass es die gibt. Aber dann wäre es stichhaltig. Aber da ich das nicht kann, ist das eigentlich ein Postulat, was ich nicht anwenden dürfte eigentlich, weil ich da über das hinausgehe, was ich wissen kann. Wenn man sich nur auf das beschränkt, was wir tatsächlich messen, wissen können, dann haben wir wieder das Problem der Wahrscheinlichkeit.
Gibt es das Absolute?
Das Absolute wäre in dem Sinne halt der Schöpfer selbst, Gott, ja, der halt alles transzendiert hat, also der über alles erhaben ist, bedeutet halt ohne Raum beschrieben, ohne Zeit beschrieben und so weiter. Interessanterweise.
Aber du sagst ja, es gibt das Absolute, weil die Frage ist, ist das logisch?
Also die logisch ist, dass es einen Schöpfer geben muss, der mit bestimmten Eigenschaften beschrieben wird, ja. Und diese Eigenschaften sind halt genau die, die sich in dieser Welt manifestieren, ja, weil das, was sich manifestiert, weist auf den mit den Eigenschaften hin, ja. Das ist die sogenannte Theorie der Emanation, ja, dass die Welt eine Emanation Gottes ist. Also ich benutze jetzt das Wort Gott einfach da einfach halt wegen, ne?
Ja.
Eine Emanation Gottes ist und in der Eigenart der Welt seine Eigenschaften ablesbar sind. Und darum kann ich sagen, in der Welt gibt es bestimmte Dinge, die weisen auf Barmherzigkeit hin. Darum hat Gott die Eigenschaft der Barmherzigkeit, aber die Eigenschaft an sich kann ich nicht wissen, was das ist. Ich kann nur eine Spur davon in dieser Welt feststellen. Genauso andere Dinge, ja, dass es zum Beispiel Schmerzen gibt und sowas. Ja, das weist darauf hin, dass Gott nicht nur mit für uns Menschen positiven Eigenschaften zu beschreiben ist, sondern auch mit Eigenschaften der Einschränkung oder der Strafe und so weiter, ja. Das folgt aus dieser simplen Betrachtung der Welt, ja, weil es gibt offensichtlich Räume, wo es nicht immer alles positiv ist und Larifari und Ponyhof ist, sondern auch hart wird oder schwierig wird, ja. Und das weist darauf hin, dass Gott auch diese Eigenschaft hat, die das emaniert, ja. Und die Sufis sagen, und das ist eigentlich ein sehr schöner Ausspruch, die Eigenschaften Gottes, also seine Namen, ja, es gibt ja diese berühmten 99 Namen von Gott im Islam, die natürlich in Wirklichkeit viel mehr sind. Aber 99 bestimmte gibt's. Die Welt ist eine Manifestation dieser Namen und Eigenschaften. Und wenn ich jetzt sage, okay, die Vielfalt der Welt ist die Emanation, dann steht vor der Vielfalt das Absolute. Vor alles, also alle Differenziertheit als Eigenschaft der Welt, die nicht wie Gott ist, zusammenfällt. Und darum sagt man, Gott ist einzig. Ja, daher kommt dieser monotheistische Gedanke aus der Logik, weil dort hinter dieser Kausalität auch die Eigenschaften, die anderen Eigenschaften der Welt, wie Raum, Zeit, Vielfalt und so weiter, zusammenfallen und nur noch das absolut eine ist, nicht im Sinne von eins als Zahl, sondern im Sinne von der Absolutheit, ja. Und das ist einmal die Ratio, die Logik, die diese Sachen durchaus fordert. Und Immanuel Kant, ja, der hat noch einen weiteren Gottesbeweis gegeben, den ich auch ganz interessant finde. Der hat nämlich in seiner Schrift halt die Kritik der reinen Vernunft, hat er bestimmte Sachen abgelehnt, aber hat gesagt, die moralische Geschichte fordert auch wiederum etwas, ja. Das ist natürlich jetzt nicht rein logisch, sondern das ist eine Annahme, ja. Oder vielleicht auch ein Wunsch der Menschen, nämlich der Wunsch nach moralischem Ausgleich. Ja, das heißt, all das Schlechte, was passiert ist, ist offensichtlich auf diese Welt nicht ausgeglichen worden, ja. Und dass das irgendwann mal ausgeglichen wird, ist eine moralische Forderung, so sagt er. Und darum muss es jemand geben, der darüber außerhalb davon steht, der diesen Ausgleich macht. Das ist so sein Argument, aber das ist halt nicht ganz so stichhaltig.
Mhm. Ja, okay. Ich glaube,
man muss schon drüber nachdenken, ja. Es geht wirklich in die Tiefe, diese rationale Theologie. Es gibt, wie gesagt, unter den islamischen Gelehrten viele Werke. Einige sind auf Englisch übersetzt worden, ein paar auch auf Deutsch. Da kann man das super nachlesen. Imam Rosali kann ich da empfehlen. Seine Werke sind hervorragend rational aufgebaut mit Argumentationsketten, die man super nachvollziehen kann. Auch, halt die Werke von Imam Abu Hanifa, das ist so ein kleines Werk, Al-Fiqh al-Akbar, der schreibt da halt drüber, aber er macht es nicht argumentativ, sondern nur als Aussage, weil damals viel mündlich gemacht wurde. Die späteren Werke dann zum Beispiel von Imam Ash'ari und so weiter, da wird auch viel argumentiert und dargelegt. Interessanterweise haben Die Gelehrten damals auch die Quantenphysik vorweggenommen als logisches Argument, dass die Welt körnig sein muss, hat man nämlich auch aus der Logik damals hergeleitet.
Interessant.
Und interessanterweise gab es auch zum Beispiel Ibn Khaldun, ein islamischer Philosoph und Gelehrter, der hat auch die Evolutionstheorie vorweggenommen und da ausführlich drüber gesprochen, weil er ein Naturwissenschaftler war im Bereich der Biologie und hat gesehen, ja okay, wie die Eigenschaften der Tiere sind und hat halt die Theorie aufgestellt, dass die Tiere voneinander möglicherweise abstammen, sich entwickelt haben und so weiter und so fort. Also hört sich relativ ähnlich an wie Darwins Evolution der Tiere, was er schon hatte, 500 Jahre vorher. Und da gibt es einige Sachen in dem Bereich, die durchaus interessant sind, die man sich da mal eigentlich auch durchlesen müsste. Ich kann das jetzt nicht alles in dieser kurzen Zeit in der Tiefe darlegen, weil wir auch noch jetzt zum nächsten Schritt gehen wollen, ne? Nämlich das Schmecken, ja. Wie kann ich das tatsächlich erfahren, das Ganze? Und da wird es jetzt spannend, aber auch ein bisschen haarig. Ja, es gibt einmal Vipassana-Meditation, die in ihrer Praxis durchaus einigen Sachen der Sufis ähnelt. Ja, es gibt bei den Sufis die Muraqaba-Meditation, das heißt das Anschauen seines Zustandes. Und das kann man halt bis zu einem Punkt treiben, wo wir dann bei der Vipassana-Meditation sind. Normalerweise fängt man an bei Muraqaba, dass man seinen moralischen Zustand anschaut. Ja, also Muraqaba heißt das, sich selbst anschauen und beobachten. Und dann stellt man fest, okay, ich habe diese und diese und diese moralischen Defizite in mir, dann arbeitet man daran und dann schaut man nochmal mehr im Detail und mehr im Detail, macht das immer feiner und irgendwann geht man so ins Detail, dass man von Moment zu Moment beobachtet, was passiert. Und sich bis ins letzte Detail anschaut, wie man denkt, wie man fühlt, wie die Intention entsteht und so weiter. Und genau das ist das, was man auch bei der Vipassana-Meditation macht, dass man nämlich versucht, jeden Moment einzeln aufzulösen. Ja, bis zur höchstmöglichen Auflösbarkeit des Bewusstseins und dadurch Einsicht erzeugt in die Wirklichkeit der Welt. Vor dieser Meditation ist es sinnvoll, dass man diese Geschichte von Shamatha macht, ja, was durch den Dhikra beim Sufismus gemacht wird. Man nimmt einen Namen von Allah oder eine bestimmte Dhikra-Formel, also eine Gedenkformel, ja, ein bestimmtes Gebet und wiederholt das immer wieder, immer wieder, immer wieder, erst mit der Zunge, dann nur noch in Gedanken zum Beispiel. Und wenn man das macht, sehr konzentrativ, dann passiert
ein Mantra.
Ein Mantra zum Beispiel, ja. Wenn man das sehr konzentrativ macht, dann kommt man in die 8 Stufen der Shamatha-Meditation, die da sehr gut beschrieben sind. Warum sage ich hier Shamatha? Das ist ja eigentlich ein buddhistischer Begriff. Das liegt daran, dass die Buddhisten wirklich diese Zustände am allerbesten beschrieben haben. Ja, die haben das bis ins letzte Detail runtergebrochen und beschrieben. Und in ihrer Literatur findet man da einfach die besten Beschreibungen zu dem, was da passiert. Und was passiert, ja, das ist eigentlich sehr spannend. Im ersten Schritt überwindet man durch diese Meditation auf ein Mantra, die Hindernisse wie Schläfrigkeit oder Langeweile oder Angst und so weiter und so fort. Und viele Leute, die meditieren, haben große Schwierigkeiten, zum Beispiel mit Gier und Lust. Ja, die haben dann die ganzen möglichen Bilder von allen möglichen Sachen, was sie gern machen würden, essen würden, Frauen, Männer, alles Mögliche. Ja, ganze Love Stories spielen sich da ab, aber sie meditieren eigentlich nicht wirklich, ja, sondern sie haben diese Hindernisse. Die müssen erstmal überwunden werden. Wenn man das schafft, dann kommt man zur Zugangskonzentration. Das heißt, dann ist der Geist so gefestigt auf das Mantra, dass Konzentration entstehen kann. Und dann steigt man in das erste Jhana. Also ich benutze einfach die buddhistische Beschreibung, weil die einfach am genauesten ist. Steigt man das erste Jhana ein, was dadurch charakterisiert ist, dass halt die 5 Jhana-Faktoren dort vorhanden sind. Die sind halt Ekstase, Freude, Einsgerichtetheit, Gleichmut und fortlaufende Konzentration. Und wenn man da drin ist, ist es Vupa. Also es gibt wahrscheinlich keinen Zustand, den man erleben kann, wo man glücklicher ist als diese Jhana-Zustände. Darum können die auch durchaus abhängig machen. Man ist super happy da drin. Ne? Du atmest oder konzentrierst auf den Atem, wie die Buddhisten machen, oder auf den Mantra und auf einmal fühlst du eine so große Glückseligkeit in dir, so große Happiness. Ja, ist unglaublich. Und du bist ganz konzentriert dabei.
Kennst du den?
Ja, ja. Okay. Ich spreche aus Erfahrung. Ja. Sonst würde ich darüber nicht reden. Das wäre sehr sinnvoll. Okay. Also es ist super. Ja, du bist, es ist toll, ja. Denke das weiter. Wenn man die Konzentration fortführt, dann fällt irgendwann diese Anstrengung in der Konzentration weg und die Freude wird noch größer. Ja, du platzt fast vor Freude. Ja? Das ist unglaublich. Und es ist echt sehr intensiv. Das ist das zweite Jhana. Wenn man jetzt weiter meditiert, also auf das Mantra oder halt auf den Atem wie die Buddhisten, dann fällt irgendwann diese ekstatische Freude weg. Ja, die ekstatische Freude fällt irgendwann weg. Und es ist nur noch eine friedvolle Freude da. Das wird das dritte Jhana, also tiefer Friede, ja. Es ist ein ganz, also dieses super krasse Happiness-Ding fällt weg und es bleibt so ein ganz tiefer innerer Friede. Und die Konzentration wird tiefer. Und das ist noch besser, ja? Das ist noch schöner. Und im nächsten Jhana fällt auch das weg, ja, dieser tiefe Friede fällt weg und es bleibt nur noch ganz konzentrierter Gleichmut. Man ist ganz gleichmütig allen gegenüber. Das ist noch schöner, ja? Und das sind die vier weltlichen Jhanas, sagt man. Ja? Das sind die vier ersten Vertiefungsstufen. Und ab dem vierten Jhana, kann auch schon mal erst ein bisschen, ab dem vierten Jhana treten dann auch paranormale Kräfte bei manchen Leuten auf. Ja, das kann man da sehr stark trainieren, wenn man da Interesse dran hat. Da gibt es einige Schulen, die spezialisieren sich darauf, dass dann so Sachen wie Telekinese und all dieser Pipapo aus dem Zustand dann auf einmal so geht, ja. Weil es halt sehr tief ist und daraus möglich wird. Wenn man jetzt noch weiter geht, dann passiert was ganz Erstaunliches. In diesem vierten Zustand, durch die starke Konzentration, ist das Bewusstsein sehr geschrumpft, ja. Und man ist wirklich auf, wie ganz tief in sich selbst drin. Im fünften Jhana, also 5, 6 und 7 und 8, das sind die überwältigen Jhanas, da fängt das Bewusstsein sich an auszudehnen. Ja, das heißt, bis jetzt hat man das Bewusstsein sozusagen noch im Körper oder am Körper, auch wenn man den Körper teilweise in diesem Zustand nicht mehr wahrnimmt. Beim fünften dehnt sich das Bewusstsein aus. Erst im Raum. Ja, das ist ganz merkwürdig, du bist drin, auf einmal wunderst du dich, dass sich dein Bewusstsein, also der Raum ausdehnt, das nimmt den Raum auf einmal ein. Ja, es ist sehr merkwürdig, das Gefühl im ersten Moment, wenn man das allererste Mal erlebt, aber auch sehr schön, ja. Und es wird immer größer und größer und größer und größer, bis es das ganze Universum scheinbar einnimmt. Ja, es ist ein Gefühl, also eine Wahrnehmung, die sich so gestaltet. Das nennt man das Jhana des unendlichen Raumes. Und wenn man da drin ist, dann kann man irgendwann erkennen, dass dieser unendliche Raum nichts anderes ist als das Bewusstsein. Und das ist der Übergang zum sechsten Jhana, nämlich das unendliche Bewusstsein. Und weil dann ist das Bewusstsein das, was alles ausfüllt, und es ist unendlich gefühlt, also da, in der Wahrnehmung. Und dann geht es noch einen Schritt weiter, dass man feststellt, dass dieses Bewusstsein leer ist. Das wäre das Jhana der Leere. Da ist nicht mehr viel drin. Nur eine ganz kleine Aufflackerung von irgendwelchen möglichen Bewegungen im Bewusstsein. Aber es wirkt wie leer. Und wenn man dann noch tiefer geht in der Konzentration, dann kann man irgendwann nicht mehr sagen, ob man noch wahrnimmt oder nicht. Das wäre dann das achte Jhana, was man nennt, weder Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung. Das ist so tief, dass man gar nicht mehr genau weiß, ob man jetzt noch da ist oder nicht. Und das ist das tiefste Jhana, ja. Und das Problem bei diesen Jhana-Zuständen ist, die konkretisieren die Wirklichkeit, aber erzeugen keine Einsicht in die Wirklichkeit. Und das ist der Gap, wo man dann zum Morokaba oder Vipassana übergeht, vom Mantra, wo man dann nämlich überlegt, was ist die Grundeigenschaft dieser Wirklichkeit, die ich erlebe. Und aus den Jhana-Zuständen ist es natürlich wesentlich besser, weil durch diese hohe Konzentration des Geistes man das viel genauer auflösen kann. Ja, also einen normalen Geisteszustand ist es sehr schwer, Vipassana Meditation gut zu machen, weil man gar nicht so eine hohe Konzentration hat, um diese Auflösung zustande zu bringen, ja, der Einzelmomente. Wenn man das jetzt tut, geht der Prozess der Einsicht weiter, der dann am Ende zu dem führt, was man Erleuchtung oder Erwachen nennt. Die Jhana-Zustände haben mit Erleuchtung oder Erwachen nichts zu tun. Das sind einfach nur tiefe, konzentrative Zustände des Bewusstseins. Unglaublich toll, um seinen inneren Kram zu behandeln, ja. Super dafür. Die ganze Unterbewusstseinsthematik und so, das kann man da ganz toll machen, ja. Und auch halt zeitweise sehr gut, um die negativen Eigenschaften von sich zu verbessern. Aber nicht dauerhaft. Weil dieses Nachgeleuchten dieser Jhana-Zustände ist nur ein paar Stunden und dann wird man irgendwann wieder wie immer, ja. Also, dann hört, sag mal, der positive Effekt irgendwann auf. Wenn man jetzt zur Morokaba oder Vipassana geht, passiert Folgendes, man fängt an, jeden Moment zu benennen oder zu versuchen zu analysieren. Okay, ich denke, ich höre, ich sehe, ich fühle das, jetzt passiert das, ich atme ein, aus. Allah, jeder einzelne Buchstabe, jede einzelne Betonung wird auf einmal analysiert und auseinandergenommen in Einzelmomente. Und das erste Einsichtwissen, was kommt, das nennt man Geist und Körper. Man erkennt auf einmal, es gibt körperliche Dinge, also materielle Dinge, und es gibt geistige Dinge. Das ist alles, was es gibt. Mehr gibt's nicht. Ein paar Sachen sind mental, geistig, ein paar Sachen sind körperlich. Dazwischen gibt's nichts. Mental kann man das gerne jetzt noch einteilen in astral, mental, Akasha oder wie auch immer, was man dafür Begriffe nimmt, oder halt in der islamischen Kosmologie Alam und Mithal und so weiter und so fort. Und es ist aber alles im großen Bereich geistig. Das ist dieser eine Bereich, den es gibt, und das andere ist materiell. Die beiden Sachen gibt's. Und das erkennt man in dem Moment. Weil alles, was man benennt oder warnt oder erfährt, ist entweder das oder das. Mehr gibt's nicht. Schon mal die erste Erkenntnis, ja. Die nächste Erkenntnis ist, wenn man jetzt weitermacht mit dem Benennen, erkennt man auf einmal, dass es sowas gibt wie Intention. Und die Intention führt ja möglicherweise zu einer Handlung. Und die Handlung hat eine Wirkung. Aber die Welt um mich herum hat auch wieder eine Rückwirkung. Das ist die Erkenntnis von Ursache und Wirkung, die man dann ganz genau bis ins letzte Detail sieht, wie das hin und her geht. Vom Geist auf die Materie und zurück. Ja, das heißt, es gibt nicht nur materielle Wirkung, sondern jetzt kommt man auch zu einer höheren Stufe, auch geistige Ursache und Wirkung. Und du hast einige Male in deinen Sendungen etwas erwähnt. Es ist nämlich dieser Versuch, wo man das Bereitschaftspotenzial gemessen hat und dann diese blöde Schlussfolgerung getroffen hat, die falsch ist, dass es keinen freien Willen gibt, weil das Gehirn schon vorher entscheidet, bevor man das bewusst wahrnimmt. Das hat man nochmal gemacht mit Leuten, die meditieren können. Und man hat herausbekommen, die merken von Anfang an, wann das Bereitschaftspotenzial ansteigt und entscheiden sich, ob sie nach dem Bereitschaftspotenzial handeln oder nicht. Weil die das auflösen. Die merken durch diese hohe Auflösung des Geistes, wann das genau anfängt anzusteigen. Ja. Und das ist eben diese Zeit, die der normale Mensch nicht mitkriegt. Mhm. Und da kommt man nachweisen, ja, offensichtlich ist diese Schlussfolgerung falsch, weil Leute, die geübte Meditatoren sind oder die gut geübt sind in Meditation, die können das Bereitschaftspotenzial schon erkennen, sobald es anfängt zu entstehen.
Das heißt, dass Meditation hilft, seinen freien Willen tatsächlich zu leben.
Ja, genau. Weil im anderen Fall kann es sein, dass du nur ausagierst, dann was du gar nicht bewusst merkst.
Aber das ist eine Binsenweisheit.
Ne? Genau,
ja. Gesteuert ist, ne? Weil ich einfach von seinen Gefühlen und Ängsten und Zweifeln und Wünschen.
Richtig. Aber es ist auch eine Widerlegung dieses materialistischen Weltbildes, was sagt, ja, es gibt keinen freien Willen, es ist nur eine Wirkung von einem Bereitschaftspotenzial, was materiell ist. Also das ist, darum ist es als Erkenntnis sehr wertvoll. Ja. Die nächste Erkenntnis ist, und das ist jetzt der Grundpfeiler der drei Wirklichkeiten der Welt. Ja, also nachdem man jetzt Körper und Geist, Ursache und Wirkung kennt, erkennt man die drei Grundeigenschaften der Welt, die in der buddhistischen Literatur beschrieben sind mit Leid, Unbeständigkeit und Nicht-Selbst. Diese drei Grundeigenschaften. Und im Islam, im Koran sind die auch tatsächlich so erwähnt. Man muss natürlich suchen und man muss die richtigen Stellen finden, aber es ist erwähnt, dass das Leid ein Grundpotenzial der Welt tatsächlich ist. Nicht im Sinne von Schmerz, sondern im Sinne von Unbefriedigtheit. Weil all diese Dinge entstehen und wieder weg sind, es ist nicht etwas, auf das ich mich dauerhaft verlassen kann, dass es Glück erzeugt, weil es ja immer wieder verschwindet und wieder neu entsteht. Und ich kann nicht einen dauerhaft glücklichen Zustand herstellen, weil er nicht stabil ist. Und das ist, was man also im Kern meint mit der Leittheorie im Buddhismus. Oder halt auch im Islam, wo es heißt, Cholokonal insana fikabat. Wir haben den Menschen in Leid erschaffen, ja. Und dann geht's zum nächsten Erkenntnis, dass alles instabil ist, ja. Alles geht so, aber ist nicht stabil. Ein Moment entsteht, vergeht und so weiter. Er ist komplett instabil. Und man kann nichts dagegen machen. Ja, es ist einfach die Realität der Welt. Und im Koran heißt es dazu, Kulumen alaiha fan. Alles in ihr, in der Welt, ist fern, ist verschwindet, ja, ist nicht stabil. Und die Auflösung, der nächste Vers, der kommt dann, wenn man am Ende ist, ja, illa wajhullah, also außer der Wahrheit Gottes, ja. Aber da kommt man dann zu, auf jeden Fall stellt man fest, alles ist instabil, ja, alles verschwindet und ich kann nirgendwo ein Selbst feststellen, was stabil wird, ein Kern. Ja, ich stelle nur mentale Prozesse fest und körperliche Prozesse, aber nichts, was ich als stabiles, unabhängiges Selbst definieren könnte. Das finde ich nicht. Ja, in allem, was ich beobachte, gibt's das einfach leider nicht. Ja. Und diese vier Grundeigenschaften der Welt, die man dann feststellt, das ist sehr hart im ersten Schritt, ja, wenn man das dann einmal so sieht. Darum können in dieser Einsichtsstufe auch sehr starke körperliche Schmerzen und so weiter auftreten. Das ist nicht immer so gemütlich, ja, starke Kopfschmerzen, Verspannungen und so weiter. Weil man das zum ersten Mal so diesen Stachel der Wahrheit erkennt und das ist halt nicht so nett. Ja, das Ego ist dann hochgradig gekränkt, ja, weil es das eigentlich gar nicht gibt in dem Sinne, weil es nicht stabil ist, ja.
So geht's einem auch, wenn man My Big Toe durchliest.
Ja, glaube ich. Ich vermute, du wirst jetzt viele Parallelen hören, ja.
It's not nice.
es ist nicht nett. Es ist eine unglaubliche Beleidigung.
Es ist beinhart.
Also aber es ist tatsächlich die Grundwahrheit der Dinge.
Man sieht auch, wie nicht bedeutungslos, aber man sieht irgendwo seinen Platz hier. Ne?
Ja.
Und das ist halt nicht das, was man gern hätte.
Na, das Problem ist, in dem Moment weißt du es nicht nur, sondern du schmeckst es. Und das ist halt das, was das hart macht, ja. Du kannst ja nicht gegen argumentieren, weil du es selbst wahrnimmst. Es ist auf einmal Realität geworden, schmeckbare Realität. Aber es ist noch nicht so hart. Also es ist schon ein bisschen unschön, aber wirklich hart wird später. Jetzt kommt erst mit der schöne Zustand, ja, das ist das vierte Einsichtwissen, wo dieses Entstehen und Vergehen ganz klar wird, ja, wo man, also einige Meditationsleute, die behaupten zumindest, sie können 40 Einzelbewusstseinsmomente pro Sekunde auflösen, ja, ich, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, maximal 20, das weiß ich, aber es ist schon ja. Krass, ja, das geht dann wieder so, also du siehst das, was alles passiert, jede Bewusstseinsimpuls, alles passiert, aber in diesem Zustand wirkt es noch so, als wenn der Beobachter, der Zeuge davon noch ausgeschlossen ist. Darum ist es noch nicht ganz so krass. Ne? Also das Bewusstsein und so das Ego, das flackert überall und das ist unstabil und je tiefer man reingeht, je stärker die Konstellation ist, je genauer sieht man das auch und auf einmal treten Sachen aus wie ein helles Licht, was man sieht und großartige Zustände von Verzückung und Glück und die astralen Sinne öffnen sich und alles Mögliche kann da passieren. Und das ist, oder Kundalini wird erwacht, das Kundalini fließt auf einmal durch den ganzen Körper und alles vibriert und jeder einzelne Moment und du siehst auf einmal die Qi-Bahn in deinem Körper und so und das ist genau das, was Leute unter Erleuchtung verstehen, dieser Zustand. Mhm. Aber es wird als das Pseudo-Nirvana beschrieben, weil es noch nicht die Erleuchtung ist. Es ist ein Pseudo-Nirvana, aber viele bleiben da hängen, ja?
Weil es so schön ist.
Weil es einfach so schön ist und weil es genau das ist, was man in den spirituellen Kreisen aus unter Erleuchtung versteht oder so beschreibt.
Es ist
ja?
Eher die B-Leuchtung.
Es ist wirklich eher eine B-Leuchtung und hat häufig auch einen Peak-Moment, ja, wo es am allerkrassesten ist. Und nach diesem Peak-Moment geht es dann in die sogenannte dunkle Nacht der Seele. Da wird es dann richtig hart. Weil bis jetzt hat man meist nur den Beginn der Sachen gesehen. Und jetzt geht's dahin, dass auf einmal der Hintergrundbeobachter anfängt, mit einbezogen zu werden. Und man mehr das Ende der Dinge sieht, wie das sich wieder auflöst. Nicht nur, da ist was, sondern es ist weg. Und da wird's krass, ja, da wird's dann richtig hart. Und darum nennt man das die Leidenseinsichtsstufen oder halt die dunkle Nacht der Seele nach dem christlichen Mystiker wird das gern benannt, weil das halt so ein schönes Wort ist, aber eigentlich nicht genau das beschreibt, was er damit meinte. Aber es ist ein schönes Wort, was eigentlich so gut wiedergibt, was man da empfindet. Weil es so ist, dass im fünften bis zum zehnten Einsichtswissen man eigentlich die ganzen schrecklichen Dinge auf einmal erkennt, wie sie wirklich sind. Und das ist sehr unangenehm. Ja, im ersten Moment ist es, also nach diesem Highlight des spirituellen Lebens, was der Peak-Moment, das Kundalini-Erwachen, wie man das auch, und Einheitserlebnis waren auch drunter, also alles, was man aus Einheitserlebnis und Non-Dualität und so, das fällt alles in diesen vierten Bereich, den man da erlebt. Danach, weil jetzt der Hintergrundbeobachter mit einbezogen wird, fängt man an, auf einmal sich unangenehm zu fühlen. Im ersten Moment, also im fünften, wo die Auflösung anfängt, ist noch alles entspannt, im sechsten kriegt man dann Panik. Das ist das Einsichtswissen der Angst. Du kriegst Angst, weil deine ureigene Existenz ständig wegfällt. Der Beobachter fällt weg. Das, was du als du identifizierst, fällt weg. Weg. Als ich das erste Mal darin war, ich habe totale Panik bekommen. Das war schrecklich. Ich war zum Glück in Medina in dem Moment. Das hat das ein bisschen ausgeglichen, aber ich habe Todesangst gehabt. Das ist wirklich Todesangst, weil du weißt nicht, ob du wiederkommst. Ja? Du verschwindest weg. Wieder da. Weg, wieder da. Was? Ich verschwinde. Weil der Beobachter verschwindet und entsteht wieder. Und das macht dir totale Panik. Und einige Leute, da passiert das nicht nur, dass sie Panik kriegen, sondern dass sie auch alle möglichen, weil jetzt die astralen Sinne sich geöffnet haben, bösartige Visionen dazu sehen. Wie ihr Körper verfault oder wie alles zusammenbricht und so. Und das wird dann halt sehr unangenehm und kann Leute ziemlich in den Wahnsinn mehr oder weniger treiben, ja. Und darum ist es wichtig, in dem Moment weiterzumachen. Man darf da nicht aufhören, man darf da nicht stehen bleiben, weil sonst pendelt man zwischen diesen schönen Zuständen, diesen schrecklichen Zuständen immer hin und her. Ja, wenn du jetzt deine Konzentration wieder ein bisschen schwächer wird irgendwann, dann kommst du wieder zu diesem Entstehen und Vergehen, das ist wieder ganz angenehm, aber dann fällst du immer wieder in die dunkle Nacht und dann geht's hin und her. Und wenn du nicht dich bis zum Ende durcharbeitest, dann bleibst du da stecken. Und da sind viele Leute leider in der spirituellen Szene stecken geblieben. Die haben dann dieses dunkle Nacht-Syndrom, ja. Und weil halt die zum Beispiel der Kundalini-Erweckung daran arbeiten, damit kommt man halt in dieses vierte Einsichtwissen. Und nach dem vierten Einsichtswissen muss notwendigerweise die dunkle Nacht folgen. Das haben dann auch viele nach dem Kundalini-Erwachen. Aber wissen nicht, wie sie weiterkommen. Ja, weil das nur bis dahin geht, dieser Prozess, und man muss dann weiterarbeiten. Darum ist es wichtig, dass man dann jemanden findet, der einem da hilft. Wenn man jetzt diesen Angstzustand, dieses Angsteinsichtswissen überwunden hat, dann kommt das Elend und der Ekel und so weiter, weil man sieht, dass diese ganze Welt, es ist nichts mehr, was dir Freude macht, alles fällt weg vor deinem Auge, es gibt nichts, was irgendwie beständiges Glück ist, es ist einfach nur noch ja, tiefe Depression und irgendwie nicht schön und eklig. Und dann kommt nach diesem Einsichtswissen, es kann schnell gehen, manche sind da in weniger als einer Stunde durch, ja, die haben Glück. Einige verbringen da Jahre ihres Lebens drin, die haben nicht so viel Glück, ja. Danach kommt dann der große Wunsch nach der echten Erleuchtung und dem echten Erwachen, weil man endlich da raus möchte. Man hält es nicht mehr aus. Man will endlich erwachen. Man will das transzendieren können. Und dann gibt es noch einmal das 10. Einsichtswissen. Da kommt nochmal alles zusammen. Das ist, bei den Buddhisten wird das genannt, das ist die Stufe, wo man seinen Teppich wieder aufrollt, wenn man keinen Bock mehr aufs Kloster hat und man geht. Man hat einfach keine Lust mehr auf den Scheiß, ja. Und wenn man da aber durch ist, dann kommt man in den tiefen Gleichmut. Und da ist es dann wieder schön, weil dann hat man, was dann nicht passiert in dieser dunklen Nacht, ja, alle deine Begriffe und deine Vorstellung von Selbst und Identität werden komplett aufgelöst. Und wenn du irgendwann damit klarkommst, dann kommst du in den hohen Gleichmut und kannst damit umgehen. Dann ist das halt einfach so.
Indem du schon mal warst in diesem Prozess.
Ja. Und wenn du da ist wieder alles gut, weil du damit dich abgefunden hast, mehr oder weniger, dass es so ist. Du hast einfach weitergemacht mit dem Benennen und es ist jetzt so, dass du in diesem hohen Gleichmut die Welt auf einmal wieder angenehm ist. Du siehst zwar dieses ganze Entstehen und Vergehen, inklusive dem Zeugen, der entsteht und vergeht, aber du kannst dich damit abfinden, es ist einfach wie, so ist einfach die Welt. Ja, es ist wie ein fluktuierendes Quantenfeld, in dem du bist. So, also kann man das vielleicht beschreiben, dass Leute verstehen, was man meint, ja?
Physiker vielleicht. Ja.
Es ist alles fluktuiert, aber es entsteht und vergeht, es verschwindet. Die Welt ist nicht stabil. Alles ist komplett instabil, aber du hast dich damit abgefunden. Und in dem Moment erkennst du den Prozess der Schöpfung.
Wie der Tiroler sagt, es gibt keine Sicherheit.
Es gibt keine, ja, richtig. Du erkennst den Prozess der Schöpfung, weil jeder Moment wird erschaffen und vernichtet, erschaffen und vernichtet. Du erkennst Gott bei seiner Schöpfung, so, also direkt. Du erkennst den Prozess der Schöpfung.
Ist ja aber irgendwie auch.
Du schmeckst ihn, ja?
Ja, aber es ist ja auch was Befreiendes.
Es, ne? Ist unglaublich befreiend.
Man braucht sich dann nicht mehr an irgendwas klammern, weil.
Nein.
Obwohl auch eine Binsenweise, ne? Du kommst, ja. Du lebst in Wien, ne? Die Vergänglichkeit wird ja da zelebriert wie praktisch nirgendwo ja. Sonst, oder?
Richtig.
Also seitdem da keiner gestorben ist.
Ja, und das ist aber, es ist in dem Moment, kommst du damit klar, es ist super. Du erkennst, wie die Schöpfung passiert. Und dann kommen auch, in dem Moment können jetzt aber auch die sogenannten Aussagen des Sufis hin, wo man sagt, das ist gegen den Islam. Weil hier, wenn du jetzt erkennst, wie alles erschaffen wird, auf einmal die Paradoxe auftreten. Weil du bist nur relativ. Alles an dir ist relativ. Inklusive dem, was du als dein höchstes Selbst definiert hast. Zerfällt, entsteht, zerfällt, entsteht, zerfällt, ist nicht stabil, ist nicht absolut in seiner Existenz. Und Gott erschafft das alles. Ja, das heißt, alles, was passiert, macht Gott eigentlich. Und wenn ich ihn anbete, dann könnte man jetzt, und das sind jetzt die falschen Aussagen, weil es ist nicht ganz richtig, dann betet Gott sich eigentlich durch mich selbst an oder so. Das sind so die Gedanken, die dann kommen, denen man nicht folgen sollte, weil sie entstehen durch einen Zustand, ja, und sie sind nicht 100% am Ende das, was wirklich ist, aber da entstehen dann diese ganzen Probleme oder halt auch das, was der Sufi Al-Halaj gesagt hat. Einige sagen, er hat es absichtlich gesagt, er war ein Kafir und so weiter, aber einige sagen, die es eher positiv sehen, er war in diesem Zustand, hat deswegen gesagt, ich bin die Wahrheit. Weil er auf einmal gesehen hat, dass das ist, was ist, ja. Und in diesem Zustand davon so überwältigt war, dass er gedacht hat, er ist die Wahrheit, ja. Und dann passiert Folgendes, dieser Zustand führt dann direkt zum echten Erwachen. Und zwar durch drei Tore, ja, durch drei Haupttore, nämlich einmal durch das Tor des Leides, durch die Unbeständigkeit, durch die Leerheit. Eins von denen ist immer überwiegend. Das Leides habe ich zum Glück noch nie erlebt. Das ist echt uncool. Aber Unbeständigkeit ist super. Es ist nämlich so, flupp, alles weg. Komplette Leere. Und dann entsteht auf einmal wieder alles. Ja? Und dieser totale Blackout, das ist das, was das wirkliche Erwachen ist. Wo nämlich die Existenz komplett aufhört. Du hörst komplett auf. Es gibt dich nicht mehr. Du verschwindest komplett. und alles. Und durch dieses Tor erkennst du, dass du verschwindest, ja? Es ist auch schon vorher passiert.
Aber da muss ja noch was von dir da sein.
Nein.
Was erkennt dann, dass du verschwindest?
Gar nichts. Nur, dass du wieder zurückkehrst, erkennt, dass du verschwunden bist. Du bist komplett weg. Es gibt dich nicht mehr.
Also in dieser Zeit, wo du weg bist...
Bist du weg. Es gibt nichts mehr. Nichts mehr. Weder ein Bewusstsein, noch eine Bewusstheit, noch ein Ich. Gar nichts. Du bist weg. Es ist komplettes Blackout. Und das Blackout ist weg. Also es gibt nicht mal Schwärze. Es ist alles weg. Es gibt komplett nichts mehr.
Das ist auch einer der erschreckenden Aspekte von Campbell's Big Toe, dass unsere jetzige Existenz, natürlich wir sterben und eine höhere Instanz von uns macht natürlich oder existiert weiter,
ja.
Aber unser wirkliches Selbst oder das höhere Selbst, wie immer man das jetzt nennen möchte,
auch das verschwindet.
Kann verschwinden.
Das auch alles verschwindet. In dem Moment. Du verschwindest komplett. Und das ist das Erwachen. Weil du dann erkennst, dass du eigentlich nicht bist. Wirklich. Sondern du wirst erschaffen. Das ist nämlich die Sache. Du erkennst in dem Moment natürlich nichts, weil du verschwindest. Aber du erkennst die höhere Realität deiner relativen Existenz. Du bist nur relativ. Du bist nicht absolut in deiner Existenz. Und wirst in die Existenz gebracht und verschwindest in dem Moment aus der Existenz. Am besten ist es durch das Leerheitstor, ja, wo der Zeuge sich irgendwie auf der einen Seite versucht zu formieren und auf der anderen Seite irgendwie sich beobachtet und dann die Beobachtung in den Zeugen, in die Bewusstheit kollabiert und alles verschwindet.
Ja.
Das ist das Beste, wenn das so passiert, weil das halt, also ist am einfachsten und am angenehmsten und häufig auch das, was die stärkste Einsicht auslöst bei vielen Leuten. Und das kann man jetzt auf einer rudimentären Konzentrationsbasis machen, zum Beispiel im ersten Jhana oder in der Zugangskonzentration. Und man kann aber auch, und das ist natürlich beim hohen Gleichmut häufig so, dass man dann eh schon im vierten Jhana oder so ist, von der Konzentration her, dass man das in den höheren Jhanas macht. Nämlich wenn du in dem Jhana bist, wo du das ganze Bewusstsein gefühlt im ganzen Raum bist, dann stellt sich irgendwann die Frage, wenn dieses Bewusstsein flackert, was ist es das, was das Bewusstsein beobachtet? Und dann beobachtet sich das, was das Bewusstsein beobachtet, im Bewusstsein und kollabiert ineinander, alles verschwindet. Das ist super, ja? Also solche Erlebnisse in der Höhe haben einen unglaublich hohen Einsichtsfaktor in die Wahrheit der Natur, in der Natur der Dinge. Wenn du dann wieder zurückkommst aus dem Blackout, ja, und das verarbeitest, kann man den Prozess von im Stehen und Vergehen, von dem vierten Punkt, wo man war, wieder durchlaufen, auch nochmal durchlaufen, je nachdem, wie sehr man Interesse dann hat, nochmal hinzukommen. Und im Theravada-Buddhismus sagt man, es gibt vier Pfade, das heißt, jeder dieser Prozesse wird auf einer tieferen Ebene und auf einer tieferen, aber nochmal auf einer tieferen Ebene wiederholt und dann auf der letzten, tiefsten Ebene, wenn man da in dieses Erwachen kommt, dann öffnet sich alles und man hat das höchste mögliche Wachen erreicht, was man erreichen kann, weil immer noch tiefere Aspekte des eigenen Selbst offensichtlich angesprochen werden. Und das ist tatsächlich so, dass das tiefer wird. Also ich selbst war mich nicht zu trauen, genau zu sagen, wo ich da bin, weil das ist schwer zu definieren. Das sind so viele Zyklen, die man da theoretisch durchläuft. Aber ein Hinweis, woran man das erkennen kann, ist, wie intensiv noch negative Charaktereigenschaften sind. Im ersten Einsichtswissen, also durch den ersten Prozess, wenn man den Prozess einmal durchläuft, dann verschwindet eine falsche Ansicht, weil man auf einmal gesehen hat, wie die Welt wirklich ist. Es verschwinden bestimmte andere, also zwei, drei andere negative Eigenschaften. Im zweiten Durchlaufen verschwindet Hass und Gier, nicht ganz, sondern das, sagen wir, realistisch, also in dem Theravada-Buddhismus sagen, das verschwindet ganz, ja, aber das ist eigentlich nicht richtig. Richtiger ist, dass das Potenzial, diese Eigenschaften anzunehmen, immer weniger wird, weil man durch das Einsichtswissen gar keinen Bock mehr hat jetzt auf die Dinge, weil man weiß, wie die wahre Natur ist und darum ist man wesentlich entspannter denen gegenüber. Ja. Und durch diese Einsicht, ja, durch die Selbsterkenntnis erkennt man dann auch Gott. Ja, so heißt es in einem berühmten Ausspruch, wenn du dich selbst erkennst, erkennst du Gott. Du hast erkannt, dass du relativ bist in der Existenz und du erkennst, dass es offensichtlich eine absolute Existenz geben muss, die nicht relativ ist und die das macht, die das erschafft. Und dann kommen so schöne Aussprüche wie von den Sufis, wie Imam Allah As-Sakandari, der hat das Buch Al-Hakam geschrieben, wo er aus diesem Erleben wunderschöne Weisheitssprüche formuliert. Ja, wo er sagt, oh Gott, wann bist du weggegangen, dass es Spuren sind, die zu dir führen? Und wann bist du verschwunden, dass wir Zeichen suchen müssen, um dich zu erkennen, wo du doch manifester bist als alles, was es gibt? Ja. Mhm. Und du existierst und es existiert nichts neben dir. Ja. Oder ein Beweis seiner Allmacht ist, dass er dich durch das verschleiert, was keine wahre Existenz neben ihm hat. Mhm. Und solche Sprüche. Also das ist dann das Schmecken, ja. Gut, jetzt habe ich das hoffentlich
ich glaub,
gut dargestellt, was ja, das war, bedeutet,
das,
ja.
Das war sehr schön. Und ich glaube auch, dass man da jetzt schon langsam den Schlusspunkt setzen sollte, weil das muss man jetzt erst einmal verdauen.
Das muss man gleich verdauen. Aber wenn Fragen sind, können wir
dann... Ich greife jetzt noch eine Frage aus dem Chat auf, vorher noch eine andere, die ich mir stelle. Hatte Mohammed eigentlich Kontakt zum Buddhismus? Oder ist das, waren das nur gnostische Einsichten?
Gibt es den Buddha erwähnt im Koran? Eine sehr spannende Frage. Es gibt ein kurzes Essay von Sheikh Hamza Yusuf auf Englisch, das ist sehr spannend dazu. Es gibt da verschiedene Ansichten. Ja, es gibt eine Sure, die heißt Watin, die fängt mit dem ersten Vers an, Watini wa Zaytun. Und da sagt man, Atin ist die östliche Tradition und Zaytun ist die Tradition des Mittleren Ostens in der Offenbarung. Andere sagen, es gibt eine interessante Geschichte im Koran über Moses. Moses hat behauptet, er ist der wissendste Mann der Welt. Da hat Gott ihm eine Offenbarung gegeben, es gibt noch einen, der weiß mehr als du, in einem anderen Aspekt. Geh zu dem und lern. Und einige sagen, dieser Person, zu der er gegangen ist, war der Buddha, der vor dem Buddha Siddhartha gekommen ist. Weil Moses war ja ungefähr 1000 Jahre vor Buddha.
Nee.
Und einige sagen, der Buddha
1500,
davor, ja, ungefähr, genau, einige sagen, der Buddha davor war extrem langlebig und hat da noch gelebt und war eigentlich kein Prophet in dem Sinne, sondern ein Wali, ein Heiliger, der von Gott inspiratives Wissen bekommt über die Wahrheit der Dinge. Und sehen, diese Person heißt Al-Khidr im Koran, ja, und die sehen das mehr als, also dieser Gelehrte, der so erklärt das, hat das mehr als Archetyp gesehen, ein Archetyp von möglichem spirituellen Dasein, die tiefe Einsichten bekommen, ja, und sagt, da ist sozusagen der Kontext zum Buddhismus im Koran. Und dann gibt es noch ein paar andere nicht orthodoxe Erklärungen, wie man auch was sehen kann. Also es gibt ein, zwei Verse im Koran, wenn man so ein bisschen von verschiedenen Richtungen ranschaut, wird da genau die Erleuchtung beschrieben, die ich gerade beschrieben habe.
Ja. Also es ist nicht ganz klar, ob er direkt, aber...
Direkt als Wort wäre es nur in diesem Vers, ja. Also Siddharta wäre sozusagen eine arabische Form dieses Namens. Und da heißt es sinngemäß, Ithyaksha Siddharta Mayaksha, also was, und es hat den Siddharata, das ist eigentlich der Trennungsbaum zwischen dem Kosmos und dem, was darüber ist, verdeckt, was ihn verdeckt hat, und sein Herz hat sich nicht abgewandt und war nicht instabil und hat die größten Zeichen Gottes gesehen. So sind diese Verse in der Übersetzung. Und wenn man jetzt eine nicht orthodoxe Interpretation davon nimmt, könnte man sagen, hier Siddharata kann auch der Buddha sein, und dann ist das die genaue Beschreibung von der Erleuchtung. Aber das ist nicht orthodox, nur ein Hinweis am Rand, ja.
Eine Frage kam da noch. Herumwirbelnde Derwische haben ja Michael Pahl dazu inspiriert, Holosync 3D zu machen. Das heißt, also,
ja,
war die Grundidee, ne, dass also diese Töne sich drehen.
Ja.
Kennst du das? Hast du damit schon mal...
Maulana Rumi, ich habe ihn lange nicht verstanden, warum er das macht. Als ich mit Michael Pahl die Sache mal angegangen bin, also falls Michael Pahl das hört, liebe Grüße, tolle Sache, was du da gemacht hast, ja.
Ich hatte ihn schon zweimal zu Gast auch, also...
Habe ich das verstanden, was Rumi macht? Das ist nämlich eine sozusagen untechnische Methode, durch Klangrotation sich in tiefe Zustände zu begeben, ja. Und das passiert auch bei den Derwischen, also die gehen tatsächlich in tiefe Zustände durch dieses Drehen, und das ist eine... Also wir haben jetzt ja nur ganz grob darüber gesprochen, es gibt halt verschiedene Sufi-Traditionen und Linien, und bei der Maulawiya, also von Rumi, ist dieses Tanzen essentiell. Bei anderen ist Zikr essentiell, Muraqaba, wie wir besprochen haben, und Marifa, also Erkenntnis von Gott. Und bei anderen ist wiederum karamatische Kräfte eher mehr im Fokus, das heißt Wunder vollbringen und so weiter. Also von daher, das ist noch wieder ein spezielles Thema, aber klar, die Derwische machen genau das, nur halt auf einer untechnischen Methode, da gibt es halt die verschiedenen Instrumente, die verschiedenen Chöre, die da sitzen, eine ganz spezielle Anordnung, wie der Maulana Rumi das halt damals entwickelt hat. Dann dreht man sich in der Mitte und kommt durch diese dauerhafte Rotation irgendwann in tiefe Zustände, wo man dann auch Erkenntnisse bringen kann. Zumal aber hier die Erkenntnisse da auch sehr im Bereich der Kreativität gehen. Maulana Rumi war einer, der extrem viel Poesie gebracht hat und kreiert hat. Und ich glaube, das lag an dem Zustand, weil da wärst du unglaublich kreativ, wenn du da reingehst, ja.
Ja, und ich frage jetzt auch gar nicht mehr, ob mir jetzt noch jemand reinskypen will, weil ich glaube, wir sind Mystik und Musik, ja, also die Musik spielt eine Riesenrolle auch im Sufismus, ja. Im Islam ja nicht so.
Ne? Das ist halt die Sache.
In der katholischen Kirche wird viel mehr gesungen, ja. Aber Mystik und Musik, das war natürlich auch schon mal Thema hier auf Prop FM, wenn auch aus einer ganz anderen Richtung gekommen, ja. Das ist aus einer völlig, wenn man so will, gnostischen Sicht, also keine, sondern mehr von also Walters und meinen persönlichen Erfahrungen mit Musik, die mannigfaltig sind. Und Musik natürlich ein extrem starkes Mittel und natürlich auch in der im Sufismus offenbar ein sehr wichtiges Element.
Leider auch einer der Kritikpunkte jetzt mal von den fanatischeren Richtungen. Ja,
aber das spricht nur für den Sufismus. Also das ist nur ein...
Es ist halt die Frage, welche Instrumente noch gehen, welche nicht. Da gibt es eine Debatte.
Ja, okay. Ja, genau. Aber Saiteninstrumente sind dann verboten.
Zum Beispiel, ja.
Da kann man... Da gibt es einen deutschen Sufi, den habe ich jetzt einmal mir angeschaut, der hat gemeint, ja gut, deine Stimme ist aber auch ein Saiteninstrument. Also dann
genau, darum, die Diskussion ist dann mannigfaltig. Aber das Wesentliche ist halt, dass durch die Poesie in der Musik, ja, oder durch die, also das, was gesungen wird, ist halt häufig diesen Charakter dessen von dem Elfenzustand, ja, wo man dann halt diese Paradoxa besingt oder auch wichtige spirituelle Einsichten in den Lied verpackt und andere Sachen. Also man versucht dadurch den Zustand des Menschen eigentlich zu verbessern, ja, das ist die Intention dahinter. Man möchte, dass der Mensch, nachdem er da war, als ein besserer wieder rausgeht, ja.
Ja. Toll finde ich ja diese Hüte, wo man dann diesen Ding, den Pommel da oben dreht mit dem Kopf. Finde ich ganz super. Sicher super für den Nacken. Max Planck, vielleicht so zum Schluss, der hat einmal gesagt, so sehen wir uns durch das ganze Leben hindurch einer höheren Macht unterworfen, deren Wesen wir vom Standpunkt der exakten Wissenschaft aus niemals werden ergründen können, die sich aber auch von niemandem, der einigermaßen nachdenkt, ignorieren lässt.
Ich liebe diesen Ausspruch.
Ich habe ihn aus deinem Buch. Unter einer Sufi-Doku habe ich auch ein sehr schöner Satz gehört, der mich berührt hat, nämlich einfach nur so, Sufis haben ein weiches Herz.
Ja.
Kannst du das unterschreiben?
Der Sufismus, also man hat häufig versucht, Sufismus zu definieren und eine der schönen Definitionen ist, Sufismus bedeutet, einen wunderbaren Charakter zu haben. Und wenn dein Charakter besser ist als der deines anderen, ist dein Sufismus besser als der Sufismus des anderen. Okay. Weil das Wesentliche ist, und das war auch ein Ausspruch des Propheten, ich bin gekommen, um den Charakter des Menschen zu vervollkommnen. Und der gute Charakter ist eigentlich das Wesentliche. Auch durch diese Erkenntnis und Meditation wird am Ende der Charakter verbessert, ja. Und ein anderer Ausspruch sagt, es ist genug am Guten, ja, also der Prophet sagte sinngemäß, es ist genug am Guten, dass du die Menschen vor dem Schlechten deines Charakters beschützt. Ja, und es gibt sehr viele, weil natürlich das Schlechte in der Welt kommt aus dem Charakter des Menschen, ja. Es gibt nichts auf der Welt, was schlecht wäre, was nicht bedingt ist durch mentale, charakterliche Defizite. Mentalismus, also nicht Mentalismus, sondern das ist ja tatsächlich der Weg der Manifestation. Es passieren schlimme Dinge auf der Welt, weil Menschen schlechte Intentionen haben aufgrund schlechter Charaktereigenschaften und dann danach handeln. Und genau da setzt der Sufismus auch an. Das ist halt ein großer Aspekt. Wir haben jetzt den Erkenntnisaspekt besprochen des Sufismus. Der andere große Aspekt ist die Charakterreinigung, ja. Das, wo am meisten auch drüber geschrieben wurde. Weil die Defizite des Herzens sind viele. Ja, der Teufel in dem Garten hat sich nicht vor Adam niedergeworfen, weil er jetzt irgendwie keinen Bock hatte, sondern aus Hochmut. Und Hochmut ist eine Eigenschaft des Herzens, eine schlechte, die ihm dazu gebracht hat, so zu handeln, ja, weil er sich zu fein war, ja.
Ja.
Einen schönen Abschlusssatz noch, weil wir schon über der Zeit sind.
Ja, ja, wir sind jetzt schon über 3 Stunden, ja.
Oha, oha.
Ja, ja.
Ja, die Zeit vergeht wie im Fluch.
Ja, ja.
Einen schönen Abschlusssatz noch. Ja. Ich kann nur sagen, der Islam ist keine feindliche Religion, ja, und die Muslime sollten sich zurückbesinnen auf das Positive und diese ganzen schlechten Sachen mal unterlassen, ja.
Absolut.
Und auch innerhalb jetzt der europäischen Gesellschaft sich wesentlich mehr für das Gute einsetzen und versuchen, die verbindenden Aspekte zu betonen anstelle des Trennende.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz und ich danke dir sehr herzlich für diesen großartigen Einblick auch, also jetzt in den Sufismus, der irgendwo im Kern dieser Religion ist und der mir auch sehr viel jetzt auch Neues gebracht hat, Dinge, die ich jetzt so gar nicht verstanden oder gewusst habe. Ich meine, eine Tante von mir, die meint, sie meditiert auch und das bringt sie total in Einklang mit ihrem Glauben, eine arabische Tante.
Ja.
Und das habe ich dann schon ein bisschen aufhauchen lassen, aber jetzt verstehe ich das alles besser, diese Verbindungen. Und ich danke dir sehr herzlich fürs Dasein und ich glaube, wir sollten wieder mal weitersprechen, weil da gibt es noch einige, also vor allem jetzt diese ganzen Endzeit-Dinge oder über Djinns, ich glaube, da könnte man noch viel reden.
Ja, sicherlich. Ich danke, dass ich da war. Alles Gute.
Ja, danke sehr.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Ja, und das nächste Mal Crop FM findet wie immer in 2 Wochen statt und es ist Lagerfeuer Nummer 2. Und mit meiner Co-Moderatorin Sabine Zancolo werde ich die zweite Ausgabe dieser Open-Line-Sendung bestreiten. Die Skype-Leitung ist offen und die Hörerinnen und Hörer machen Sendung. Also ihr seid gefragt. Freue mich sehr auf das, was da kommen wird. Und wie gesagt, beim letzten Mal gab es schon sehr interessante Dinge. Ja, mir bleibt nur, bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. War natürlich heute irgendwo ein Thema aus einer ganz anderen Ecke, aber wie man sieht, kommt man dann wieder auf genau dieselben Themen, die hier halt einfach besprochen werden. Man kommt halt immer wieder auf das zurück, was irgendwie tatsächlich, was ist eben. Ne? Ja. Wie gesagt, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, alle sind dabei das nächste Mal am 24. Mai. Da können wir auch diese Sendung nachbesprechen. G5 war zum Beispiel etwas, das wir ansprechen wollen. Und ihr seid gefragt, ruft rein in die Sendung und macht mit. Bis zum 24. Mai. Bis dahin, danke fürs Zuhören und macht es gut.